willkommen zu Liedkultur, 1337 Kultur. Ich sitze hier mit Sascha, hallo, das ist die Folge 51, wollte ich noch sagen.
Hallo Maha.
Ja, und wir sprechen heute über Sammelkartenspiele, die Magie des Decks. Ja, aber erstmal stellst du dich am besten vor.
Ja, ich bin Sascha, alias Sideboard. Auf den Namen werden wir später nochmal kommen.
Ah ja.
Und ich bin ja Doktorand hier an der TU Berlin und habe schon längere Zeit Magic gespielt, mittlerweile nicht mehr. Das ist ein Sammelkartenspiel. Auch diverse andere Sammelkartenspiele habe ich schon mal anprobiert.
Anprobiert?
Naja. Ausprobiert.
Ja, ausprobiert.
Ja, anspielen und ausprobieren, das vermischt
man dann. Und dann anprobiert.
Ja. Anprobieren. Und auch einige Spiele, die sich dann aus den Sammelkartenspielen ergeben haben. Und ansonsten, falls jemand mal auf meinen Namen gestoßen ist, das könnte durchaus sein. Ich habe nämlich einst, wann war es, 2007 oder so, das englische Regelwerk zu Magic ins Deutsche übersetzt. Und dann aber an jemand anderen übergeben, weil ich nicht mehr, ja, ich habe mich dann vom Magic entfernt. Schweren Herzens.
Ja, ja gut. Jo. Das kann passieren. Ja, man ändert ja manchmal so seine Interessen.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, gut. Also das reicht ja eigentlich zur Vorstellung. Aber dann müssen wir jetzt nochmal erklären, was sind eigentlich Sammelkartenspiele?
Tja, genau. Was sind das? Also angefangen hat alles tatsächlich mit Magic the Gathering. Das ist ein Spiel von der Firma Wizards of the Coast. Die haben das Spiel zum ersten Mal, also dieses Konzept des Spiels zum ersten Mal rausgebracht und dann folgten viele weitere. Die Idee ist die, dass du...
Wann war das ungefähr?
1993 war das.
Oh,
da komme ich dann, also ich gehe später nochmal auf die Geschichte so ein bisschen ein, aber wollte jetzt erstmal nur gerade einen Überblick geben.
Gut,
also es geht, ganz grob gesagt, es geht darum, du hast nicht auf alle Karten, die es gibt, Zugriff, kannst dir aber aus denen, die du hast, ein eigenes Deck bauen und mit dem dann gegen andere Leute spielen, die ihr eigenes Deck gebaut haben. Und aus der kommerziellen Sicht ist es eine Gelddruckmaschine. Ja. Und,
warum ist das eine Gelddruckmaschine?
Genau aus dem Grunde, ich meinte, dass man eben nicht alle Karten haben kann und sie zufällig bekommt. Aber das kann ich dann später nochmal bei den Editionen
okay,
und sowas sagen. Das kommt, also ich werde das alles vor allem dann an Magic, weil ich mich da vergleichsweise gut auskenne, dann alles einmal abrattern und dann auf die anderen Spiele, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Duel Masters, Growths und Hearthstone, zu denen ich was sagen kann, ein bisschen was sagen. Dann gibt es auch noch so Mischformen, wie also von Sammelkartenspiel und Tabletop, in dem Fall Behind, oh, ich habe mich hier verschrieben, Behind, das ich auch mal ausprobiert habe und dass ich mich auch mal kurz was sagen kann, was sich da so ein bisschen ändert. Dann finde ich eng verwandt mit den Sammelkartenspielen und vermutlich auch daraus irgendwie hervorgegangen sind die Living Card Games, die gewisse Aspekte des Sammelkartenspiels wieder zurücknehmen, nämlich den Zufallsaspekt. Also den Zufallsaspekt beim Kaufen. Und letztendlich die Deck-Building-Games, wo man nicht vorher mit einem vorgefertigten Deck zum Spiel kommt, sondern es während des Spiels baut und dann damit macht. Und da sind dann vor allem die Beispiele, also das Hauptbeispiel, das ich dann habe, ist Dominion und noch so ein anderes kleines Nebenbeispiel Star Realms, das das Ganze nochmal kompakter gestaltet.
Ja, ja. Naja, wir werden ja sehen. Das musst du uns dann alles erklären, weil ich muss sagen, mit Tabletop habe ich ja ein bisschen was mitbekommen, dank auch eines Podcasts mit Christopher Lauer vor längerer Zeit. Aber ansonsten Sammelkartenspiele, also habe ich schon mal gehört, dass es sowas gibt. Aber mehr weiß ich nicht. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe deine super Vorbereitung hier durchgearbeitet und auf die Links geklickt und so. So bin ich auch auf den Untertitel gekommen, Magie des Decks. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das Wort Deck eine Rolle spielt. Das stand irgendwo in Wikipedia. In Wikipedia. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Wort, das kennt man nicht oder ich kannte es bisher nicht. Und deshalb müsste ich einfach mal gucken, was das ist. Und dann war das wirklich ein Wort, was ausgesprochen selten und ausgesprochen interessant ist. Denn Deck kennt man eigentlich nur vom Deck eines Schiffes. Da kommt es auch her. Aus dem Niederdeutschen. Das ist also ein niederdeutsches Wort, was sich in das Hochdeutsche reingeschlichen hat. Und ist natürlich tatsächlich verwandt mit Decke und so. Und verdecken und so. Ja, und irgendwie hat das dann diese Sonderbedeutung Kartendeck angenommen. Also eine Sammlung von Karten, die eine Anzahl von Karten, die in einem Kartenspiel vorliegt, schreibt hier Wiktionary. Die haben es auch, denn das deutsche Wörterbuch hat die Sonderbedeutung irgendwie nicht. Das könnte daran liegen, dass das Wort noch nicht so lange in der deutschen Sprache ist. Also in dieser Bedeutung in der deutschen Sprache ist, oder dass damals die Leute, die im 19. Jahrhundert das deutsche Wörterbuch angefangen hatten, und D ist ein früher Buchstabe, die haben ja bei A angefangen, die haben halt keine Karten gespielt. Das war wahrscheinlich damals im Bürgertum nicht so üblich. Und deshalb ist das Wort nicht im deutschen Wörterbuch.
Naja, wann ist ja auch die Frage, seit wann diese Zweitbedeutung überhaupt da ist und in welcher Sprache sie zum ersten Mal auftritt. Vielleicht wurde es ja auch aus dem Englischen dann importiert oder so. Ja. Mhm. Aber da bist du Experte.
Ja, okay. Also wir wissen jedenfalls, es ist ein niederdeutsches Wort, was sich ins Hochdeutsche eingeschlichen hat über die Seefahrt. Da kommt es ursprünglich her.
Ja, schön.
Ja.
Genau. Dann legen wir los, würde ich sagen, oder?
Ja.
Kommen wir zum Prolog.
Prolog.
Lassen wir ihn nur noch drin. Nämlich, also Sammelkartenspiel, im Englischen entweder Collectible Card Game oder auch Trading Card Game. Das ist eigentlich viel häufiger anzutreffen im Englischen.
Und deshalb kann das nicht erst 1993 aufgekommen sein, denn das, was du jetzt sagen willst, ist sehr uralt. Also kenne ich ja aus meiner Kindheit schon, und das war deutlich vor 1993.
Kommt drauf an. Was meinst du da mit Sammelkartenspiel?
Mit dem Sammeln von Karten, also Fußballsticker zum Beispiel.
Richtig, ja.
Also das ist doch eine uralte Geschichte
mit Fußballstickern. Aber hast du damit gespielt?
Nee, habe ich nicht, nicht gespielt.
Dann hast du die gesammelt. Spiel.
Also ich habe die nicht gesammelt, aber es gab die.
Ja, richtig. Also im deutschen Umfeld, glaube ich, sind eher tatsächlich diese Fußballsticker bekannt. Mhm. Im amerikanischen sind aber sehr verbreitet auch die Baseballkarten.
Ja, weil Baseball das amerikanische Spiel ist. Ja,
aber da sind dann Fußball halt auch, während auf den Stickern meines Wissens nur die Spieler drauf abgebildet sind, sind ja auf den Sammelkarten, auf den Sammelkarten vom Baseball dann auch alle möglichen Statistiken noch mit involviert. Und diverse, und da gibt es dann natürlich auch jedes Jahr irgendwie neue. Und da geht es dann auch tatsächlich ums Sammeln und um Sammlerwerte.
Naja, die Idee war ja auch, und deshalb war das damals schon irgendwie kommerziell lukrativ, dass man eben Sachen tauscht und eben Zukauf, weil man nicht alles hat und weil man irgendwie seine Sammlung vollständig hat.
Und üblicherweise kriegt man sie auch nur zufällig. Man kauft dann irgendwie, was weiß ich, eine Tüte. Also jetzt bei den Baseballkarten kann ich es nicht sagen, aber bei den Stickern, da weiß ich es von, dass man halt sie zufällig bekommt. Den einen hat man dann dreimal.
Den hat man dreimal.
Und dann versucht man ihn wegzutauschen.
Das versucht man zu tauschen und irgendwie muss man dann doch wieder neue kaufen, weil es nicht reicht.
Und dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass bestimmte Spieler sehr selten vorkommen.
Genau.
Ja. Richtig. Was auch natürlich möglich ist noch von Sammeln, Briefmarken sammeln. Das ist noch so ein bisschen verbreiteter als Bild. Ja, also Sammeln ist irgendwie schon länger bekannt und auch das Geschäft machen damit. Mhm. Und dann kommen wir eben zum Jahr 1993. Und zu einem Mann namens Richard Garfield, dem Erfinder von Magic the Gathering. Der hatte ursprünglich zusammen mit Mike Davis vor, ein anderes Spiel, nämlich Robo Rally, zu erfinden und dann eben zu vermarkten mit und ging dafür zu Wizards of the Coast, einer Spielefirma. Die hatte allerdings zu dem Zeitpunkt finanzielle Schwierigkeiten. Da gab es wohl auch Probleme irgendwie mit einem vor Gericht irgendwelche Klagen von einem anderen.
Urheberrecht?
Ja, na, was genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Irgendwie von einem anderen Spiel oder von einer anderen Marke irgendwas.
Kann ja nur Urheberrecht sein, also Patente, würde ich sagen.
Nee, Patente nicht, ja, dann wird es wohl Urheberrecht oder sowas.
Wobei Patentrecht natürlich auch ein
Form des Urheberrechts ist. Genau, da muss man, sollte man auch nicht zu voreilig sein, das abzustreiten, denn Wizards of the Coast hat später dann auch ein Patent angemeldet. Auf Teile von Sammelkartenspielen. Aber also, wir sind 1993. Richard Garfield will also dieses Robo-Rally-Spiel an den Mann bringen, aber Wizards of the Coast sagt, tut mir leid, wir haben nicht genug Geld dafür. Das können wir nicht leisten. Wie wär's, du machst für uns ein Spiel, dass man irgendwie, das irgendwie relativ schnell geht, das günstig zu produzieren ist für uns. Und wenn sich das gut verkauft, dann können wir dein anderes Spiel auch damit machen. Mhm. Ja, und dann kommt Richard Garfield dann nach einigen Testrunden und Testversuchen mit dem Konzept für ein Sammelkartenspiel zurück. Mhm. Nämlich Magic the Gathering. Ursprünglich irgendwie zwischendurch hieß es Mana Clash während des Anfangs. Aber letztendlich wurde dann gesagt, ja, nur Magic können wir es nicht nennen, das kann man nicht als Marke schützen. Und ich habe auch in einer Variante habe ich auch gehört, dieses The Gathering ist eigentlich so als Untertitel gedacht, der sich dann ändern kann. Mhm. In einer späteren Version heißt es dann, was weiß ich, The War oder sowas. Mhm. Letztendlich ist es aber dabei geblieben, unter anderem auch, weil der Name, also gehe ich mal von aus, unter anderem, weil der Name auf der Rückseite der Karten abgedruckt ist. Mhm. Und wenn du die Karten jetzt ohne irgendwie Hüllen oder sowas spielst und da plötzlich andere Rückseiten sind, dann könnte das ja irgendwas verraten, was du möglicherweise zum Spielen nutzen möchtest.
Ah, verstehe.
Also, der Name ist geblieben. So.
Aber jetzt müsstest du mir nochmal erklären, was jetzt das Besondere ist, weil du jetzt immer sagst, spielen. Früher hat man nicht damit gespielt. Also jetzt habe ich Karten, die man sammeln kann.
Genau,
was
man kann
ich
jetzt damit spielen? Also vom Konzept des Sammelns von den Baseballkarten ist geblieben, du kriegst nur zufällig welche, hast nicht alle, kannst tauschen. Das ist ja auch ein Trading-Card-Game.
Ja, genau. Also tauschen, ja.
Übrigens, gut,
tauschen konnte man ja vorher auch.
Genau. Aber mit den Karten, die du hast, kannst du dann auch spielen. Und zwar gegeneinander. Das heißt, ich habe eine Sammlung von Karten, stelle mir daraus ein Deck zusammen nach bestimmten Regeln und natürlich wird das dann nach bestimmten Regeln gespielt und ich möchte gewinnen nach Möglichkeit oder zumindest viel Spaß haben dabei. Du stellst ein Deck zusammen, die können unterschiedlich sein, die könnten theoretisch auch identisch sein, je nachdem, was für Karten wir auch haben.
Wissen denn das die anderen? Also weißt du, welche Karten ich habe?
Das kommt ganz drauf an. So im Freizeitspiel wie bei uns, wenn wir häufiger gespielt haben, natürlich sowieso. Klar, dann weißt du, welche Karten du hast oder mit was du üblicherweise spielst. Dann kannst du höchstens mich noch überraschen, indem du plötzlich Karten austauschst zu sonst.
Aha.
Vielleicht hast du neue Karten gekauft oder dir erhandelt oder gezogen.
Wenn ich da jetzt so einen Haufen Karten habe und du hast einen Haufen Karten und wir spielen damit, dann stellt sich ja schon mal das praktische Problem, dass man hinterher nicht mehr weiß, wem welche Karten gehört.
Doch, weiß man. Zum einen natürlich weiß man üblicherweise, was einem selbst gehört. Und es ist auch sehr, sehr spezifisch. Also zum Beispiel gibt es verschiedene Farben in Magic, nach denen dann auch die Decks quasi unterschieden werden. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Farben benutzen, du in deinem Deck sagen wir mal weiß und ich in meinem Deck blau, ja, dann kann schon allein daran können wir relativ einfach unterscheiden, wo der Unterschied ist. Mhm. Außerdem während des Spiels, anders als was weiß ich bei vielen klassischen Spielen mit so diesen Standardkarten, wo man immer irgendwie aus einem gemeinsamen Stapel zieht und dann auch irgendwie auf gemeinsame Stapel wirft, so wie bei Momau, da hat man irgendwie einen Ablagestapel, da wird alles von allen Seiten raufgeworfen und dann weiß man nicht mehr, wer hat was reingelegt irgendwann mal. Anders als da hat man hier eigentlich relativ stark getrennte Spielseiten. Wir sitzen uns gegenüber, meine Karten liegen üblicherweise so, dass ich sie lesen kann. Deine Karten liegen so, dass du sie lesen kannst. Wir können natürlich jederzeit gucken, okay, was ist das? Ich nehm deine Karte in die Hand und guck rauf. Mhm. Aber grundsätzlich sind sozusagen die Spielhälften getrennt. Mhm. Dann mit wenigen Ausnahmen und die kann man sich dann im Zweifelsfall auch merken.
Ja.
Aber ich würde erstmal nochmal, das geht schon ziemlich weit fast rein wie das Spiel gespielt wird. Ich würde nochmal kurz auf die Historie zurückkommen.
Ja,
denn dann kommen wir nämlich gleich zu Magic. Da kann man dann alles anhand praktischer und handfester Beispiele, die ich hier auf dem Tisch platziert habe, demonstrieren. Mhm. Also, ja, 1993 halt Magic, wurde sofort ausverkauft irgendwie innerhalb kurzer Zeit. Dann kam natürlich, also dann wurde angefangen nachzuproduzieren. Sie hat natürlich auch keine so große Stückzahl produziert, weil sie erstens nicht wussten, ob es anläuft und zweitens nicht so viel Geld hatten. Das war ja schon neu. Das Problem. Ja. Dann hatten sie also dieselben oder fast dieselben Karten nochmal gedruckt in einer neuen Auflage und dann später nochmal in einer viel größeren Auflage, weil einfach die immer so schnell vergriffen waren, dass es dass natürlich ein super Absatzmarkt dann auch entsprechend war. Mhm. Das Angebot war niedrig, die Nachfrage groß und in diese Lücke sind dann auch ganz viele andere Spielefirmen geprescht, wie man es sicher denken kann. Mhm. Und da kamen dann unzählige, in den Folgejahren vor allem unzählige, so 94, 95, unzählige andere Sammelkartenspiele, die sich dann auch wiederum gegenseitig die Spieler weggegraben haben. Denn so ein relativ teures Hobby dann wie Sammelkartenspiele, da kannst du nicht mehrere oder nicht allzu viele spielen von, weil du schon in dem einen irgendwie an die wertvollen Karten kommen musst. Oder zumindest an die dir helfen zu gewinnen oder sowas.
Wo du immer sagst, wertvoll, kann man ungefähr sagen, was das so kostet?
Also die es gibt dann, das kann ich später noch drauf eingehen, es gibt verschiedene Seltenheitsstufen, so wie das mit den Fußballen schon vermutet wurde. Die sind auch bekannt und dann nach bestimmten Verteilungsschlüsseln erhält man dann immer, eine seltene, ein paar weniger seltene und ein paar sehr häufige. Natürlich die häufigen, die sind so, Centbereich, wenn überhaupt, wert. Die seltenen oder die jetzt gerade vor allem dann in Turnieren oder so, Turniere werden auch gespielt, in Turnieren gut einsetzbaren, um zu gewinnen, die können sehr teuer werden. Also insbesondere, es werden ja immer neue Karten rausgebracht und um Anreiz zu schaffen, dass die gekauft werden, gibt es verschiedene Turnierformate, in denen man nur die neuesten Karten benutzen darf. Mhm. Aber es gibt auch Turnierformate, wo man alle Karten oder fast alle Karten mit Ausnahmen benutzen darf. Mhm. Das sind natürlich die sehr alten Karten, so wertvoll, also die gehen mit mehreren tausend Euro dann oder Dollar dann ins Gewicht. Ich hatte mal, während ich gespielt habe, hatte ich mal entdeckt, da hat eine bestimmte Karte da drin 20 Euro gekostet. Also wenn man die ein paar Mal haben wollte, dann muss man schon ein bisschen hinlangen oder halt Glück haben oder tauschen. Aber gut, zum Tauschen natürlich muss man irgendwas im ähnlichen Gegenwert bieten können.
Ja.
Da hat man also nicht so viel von gewonnen.
Ja.
So. Ja, gut, also 94, 95 diese Schwemme, dann sind viele dieser Spiele auch wieder ausgestorben, weil einfach die Nachfrage dann nach dem speziellen Spiel nicht groß genug war. Magic hat sich einigermaßen gehalten, die Qualität wurde aber bemängelt, dann vor allem von so ein paar Erweiterungen, die dann kamen, da meinten die, ja, es sind irgendwie keine tollen Karten, keine starken Karten bei. Dann hat sich das so langsam konsolidiert dann in den Folgejahren, so jetzt 96, 97, 98, dass es halt nicht mehr so viele Anbieter gab, dass Magic auch durch die Art, wie sie dann produziert, also wie sie dann die ganzen Sets, die Erweiterungen designt haben, welche Karten reinkommen und so, dadurch sind auch sehr viele Spieler halt zu Magic, bei Magic dann geblieben. Was noch dann zwischendurch kam, waren natürlich sehr viele Lizenzspiele. Also wenn du ein Spielkonzept hast und dann auch noch Leute anlocken willst, dann klatschst du halt den Aufkleber Star Wars oder Star Trek oder Herr der Ringe oder diverse andere drauf. Bei Star Wars hat es ulkigerweise nicht so doll geklappt. Zwar ging es mal da recht gut, als gerade die Remastered-Version der Filme rauskam. Da war dann natürlich auch das Spiel nachgefragter, aber letztendlich haben die, ich glaube, die haben mehrere Versionen dann gemacht, also immer wieder das alte Spiel eingestellt, ein neues gemacht, das genauso hieß, mit anderen Karten. Und was dann später kam, was dann zu so einer neuen Welle geführt hat, waren zu Animes, also zu Zeichentrickfilmen von Pokémon und von Yu-Gi-Oh!, die Sammelkartenspiele, die dann eben auch vertrieben werden wurden. Also ja klar, bei Pokémon ist es sowieso dann, das war ja eigentlich ein anderes Spiel, ein Gameboy-Spiel, Videospiel. Und dann wurde da ein Sammelkartenspiel noch gemacht und Yu-Gi-Oh! war schon in der Grundform eigentlich ein Sammelkartenspiel und wurde dann nur aus der Fiktion, aus den Animes bzw. den Mangas dann in die echte Welt gebracht, dass man also auch in der realen Welt mit seinen Freunden das spielen konnte, was man im Fernsehen gesehen hatte.
Ja,
und dann was so Magic und Wizards of the Coast betrifft, kam dann nur noch 99 jetzt eigentlich dazu, dass Hasbro, also große Spielefirma, Wizards of the Coast aufgekauft hat. Und dann, also, und das sagt dann auch, die haben auch das Geld dahinter gesehen, natürlich, dass Hasbro das sehr
lukrativ ist. Hasbro sind doch die mit den, mit diesen Einhörnern und Ponys, genau.
Ah, Ponys, oh, ja. Wüsste ich jetzt gar nicht. Kann ich nicht sagen. Hasbro hat, glaube ich, alles Mögliche.
Die
sind halt so groß, dass sie einfach alles aufkaufen können, was erfolgreich ist.
Eine Aktiengesellschaft? Könnte man mal Aktien kaufen.
ja, eigentlich mit Spielefirmen. Ah, wobei, nee, Spielefirmen können auch pleite gehen.
Ja.
Gut, was ich empfehlen kann, wer sich irgendwie für die Sammelkartenspiele interessiert, ist tatsächlich die Wikipedia. Die ist ein Füllhorn an Informationen. Mhm, natürlich stimmt. Besonders die englische, aber auch die deutsche ist gar nicht so schlecht ausgestattet. Auch mit, also halt nicht nur mit den allgemeinen Artikeln über Sammelkartenspiele oder ein bestimmtes Sammelkartenspiel wie Magic, sondern auch dann über Unterseiten wie die Liste der Editionen von Magic. Was ja in der deutschen, aus meinem Gefühl her, eher ungewöhnlich ist, dass die so ins Detail gehen. Ja, gut. Soviel zur Einleitung. Dann würde ich jetzt tatsächlich zu Magic selbst kommen.
Okay, ja, dann machen wir das. Also ich denke, ich gucke noch mal schnell, ob im Chat irgendwelche Fragen sind. Nein, da ist man einverstanden mit allem, was wir sagen.
Ja.
Das ist ja schon mal beruhigend. Und dann würde ich sagen, ja, dann kommen wir zu Magic.
Ja. Genau. 1993, die Rollenspiele sind extrem stark, also wo man sich halt in der Gruppe trifft. Einer ist der sozusagen Erzähler, Game Master. Ja, die anderen haben ihre Charaktere und bereiten sich vor. So, das sind also sehr beliebte Spiele und sehr verbreitete Spiele. Und dieses schnelle Spiel, das eben jetzt gefordert wurde von Richard Garfield, lehnt sich halt an das ganze Ambiente, an die Mythologie eben an. Also es geht um Fantasy letztendlich. Und die Idee ist jetzt also, es heißt, wie gesagt, der Grundname war Mana Clash oder jetzt dann der endgültige Name Magic. Es geht um Magie, es geht um Zauberer, es geht um Fabelwesen, Zaubersprüche und wir als Spieler, du und ich, wir sind Zauberer und nicht nur irgendwelche Zauberer, sondern sogenannte Planeswalker. Früher wurde das noch als Weltenwanderer oder Weltenwandler übersetzt. Heutzutage nehmen sie da den englischen Begriff, auch in Deutschen. Wir sind also in der Lage, zwischen Welten zu wandeln, wo dann auch noch ein ganzes Universum drumherum erfunden, das ist das sogenannte Multiversum. Also wenn ein Universum nicht reicht, muss man halt ein Multiversum. Und diese besonderen Zauberer können dazwischen wechseln. Das ist dann auch noch alles mit Fantasy-Geschichte hinterlegt. Es gibt auch Fantasy-Bücher zu dem Spiel. Und wir sind also diese mächtigen Zauberer und bekriegen uns jetzt. Also in einem Duell wollen wir was auch immer rauskriegen genau. Das wird, glaube ich, nie so genau erklärt. Aber dafür benutzen wir eben Zaubersprüche. Für die Zaubersprüche brauchen wir Mana, dass wir dann aus der Umgebung, aus dem Land ziehen und eben für Blitze, Feuerbälle, Kreaturen, die aus dem Nichts erschaffen werden, einsetzen, um eben dann den Gegner zu besiegen. So, Magic ist da noch, geht da noch so ein bisschen weiter, indem es dieses Mana, um noch so ein bisschen mehr Diversität reinzubringen, in fünf Farben unterteilt. Die sind auch hier zum Beispiel auf der Rückseite der Karte gezeigt, in so einem Fünfeck. Haben wir einmal weiß, auch wenn es ein bisschen gelblich aussieht, blau, schwarz, rot und grün. Und von den meisten kann man sich schon so ein bisschen überlegen, was wohl die was es wohl bedeuten könnte. Also weiß ist so das Gute, das Ordentliche, so Ritter, Engel.
Ja, erzähl mal.
Ja, ich bin ein bisschen irritiert von diesem Fotografieren der Karte. Ich glaube, da findest du bessere Aufnahmen direkt im Internet.
Ja, aber die sind dann wahrscheinlich urheberrechtlich.
Das ist auch wieder
wahr. Hier kann ich auf die Panoramafreiheit verweisen. Noch geht das. Soll zwar abgeschafft werden, aber da müssen wir unseren Podcast wahrscheinlich auch einstampfen.
Okay, also die fünf Farben und jeder hat halt so bestimmte Eigenschaften und Werte. Wie gesagt, also Gelb, Ordnung, also Weiß, Ordnung und Ritter und Engel. Blau ist, sind Wasserwesen, Luftwesen, es ist der Intellekt, also ja, so Wissen und Macht und Manipulation aber auch. Schwarz ist der Tod, die ja, irgendwie so Zombies, Vampire. Es ist auch das Opfern bestimmter Sachen. Also zum Beispiel sind da häufiger Effekte, die zwar günstig sind, also relativ preiswert, aber immer noch ein Zusatzopfer verlangen. Entweder musst du Kreaturen opfern, die du hast, oder du musst Lebenspunkte aufgeben, die dich dann dem Verlieren näher bringen. Rot ist halt das Feuer. Das sind halt so instinktive Kreaturen, so schnelle Kreaturen, wenig gebändigt und sowas alles, also Goblins, so wenig Rücksicht auf Verluste, viel Masse, also viele kleine Sachen, die schnell sind und den Gegner einfach überwältigen in ihrer Masse auch, Anzahl, so Masse ist, kommt gleich. Nämlich bei Grün. Grün ist die Natur, ist der Wald, sind mächtige Elementarwesen, sehr große Wesen. Es ist auch irgendwie überhaupt die Natur gegenüber allem Unnatürlichen, also irgendwelche Sachen zu zerstören, die nicht in das normale Gefüge hineingehören, so wie Artefakte, irgendwelche Maschinen oder sowas. Also das ist so dieses ganze Ambiente drumherum, und das findet sich dann auch in den ganzen Spielmechaniken wieder. Mhm. Deshalb habe ich das jetzt hier relativ ausufernd erzählt.
Wie viele Karten hat denn so ein Spiel überhaupt?
Weiß ich jetzt nicht, was du mit Spiel meinst. Also naja, überhaupt also Magic-Karten, verschiedene Magic-Karten.
Wie viele Magic-Karten gibt es insgesamt, und wie viel hat dann so ein...
Über 13.000 verschiedene Magic-Karten gibt es. Gespielt wird mit, also jedes Deck hat üblicherweise 60. Mhm. Davon sind aber dann so 24, also so irgendwie ein Drittel, sagen wir mal, sind Länder, die sich sehr stark wiederholen. Da ist also nicht so viel Unterschied. Aber in den letzten 40 Karten ist dann sozusagen die eigentliche Masse da. Das sind die Sammelkarten, die man tauscht, sammelt, ersteht. Denn die Länder sind so viel, so verbreitet, dass die kein Problem sind, eigentlich daran zu kommen. Ja, dann genau. Jetzt habe ich hier mal eine Karte demonstrativ, und du, deine Aufgabe ist jetzt mal zu beschreiben, wie sieht diese Karte denn aus? Also so die elementaren Bestandteile zu erkennen. Ich habe extra eine japanische gewählt,
genau.
um dich nicht abzulenken vom Text, sondern einfach nur die Elemente zu erkennen.
Ja, da ist in der Mitte ein Bild, da sieht man irgendein Monster, würde ich sagen, so eine Art Monster.
Ja, kommt hin.
So ein bisschen menschlich, aber ja.
Ja, humanoid in irgendeiner Weise.
Humanoid. Aber groß, weil da so zum Vergleich irgendwelche Gebäude sind. Und das ist deutlich größer. Also das ist ein ziemlich großes Monster. Und dann stehen da Texte. Also erstmal ist über dem Monster sind rechts noch so, ja, Ideogramme, würde ich fast sagen. Ideogramme.
Ja, richtig, Symbole.
Ein bisschen mehr Licht haben. Ich habe hier diese Tageslichtlampe angemacht. Ich hatte nicht gedacht, dass ich lesen muss.
Lesen so genau musst du nicht, aber...
Also da rechts sind so Symbole, die man schlecht erkennen kann. Das erste ist eine 1.
Genau, in einem grauen Kreis.
Und dann ist so ein gelber Punkt, ein bisschen aus wie ein Smiley. Aber
okay, es ist dann kommt so ein roter Kreis mit einem Feuersymbol da drin.
Roter Kreis.
Dann kommen noch zwei grüne Kreise mit Bäumen drin. Und das sind die Kosten der Karte.
Aha. Und unter dem Bild ist so rechts auch nochmal ein Symbol.
Ja.
Und unten steht dann 5 von 5 und Karl Critchlow. Steht da noch.
Genau. Also das ganz unten, also das Karl Critchlow, das ist der Name des Zeichners dieses Bildes.
Aha.
Steht auf jeder Karte drauf, wenn man es gezeichnet hat. Naja, Urheberrecht und so wahrscheinlich wieder. Ja. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist die, oder hast du es erwähnt, diese Textbox?
Ich sag ja, es ist eine Textbox unten mit japanischem Text. Und über der Textbox ist noch eine kleine Überschrift. Und zwar ist das Katagana.
Ja, das ist ja.
Und ganz oben ist auch nochmal eine ganz kleine Überschrift auf Japanisch. Ja.
Genau. Also, was wir hier halt haben, sind oben das, was du als letztes jetzt gerade genannt hast, das ist der Name der Karte. Jede Karte hat einen Namen, denn daran macht sich fest, ob zwei Karten gleich sind. Wenn zwei Karten den gleichen Namen haben, dann sind sie identisch für im Sinne des Spiels. Denn es gibt auch, Karten werden auch neu aufgelegt, zum Beispiel beliebte Karten oder so, die kommen dann, werden dann wieder gedruckt und damit man sagen kann, okay, die, das Alte und das Neue, die sind identisch. Wenn du noch eine alte Karte aus der alten Edition hast, dann kannst du sie auch in der jetzt wieder verwenden. Dafür ist unter anderem dieser Name wichtig. Dann hatten wir schon diese Symbole, das sind die Kosten. Das Bild ist in erster Linie, also für das Spiel hat das Bild keinen Nutzen, aber es ist natürlich als Wiedererkennungswert sehr wichtig. Wenn du gewohnt bist, Magic zu spielen, dann kannst du allein schon am Bild, an dem ganzen Aussehen der Karte, weißt du sofort, ach ja, das ist das Ding, das kann das und das. Aha. Man merkt sich das dann einfach. Mhm. Und da sind natürlich Bilder besonders gut und sie haben auch, sie tragen halt auch so ein bisschen zu dem Ambiente bei, dass man eben mit mächtigen Kreaturen hier hantiert. Ich gucke mal kurz auf die andere, auf die englische Karte davon, die ich irgendwie auch habe.
Ah, die englische Version. Da kann man mehr erfahren. Dann.
Rumbling Slum heißt das Ding.
Und wieso hast du eine japanische Karte?
Das war so ein bisschen Zufall. Ich hatte mal einen japanischen Booster. Durch irgendeine Sonderaktion kam ich an drei fremdsprachige Booster. Einer davon war halt japanisch, einer war russisch, glaube ich. Mhm. Und das dritte weiß ich nicht.
Was sind denn Booster?
Das sind diese Möglichkeiten, zufällig an Karten zu kommen, also an die Karte zu kaufen. So der klassische Weg, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Details würde ich lieber später erklären. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal darauf, wir haben die Karten schon.
Wir haben die Karten.
Ja. Wo sie herkommen, ist nicht. Also nochmal hier weiter zu dieser Karte. So, also Name, Kosten, Bild. So. Dann haben wir eine Zwischenzeile, die du gemeint hast. Da ist der Typ der Karte drauf. Das ist so ein bisschen regeltechnisch, so ein bisschen bürokratisch eigentlich angelegt. Da ist dann halt, steht dann immer drauf, ja, diese Karte ist eine Kreatur und sie kann das und das oder sie ist ein, in diesem Fall ein Elementar.
Darf ich sehen?
Elemente steht da drauf und im Japanischen natürlich auch Elementar.
Slum ist die Überschrift.
Ja, so heißt das Wesen. Mhm. Und darunter, jetzt in dieser Textbox, dafür ist sie dann da, teilt sich das einmal in Fähigkeiten und in sogenannten Flavortext oder Anekdotentext im Deutschen. Also der Flavortext ist wieder, also dieser Anekdotentext ist wieder genauso wie, wie das Bild eigentlich, also für das Spiel irrelevant, aber es gibt immer, es sind immer dann so entweder lustige Sprüche oder es erzählt ein bisschen was von der Welt. In dem Fall wird, glaube ich, was von dem Elementar berichtet, was das ist oder wie es erwacht ist oder sowas.
Ja.
Und darüber halt Regeln, die halt Fähigkeiten darstellen, die sehr wichtig sein können für das Spiel. Also das, die Kunst des Spielens ist dann letztendlich, die Regeln zu kennen und und die Fähigkeiten geschickt auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
Also hier steht at the beginning of your upkeep, was immer Upkeep ist, Crumbling Slum, also diese Karte, deals one damage to each player. Genau. Das ist so, das Ende ist verständlich.
Das Ende ist verständlich. Irgendwie Schaden. Das macht Schaden. Ja. Und jeder Spieler kriegt Schaden. Also das klingt irgendwie so ein bisschen selbstmörderisch auch. Mhm. So, jetzt
also, auch der das spielt.
Auch der es spielt, jeder Spieler. Jetzt ist an der Karte noch besonders, dadurch, dass es eine Kreatur ist, haben wir unten noch so eine kleine Box, in der, hast du ja schon gesagt, 5-5 steht. Mhm. Das ist für den Kampf wichtig. Kreaturen kämpfen gegeneinander und sie greifen auch den Spieler an. Dafür ist halt die Frage, okay, wie viel Schaden macht sie? Das ist die Stärke, die erste Zahl. Und wie viel Widerstandskraft hat sie? Also wie viel Schaden muss ihr zugefügt werden, damit sie stirbt? Damit man sie los wird. Aha. Und seine Ruhe hat vor ihr, also wenn man der Gegner ist. Und dann wird das genauso eigentlich immer gesagt. Das ist eine 5-5-Kreatur. Hier 5-5.
Verstehe.
Und es gibt noch andere Arten von Karten, die keine Kreaturen sind. Da fehlt dann halt diese kleine Box. Aber der Rest ist eigentlich immer gleich. Mhm. Immer diese Text, Bild, Text, Text. So, und die Mana-Kosten.
Verstehe.
So. Jetzt muss ich mal kurz schmulen hier. So, dann stellen wir uns vor, wir haben uns jetzt getroffen, um zu spielen. Und vor uns ist das Spielfeld, ein imaginäres Spielfeld. Das ist das Gute, bei Magic braucht man kein Spielbrett oder sowas, sondern man kann es einfach auf irgendeiner freien Fläche spielen. Das Spielfeld besteht dann aus mehreren Zonen. Zum einen mal das Deck. Ich nehme jetzt mal hier aus der Deckbox eins. Das Deck, zufällig gemischte Karten, also ja, gemischt.
Die sehen jetzt aber ganz anders aus. Das ist
das
gleiche Spiel.
Das ist jetzt, das liegt jetzt daran, die sind jetzt in Hüllen drin, in Plastikhüllen.
Ach, Hüllen sind die drin.
Damit sie keinen Schaden nehmen.
Ah.
Und damit, falls sie schon Schaden haben, nicht erkennbar sind, welche ist.
Ah, also hinten ist das schwarz und vorne ist das durchsichtig.
Genau, ja. Vorne ist das durchsichtig. Es gibt auch welche, die auch hinten durchsichtig sind, die sind günstiger zu produzieren. Mhm. So, also jetzt
ja,
haben
dann
wir.
Dann sind sie ja nicht mehr gut.
Na gut, wenn du vor dem Spielen immer sie da reinmachst, schon von Anfang an, wenn du sie gekauft hast, dann nehmen sie ja keinen Schaden.
Okay.
Ist halt nur bei älteren Karten vor allem durchaus sinnvoll, dann lieber eine schwarze Rückseite zu nehmen, weil die da gerne mal irgendwelche Probleme haben. Oder es gab auch eine Edition, die war irgendwie anders gedruckt. Da war die Rückseite irgendwie anders farblich, sodass man auch sie erkennen konnte. Und die waren dann nur zugelassen in Turnieren zum Beispiel, wenn man eben Hüllen benutzt hat.
Meine Güte.
Ja, also jetzt habe ich hier diesen Stapel Karten.
Ja.
Jetzt habe ich hier diesen Stapel Karten vor mir, 60 Karten. So, das ist meine Bibliothek. Mhm. Also man könnte es auch Deck nennen, aber um in diesem Ambiente zu bleiben, in dem Flavor zu bleiben, das ist meine Bibliothek, da sind meine Zaubersprüche drin, da ist mein Wissen vorhanden. So. Mhm. Von dieser Bibliothek ziehe ich dann Karten im Laufe des Spiels. Das ist meine Hand. Also Handkarten.
Ja.
Das ist das, was ich sozusagen gerade im Kopf habe, was ich jetzt sozusagen just dabei bin auszusprechen oder zu wirken, die Zaubersprüche. Und wenn ich sie spiele, dann landen sie im Schlachtfeld. Das ist so, ja, das ist eigentlich der größte Bereich jetzt vor mir. Da werden sowohl die Mana produzierenden Karten als auch die Zaubersprüche, die mit dem Mana dann ausgesprochen werden, gemacht. Also, nehmen wir jetzt mal an, okay, ich bin jetzt hier und ich spiele jetzt hier irgendwelche Länder. Das ist jetzt gerade nicht regelkonform, damit du nicht verwirrt bist. Und dann lege ich halt diese Karte vor mich hin und sage, ja, ich spiele diese Karte und ich bezahle dafür Mana und jetzt liegt sie vor mir und du spielst auch dann, wenn du dran bist, welche, die liegen dann vor dir und so haben wir dann irgendwann so ein Quadrat des Tisches bedeckt mit Karten. So, das sind jetzt also schon.
Was ist denn Mana, weil du gesagt hast, ich zahle dafür Mana?
Ja, das kommt noch. Muss ich gleich sagen. Ich wollte jetzt noch schnell, welche Position auf diesem Spiel es jetzt gibt. Eigentlich die letzte wichtige Sache jetzt neben der Bibliothek, dem Schlachtfeld und meiner Hand, ist noch der Friedhof. Sollte durch irgendwelche Effekte, durch Kampf oder irgendwelche Zaubersprüche eine meiner Karten zerstört werden oder seine Wirkung verlieren oder was auch immer, dann kommt sie in den Friedhof. Das ist halt auch wieder klar, was Totes kommt in den Friedhof.
Aha.
Also auch Zaubersprüche, die ich spiele, die haben einmal ihren Effekt, zack, kriegst Schaden, dann kommen sie auch sofort in den Friedhof. Und dann kann man natürlich auch sehr viel rumspielen damit. Es gibt dann auch Karten, also dann sehr viele Effekte und verschiedene Karten, die auch ermöglichen, zum Beispiel Karten wieder aus dem Friedhof zurückzuholen, wieder zu verwenden.
Ah, ja.
Deshalb ist diese Unterscheidung auch ein bisschen wichtig. Und hier siehst du dann auch, hieran erkennst du dann auch, eigentlich kann es relativ wenig passieren, dass wir unsere Karten allzu sehr vermischen, weil ich halt meine Karten, wenn sie, habe ich immer vor mir. Entweder sind sie direkt aufgespielt auf dem Schlachtfeld und können da für mich kämpfen.
Sie ja gleich mal fotografisch festhalten. Ja, sprich mal.
Da werden später noch bessere Bilder kommen.
Ja, naja, man kann ja nicht genug haben.
Richtig.
Ja welche aussuchen, damit. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich deine Hose fotografiere. Das müssen wir. Naja, sprich weiter. Ich mach das schon.
Ja. Ja. Entschuldigung. So, dann kommen wir zum Spiel.
Ja.
Das Ziel, also ich gewinne, wenn ich deine Lebenspunkte, die beginnen bei 20, auf 0 senke. Und du natürlich, wenn du meine Lebenspunkte auf 0 senkst. Das können wir auf verschiedene Weise machen. Die übliche Form ist eigentlich, Kreaturen für uns kämpfen zu lassen und den Gegner anzugreifen. Dann kriegt er Schaden mit der Zeit, eventuell kämpfen auch Kreaturen gegeneinander, aber irgendwann ist einer von uns durch. Und
wie viele Lebenspunkte habe ich denn am Start?
20.
20, achso.
Genau, ja. Jeder von uns. Es gibt auch noch andere Siegbedingungen. Es gibt die zweite klassische ist noch, sollte solltest du Karten ziehen müssen, also jede Runde ziehen, jedem Zug ziehen wir eine Karte, solltest du das nicht mehr können, weil deine Bibliothek erschöpft ist, alle 60 Karten sind weg, dann hast du verloren. Mhm. Das hat einen Vorteil natürlich, dass es da so ein Zeitlimit praktisch gibt. Also während natürlich dieses Lebenspunkte runterhauen schneller geht, als diese 60 Karten zu ziehen, kann man auf die Weise halt so sagen, okay, irgendwann muss jetzt zwangsläufig Schluss sein. Irgendwann bin ich durch all meine Karten durch, ich kann nichts Neues mehr aus meinem Arsenal ziehen, aus meinem Ärmel schütteln und dann sollte auch mal Schluss sein. Es gibt auch Möglichkeiten, das noch weiter zu erzwingen, dass ich sage, okay, mein Ziel ist jetzt nicht, dich mit Kreaturen zu besiegen, sondern eben, ich versuche irgendwie auf deine Bibliothek Einfluss zu nehmen, damit du möglichst schnell keine Karten mehr ziehen kannst und so verlierst. Und dann gibt es noch sehr viele andere, einige andere Karten, die noch direkt dich das Spiel gewinnen lassen, aber dann meistens zu sehr merkwürdigen Bedingungen, die schwer zu erreichen sind. Jo. Also, ich würde mal sagen, wir spielen doch einfach mal eine Runde. Ein fingiertes Spiel. Mhm. Ich habe hier noch ein Deck für dich.
Blau?
Ja, damit in erster Linie damit ich sie unterscheiden kann. Und misch sie bitte nicht. Ich habe sie ein bisschen sortiert.
Hast sie sortiert aus didaktischen Gründen?
Aus didaktischen Gründen. Die Didaktik ist mangelhaft, aber vorhanden. So. Also, es fängt an. Wir ziehen 7 Karten. Und wie es der Zufall so will, hast du sehr viele Länder auf der Hand. Ich übrigens auch. So.
Länder.
Am besten, also normalerweise zeigen wir uns die Karten nicht, aber um das hier am besten möglichst gut zu zeigen. So. Wie du schon merkst, da sind sehr viele Karten doppelt. Die sind jetzt übrigens nicht ausgespielt, sondern du hast sie immer noch auf der Hand.
Ja, ja.
Wir brauchen nur ein bisschen Platz auch, um das dann zu spielen. Ja,
wenn du das vorher gesagt hättest, hätte ich das hier anders arrangiert. Da hätten wir viel mehr Platz gehabt.
Überhaupt.
Ich kann es ein bisschen beiseite schieben. Ich habe nur immer Angst, wenn ich zu viel an den Kabeln hier rumreiße, dann gibt es hinterher irgendwelche Störungen, die man eigentlich nicht haben.
Ich hatte den vorhandenen Platz falsch eingeschätzt.
So, jetzt... Ja. Sind wir ein bisschen besser aufgestellt.
Okay. So. Okay, also. Wir haben beide 7 Karten auf der Hand. Du fängst an, wie es das Schicksal so möchte. Und als erster Spieler darfst du leider keine Karte ziehen, so weil du halt den Vorteil hast, schneller dran zu sein vor mir. Darfst du erstmal keine Karte ziehen, aber du kannst jetzt anfangen auszuspielen. Und zwar teilt sich dann das Spiel in verschiedene Phasen. Das ist jetzt die Hauptphase. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich so alle Sprüche, die du hast, kannst du spielen, wenn du sie bezahlen kannst. Mhm. Jetzt kommen wir zu diesem Mana, von dem ich eben schon gesagt habe. Zaubersprüche haben ja diese Symbole in der Ecke. Hier zum Beispiel so eine Sonne in einem weißen Kreis. Mhm. Das heißt, du brauchst ein weißes Mana, um diese Kreatur in dem Fall auszuspielen. Das ist ein eifriger Kadett, eine 1-1-Kreatur, also jetzt nicht so groß, nicht so stark, aber auch nicht so teuer. Mhm. Und das Mana wiederum bekommst du von Ländern. Die hast du auch auf der Hand reichlich. Mhm. So. Du darfst pro Zug ein Land spielen. Mhm. Das heißt, du nimmst ein Land von deiner Hand und legst es vor dich hin. Mhm.
So. Gut, also ist dann auch egal.
Ist egal welches. Die sehen nur anders aus.
Da gibt es unterschiedliche, da gibt es noch mal so Symbole drauf.
Aber die sind alle gleich. Also im unteren Bereich in dieser Textbox ist eine große Sonne abgebildet, die soll einfach heißen, hier gibt es weißes Mana. So. Okay. Die sind alle identisch, also jetzt von der Spielweise her, nur die Bilder unterscheiden sich, weil es in jeder Edition neue Bilder gibt dafür, damit man ein bisschen variieren kann.
Ja.
So, jetzt hast du ein Land, ein Standardland, eine Ebene, die weißes Mana produziert. Jetzt kannst du das Mana aus dem Land herausholen, indem du tappst. Das heißt, die Karte um 90 Grad drehst. Mhm. Das ist deshalb auch gut, weil du dann weißt, okay, dieses Land habe ich jetzt schon gerade verwendet. Ich habe jetzt schon das aufgebraucht. Das heißt, wenn ich irgendwann später mehr Länder habe, dann kann ich immer so schon mal haushalten, okay, das habe ich jetzt schon benutzt, wie viel habe ich noch und so weiter. So, jetzt hast du ein weißes Mana und kannst deinen eifrigen Kadetten spielen. Das heißt, du platzierst es auch auf dem Schlachtfeld.
Ja.
So. Leider, das ist immer das Problem. Beim ersten Zug, da kann man nicht so viel machen, damit es nicht so unfair wird, kannst du jetzt nicht mehr viel machen. Du hast keinen Mana mehr. darfst nur ein Land spielen, hast es verbraucht und die Kreatur, die du jetzt genommen hast, hat etwas, das nennt sich Summoning Sickness, irgendwie so Beschwörungskrankheit. Es ist noch so verwirrt, die Kreatur ist noch so verwirrt von davon, dass du sie von irgendwoher teleportiert hast, dass sie nicht angreifen kann. Hat natürlich spielerisch den vor den Zweck, dass ich auch noch die Möglichkeit habe, irgendwas zu spielen, um vielleicht dagegen was zu geben. So, damit endet jetzt dein Zug, kannst nicht mehr viel machen und meiner beginnt. Ich hatte auch 7 Karten auf der Hand und ziehe jetzt am Anfang meines Zuges, das wurde bei dir übersprungen, weil du angefangen hast, ziehe ich jetzt eine Karte.
Ja.
Und so wie du spiele ich auch ein Land in meiner Hauptphase. Und leider habe ich keine Karte auf der Hand, die ich mit einem Mana spielen kann. Das heißt, ich muss sagen, tja, schade, du bist dran. Also mein Zug ist vorbei, ich habe nichts gemacht, außer ein Land gespielt. Und du bist dran.
Und ich ziehe jetzt eine Karte.
Erstmal fängst du an, alle Länder, die du, also alle Karten, die du umgedreht hast, die du zur Seite gedreht hast, wieder zurückzudrehen, damit du sie wiederverwenden kannst.
Die kann ich wiederverwenden.
Die kannst du dann wiederverwenden.
Brauche ich ja gar kein weiteres Land
aus. Oh doch, weil du ja teurere Karten spielen willst.
Aha.
So, also erstmal alles wieder auffrischen. Alles enttappen, was getappt ist. Also wieder aufrecht drehen. Ja. Dann ziehst du eine Karte.
Ich habe eine Karte, da bin ich sehr gespannt. Ah ja.
Da, so, dann es ist wieder eine Kreatur, eine etwas teurere.
Den Ruhmsucher. Ich kann das ja mal vorlesen, was da drauf steht. Also auch wenn das jetzt. Also bei dem eifrigen Kadetten stand unten drauf Training. Ich habe gesehen, wie mein Getreide in Asche verwandelt wurde. Mehr Motivation brauche ich nicht.
Aha. Okay. Also es ist irgendwie Kriegszeit dort wohl, bei den eifrigen Kadetten.
Und beim Ruhmsucher steht, also Kreatur, Soldat, da oben sind jetzt 2 Symbole.
Genau, das sind 2 Symbole, auch wieder diese Sonne.
Die Sonne und diese
1. Und daneben 1. eine 1 in einem grauen Kreis.
Ja.
Das heißt, also für die Sonne musst du wieder, so wie vorher auch, weißes Mana ausgeben, das hast du ja. Für die 1 kannst du beliebiges Mana ausgeben. Das ist jetzt für uns in unseren Decks, weil die einfarbig sind, nicht so wichtig. Aber hätten wir jetzt mehrere verschiedene Farben, dann müssten wir aufpassen, dass du zumindest diese farbigen Symbole auch zuordnen kannst zu den zu dem Mana, das aus deinen Ländern kommt.
Ah, ja.
Also zum Beispiel hättest du jetzt mein Gebirge und eine 2 von meinen Gebirgen oder sowas, dann könntest du diese Karte nicht spielen, weil du kein weißes Mana hast, um das zu machen. Und dadurch wird halt die spielerisch wird halt so ein bisschen eingeschränkt, was man machen kann und worauf man achten muss.
Ja.
Und auch auf welche Möglichkeit man beim Zusammenstellen des Decks hat.
Also unter der Kreatur steht, das Schlachtunglück kehrt immer mit dem einen Soldaten zurück, der es sich anders überlegt und sich wieder in den Kampf stürzt.
Auch wieder Anekdotentext sind keine, also man merkt auch an der Art und Weise natürlich, wie es formuliert ist, dass es keine Regeltext ist, keine Fähigkeit. Okay. So, ja dann würde ich sagen, so wie vorher, du spielst ein Land.
Noch eins?
Naja, eins reicht ja nicht,
um
die Karte zu spielen. Das heißt, du spielst wieder ein Land, du hast ja genug auf der Hand.
Wieso reicht jetzt nicht eins? Weil der höherwertig ist.
Na, weil er ein weißes Mana und ein beliebiges Mana
kostet. Achso,
dann brauche ich zwei insgesamt.
2 Mana, okay.
Und diese Beschränkung, dass du nur ein Land pro Runde spielen darfst, ist natürlich auch dafür da, um das Spiel ein bisschen ausgeglichener zu machen.
Verstehe, okay.
Damit du die sehr starken Karten, die mehr kosten, nicht sofort spielen kannst.
Alles klar.
So. Der Ruhmsucher, den du gerade gespielt hast, ist so wie der Kadett davor, ist jetzt erstmal krank.
Ja.
Reisekrankheit oder sowas. Ja. Der eifrige Kadett hingegen, der ist ja jetzt frisch und munter, hat sich an seine Umgebung gewöhnt und kann jetzt angreifen. Das heißt, wir gehen jetzt von dieser Hauptphase, in der du deine Karten ausgespielt hast, in die Kampfphase über. Und da kannst du jetzt sagen, okay, meine Kreaturen greifen an und zwar der und der und der. Du hast nur einen, jetzt greifst du mit dem an. Und dafür, so wie schon bei den, die Länder mussten noch getappt werden, damit du für den Ruhmsucher bezahlst. Dafür auch hier wieder dasselbe Methodik. Du tappst ihn.
Also man dreht ihn.
Man dreht ihn.
Seite.
Dreht ihn zur Seite um 90 Grad und sagst, ich greife jetzt mit ihm an.
Ja.
Und dann sage ich, schade, ich habe nichts, um zu blocken oder irgendwie was zu tun. Also muss ich wohl diesen Schaden zu mir nehmen. Ach so, was wir jetzt noch vergessen haben. Wir müssen ja irgendwie noch uns merken, wie viele Lebenspunkte wir haben.
Genau.
Wir fangen mit 20 an.
Aha.
Und eine Möglichkeit dafür ist Zettel und Papier, oh Gott, Papier und Stift zu nehmen. Mhm. Das ist auch eigentlich die schnellste Möglichkeit. Ja, die andere Variante, die auch gerne verwendet wird, ist Würfel zu benutzen. Hier haben wir einen 20-seitigen Würfel. Passt ja sehr gut. Ist sowieso, ich meine, das kommt ja aus dem Rollenspielbereich. Da sind 20-seitige Würfel ohnehin viel vorhanden.
Ja.
Die sind auch noch besonders. Die sind direkt, das sind sogar direkt von irgendwelchen Editionen, irgendwelche Zugaben. Normalerweise sind Würfel ja, sind die Würfel, die Zahlen auf den Würfeln ja scheinbar zufällig sortiert. In diesem Fall sind sie aber alle aneinander dran. Also hier haben die 20, 19, 18, 17, 16. Das ist natürlich deshalb, weil die dafür gedacht sind, als Lebenspunkte-Marker zu machen und man dann nicht so lange suchen muss nach der nächsten Zahl. Mhm. In meinem Fall also zum Beispiel, oh, dein eifriger Kadett greift mich an, ich kriege den Schaden direkt. Er hat eine Stärke, also gehe ich von 20 auf 19.
Das obere ist dann immer das. Ja, okay.
Und hab damit Schaden genommen und bin jetzt dem Verlieren einen Schritt näher gekommen. Ja. Und dem Sieg einen Schritt näher. So, mehr kannst du wiederum nicht machen. Jetzt hast du gekämpft. Du könntest jetzt nochmal was spielen.
Du
musst
doch noch irgendwas spielen. Du bist doch dran.
Ja, doch bist du dran. Ich habe jetzt nur gerade meine Lebenspunkte angepasst. Ach so,
also ich könnte jetzt noch weiterspielen.
Du könntest theoretisch noch weiterspielen. Praktisch hast du aber keine Möglichkeit dazu, weil du nur Länder auf der Hand hast und schon ein Land gespielt hast.
Ach so.
Aber hättest du jetzt noch Mana frei und noch Zaubersprüche auf der Hand, könntest du jetzt immer noch weitermachen.
Ach so.
Und dadurch gibt es auch die Frage, wann mache ich was? Mache ich es vorher, mache ich es nachher? Mhm. Was verrate ich dem Gegner, wenn ich jetzt etwas vorher mache? Und da entwickelt sich dann so eine Taktik und so eine Strategie dann auch, die jedem ganzen Spiel ziemlich viel Tiefe verleiht.
Aha,
also ich habe jetzt die Decks natürlich so zusammengestellt, dass hier relativ wenig Unvorhergesehenes oder Unübliches passiert. Mhm. Die sind manipuliert quasi.
Aha, ja, das ist ja aus didaktischen Gründen
ganz richtig, gut. Das ist sogar sehr gut, weil nämlich würde ich hier mit einem normalen Deck, so wie dem, das ich hier vorher kurz gezeigt hatte, ankommen, da würde man in dem Erklären dieser ganzen Zusatzregeln und Zusatzfähigkeiten nicht mehr so richtig hinterherkommen.
Ja, genau.
Okay. Das ist, Magic ist ein so altes Spiel auch, dass es halt unzählige Regeln und Fähigkeiten gibt. Und natürlich auch dann, dadurch macht es aber auch Spaß natürlich, da sich Siegstrategien und Möglichkeiten und Kombinationen zu überlegen.
Ja, verstehe.
Gut, dein Zug ist zu Ende, weil du nichts mehr machen kannst oder nichts mehr machen willst. Und meiner
ich
beginnt.
Ich meine wieder aufrichten. Ja.
Nee. So. Dein Zug ist jetzt zu Ende.
Ach so, die Runde ist noch nicht zu
Ende. Die Runde ist noch nicht zu Ende. Und das hat auch noch einen Grund, dass es bei dir alles jetzt getappt bleibt,
ja?
Verwendet bleibt, nicht für dich verfügbar bleibt. Denn das könntest du mich auch noch benutzen, um auf mich zu reagieren. Während ich was mache. So, ich ziehe also wieder eine Karte. Mhm. Ich spiele wieder ein Gebirge. Und ich spiele eine Kreatur. Einen Goblin-Lanzenträger. Der kostet ein rotes Mana und ein beliebiges. Bezahle ich mit meinen zwei Gebirgen, die ein rotes Mana produzieren. Und jetzt habe ich auch eine Kreatur auf dem Feld. Vorher konnte ich es mir halt nicht leisten. So.
Das ist ja noch, die Kreatur kann ja jetzt nichts machen.
Die kann jetzt nicht angreifen, richtig. Ja. Ich wollte nur mal kurz den Flavortext vorlesen, weil du das auch schon bei deinem
gemacht hast. Genau, das ist auch gut und richtig, damit man ein bisschen was erfährt hier.
Also, es ist ein Goblin-Krieger übrigens.
Mhm.
Sobald sie das Spitzende gefunden haben, werden sie zum Wachdienst befördert.
Mhm.
Also, die Goblins haben immer sehr lustige Sprüche unten drauf, weil das halt sehr ulkige Kreaturen sind, die sich auch gerne mal selbst in die Luft sprengen und sowas.
Mhm.
Jo. Dann, ja, dann ist mein Zug vorbei, ich kann nichts mehr machen, die Kreatur kann nicht angreifen und du bist wieder dran. Womit fängt jetzt?
Was bedeutet nochmal 2 von 1? Also 2
ist die
Stärke?
Sie ist eine 2-1-Kreatur, 2 ist die Stärke, sie fügt also 2 Schaden zu.
Mhm.
Sie hat aber nur einen Widerstandskraft. Das heißt, wenn sie einen Schaden bekommt, ist sie sofort tot.
Aha.
So, das wird auch gleich interessant werden, nämlich so. Jetzt bist du wieder am Zug. Das heißt, erstmal enttappst du wieder alles, was getappt ist.
Okay.
Und machst damit sowohl deine Kreatur als auch deine Länder wieder verfügbar.
So, und dann ziehe ich eine Karte.
Genau. Ziehst eine Karte, so wie immer. Und so kommt halt dann auch immer Nachschub noch ran aus dem Deck natürlich.
Mhm.
So.
So, jetzt habe ich da einen ehrwürdigen Mönch.
Genau. Das heißt, wieder eine Kreatur. Wie teuer ist sie?
2 Moment, da steht, also in dem einen ist eine 2 drin und das andere ist wieder die Sonne da.
Genau, das heißt
also.
Bedeutet
3.
Insgesamt 3 und davon muss eines weiß sein. Das ist halt wieder diese Beschränkung.
Ach so.
Wenn du jetzt verschiedenfarbige Decks hättest, dann wäre das noch also irgendwie relevant. Aber du hast genug Mana.
Und dann zwei?
Genau. Jetzt drehst du deine Karten. Also wir müssen ja hier auch so ein bisschen sprechen für die
Zuhörer. Also ich drehe jetzt alle drei. Wieso drei? Moment, nee.
Weil es drei kostet. Das hast du doch gerade gesagt.
Es kostet noch zwei.
Und noch ein weißes.
Achso, und ein weißes. Okay.
Zwei beliebige und ein weißes.
Jetzt sind es drei.
Dann legst du es wieder aus.
Dann lege ich es aus.
Und hier kommen wir jetzt, also während deine anderen beiden Kreaturen gar keine Fähigkeiten hatten, hat dieser Mönch eine Fähigkeit.
Wenn der ehrwürdige Mönch ins Spiel kommt, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu.
Genau, das kann jetzt auf dem Würfel leider nicht dargestellt werden. Wir merken es uns mal.
Okay.
Genau, also du hast jetzt gerade deine Lebenspunkte. Wir können ja auf zwei setzen und wissen, dass du über 20 bist.
Das ist über 20.
Ja. Okay. Das heißt, du hast also jetzt gerade deinen Lebenspunkt erhöht und mir ist damit schwerer gemacht, dich zu töten.
Aha, und du hast dir aber habe ich keinen Schaden. Doch, ich füge dir doch auch Schaden zu, oder?
Nee. Erstmal noch nicht. Also du hast jetzt erstmal nur das ausgespielt und hast diese Fähigkeit gemacht, die dich heilt. Mhm. Jetzt hast du schon drei Kreaturen vor dir liegen. Mhm. Also schon mal eine kleine Armee, die dann im Kampf interessant werden könnte.
Ja.
So, dieser Mönch ist ja wieder krank, der arme Kerl. So, aber deine
Ruhmsucher
und dein eifriger Kadett sind ja jetzt bereit. So. Jetzt kannst du mit ihnen angreifen.
Ja, und kostet mich das irgendwas?
Nein, das.
Dann kann ich doch eigentlich.
Also es kostet dich nur, eventuell könnten deine Kreaturen sterben, aber es kostet dich jetzt keinen Mana oder so oder keine Handkarten, sondern einfach nur, du könntest jetzt überlegen, okay, will ich jetzt mit ihm angreifen, will ich nicht mit ihm angreifen? Natürlich. Je mehr du angreifst, desto eher kriegst du meine Lebenspunkte runter.
Aha.
Also wir sagen jetzt mal, du greifst mit beiden an.
Ja, gut.
Ja, hier so beide Krieger, los geht's.
Genau.
Beide Soldaten. So, jetzt kommt der Kreaturenkampf. Ich habe eine Kreatur, die ist ungetappt. Ich habe es nicht damit angegriffen, konnte ich ja nicht.
Mhm.
Und ungetappte Kreaturen kann ich zum Blocken benutzen. Das heißt, du hast zwar mich angegriffen, aber ich kann jetzt sagen, ich will keinen Schaden nehmen, ich werfe jetzt diesen Goblin-Lanzenträger vor deinen Ruhmsucher.
Mhm.
So, dann blocken die beiden. Das heißt, die kämpfen gegeneinander, während der eifrige Kadett zu mir durchkommt.
Mhm.
Der macht mir also immer noch einen Schaden wieder, gehe ich auf 18.
Mhm.
Die beiden Kreaturen kämpfen gegeneinander und jetzt vergleichen wir die Werte.
Ja.
Das heißt, wir gucken, okay, meine Kreatur hat Stärke 2, deine Widerstandskraft 2.
Mhm.
Das heißt, 2 Schaden, 2 Widerstandskraft, sie stirbt.
Mhm.
Umgekehrt, deine Kreatur hat macht 2 Schaden und meine hat Widerstandskraft 1. Ist auch größer oder gleich. Also sterben beide. Sie werden dann vom Spielfeld entfernt und in unsere jeweiligen Friedhöfe gelegt.
Mhm. Okay.
Heißt, einerseits war es natürlich ein bisschen schade, du hast jetzt eine Kreatur verloren. Andererseits, hey, du bist meine losgeworden.
Mhm. Okay.
Und das Interessante jetzt daran ist, würde ich dich jetzt als nächstes angreifen, dann hättest du eine ungetappte Kreatur, mit der du blocken kannst, und eine getappte Kreatur, mit der du nicht blocken kannst. Das heißt, du musst an der Stelle schon abwägen. Will ich jetzt angreifen und Schaden machen? Oder lasse ich lieber ein bisschen was zurück, um eventuell blocken zu können, damit ich nicht Schaden leide? Und das ist dann, das ist so die Hauptstrategie dann während des Spiels. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wollen wir es noch hinziehen?
Ja, lass uns doch, wir haben doch Zeit. Wir können doch mal.
Okay.
Ich beginne ja erst langsam zu begreifen. Und ich denke, die Hörer, die das jetzt auch nicht sehen, haben es dann noch schwerer, das zu begreifen.
Ja, deshalb versuche ich auch, es möglichst
ausführlich
zu beschreiben.
Ja, deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn man nochmal jetzt ein bisschen weitermacht. Und
Und
wir haben ja Kapitelmarken. Also wer jetzt wirklich denkt, oh nee, das ist mir jetzt zu langweilig, weil ich es einfach nicht verstehe, der springt einfach zum nächsten Kapitel.
Okay, dann hast du jetzt also angegriffen und kannst nichts mehr spielen, hast kein Mana übrig, keine Karten auf der Hand, die du spielen kannst. Also beendest du deinen Zug und ich bin dran.
Mhm.
Ich tappe meine Gebirge. Mein Goblin ist ja leider tot. Da mache ich also nichts, der bleibt im Friedhof liegen und ich ziehe eine Karte, so wie sonst auch. So, ich spiele mal wieder ein Gebirge.
Mhm.
Jetzt habe ich schon 3 Länder. So, dann fangen wir doch mal hier an. Mal wieder eine besondere Kreatur. Ein Goblin-Wagenlenker. Kostet 3 Mana, 1 davon muss rot sein.
Mhm.
Wieder die Symbole drauf.
So. Ja.
Zack.
Okay.
Bezahle ich damit. Ich drehe wieder meine drei Länder zur Seite. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt auch, man kann eigentlich, wenn jetzt jemand hier reinkommt, der Magic kennt, der kann auf einen Blick eigentlich sehen, außer dass er nicht genau weiß, wer dran ist, kann aber sehen, okay, du hast keinen Mana mehr, ich habe keinen Mana mehr übrig, keine Länder mehr und die Kreaturen, du hast ein bisschen mehr Kreaturen, aber einer davon hat gerade angegriffen. Und also das ist einfach auch schon vom Bild her so gemacht, dass man sehr leicht.
Mach jetzt nochmal ein Foto, ja. Sprich weiter.
Sehr leicht erkennen kann, wie gerade so der Spielzustand ist. Mhm. Deshalb ist auch dieses Tappen eigentlich eine ziemlich schlaue Idee, um Sachen zu zeigen.
Ja.
So, also ich habe jetzt diesen Goblin-Wagenlenker gelegt und normalerweise, so wie bei den anderen Kreaturen auch, normalerweise dürfte der nicht angreifen. Das hatten wir ja schon. Aber das ist eine besondere Kreatur. Sie hat nämlich eine Fähigkeit, eine Schlüsselwortfähigkeit in dem Fall.
Eile.
Eile, genau. Und diese dann
Kreatur kann in dem Zug, in dem sie unter deine Kontrolle kommt, angreifen.
Aha, ja. Also die Einschränkung, die von den Regeln allgemein gesetzt wird, wird durch Fähigkeiten außer Kraft gesetzt. Und das ist natürlich gibt auch wieder sehr viel Potenzial, verschiedene Karten zu machen. Die, also normalerweise kannst du nicht angreifen, aber mit dem kannst du angreifen. Wenn du sehr viele davon nimmst, dann kannst du sehr schnell angreifen und Schaden machen. Und das gibt noch sehr viele andere Fähigkeiten natürlich. Also das ist ein relativ simples Konzept. Es setzt eine Regel aus der Kraft, die vorher galt. So, dann greife ich jetzt mit meinem Goblin-Wagenlenker an. Der ist eine 2-2-Kreatur. Also etwas widerstandskräftiger als mein Goblin-Lanzenträger vorhin, aber auch nicht allzu.
Aber den kann ich ja abwehren.
Ja, und zwar
mit meinem ehrwürdigen Mönch,
genau.
Weil der auch 2-2 hat. So.
Genau. Und mit dem eifrigen Kadetten kannst du nicht abwehren, weil er getappt ist. Er hat angegriffen.
Genau.
Das heißt, da war halt diese Überlegung. Greife ich an oder verteidige ich? So. Die kämpfen wieder gegeneinander. 2-2 gegen 2-2.
Ja.
Töten sich gegenseitig. Kein Schaden kommt durch. Landen beide auf dem Friedhof.
Okay.
Ja, leider bin ich jetzt durch. Ich habe keine Karten mehr, die ich ausspielen könnte. Also bist du dran.
Huch, wo habe ich denn mein Deck? Ach, da.
Deine Handkarten, ja.
Meine Handkarten, ja. So, jetzt ziehe ich wieder eine Karte.
Also erstmal enttappen.
Achso, enttappen,
ja. Also die rein. Streng genommen ist die Reihenfolge jetzt an der Stelle ja nicht ganz wichtig, aber von den Regeln her wird es vorgegeben. Wenn es komplizierter wird, ist es wichtig.
So. Erfahrener Rittmeister ist das. Das sind zwei Sonder, also zweimal meine Länder, wenn ich den spielen will. Mensch, Ritter, Wachsamkeit. Diese Kreatur wird beim Angreifen nicht getappt.
Da haben wir auch wieder so ein Konzept. Normalerweise sagen die Regeln, du musst eine Kreatur tappen, wenn du sie angreifst. Dann kann sie ja nicht mehr blocken, aus den Regeln her. Diese Kreatur aber ist anders. Du darfst mit ihr angreifen und dann auch noch blocken. Aber bezahl sie erstmal.
Also ich so zwei,
genau, du hast,
tappe ich.
Genau, du hast drei Länder, aber nur zwei davon brauchst du. Deshalb drehst du auch nur zwei seitwärts.
Und Sonder, den muss ich jetzt drehen, weil ich damit, nein.
Nee, da erstmal für dich hin. Erstmal ausspielen. Genau. Dann kannst du auch noch ein Land spielen. Das würde ich auch empfehlen. Eigentlich ist es fast immer gut, ein Land zu spielen, wenn du es kannst.
Wieso?
Was? Weil es sein könnte, dass du in der nächsten Runde ein Zauberspiel, eine Kreatur oder einen Zauber ziehst, der teurer teurer ist. Und da du ja beschränkt bist, jede Runde nur ein Land zu spielen,
okay, alles klar.
Ist es sinnvoll, das zu machen.
Ja.
Also immer diese ganzen Einschränkungen, die man hat, da muss man immer gucken, wie man die möglichst weit umgeht.
Ja, alles klar.
So, willst du angreifen?
Du, warum nicht?
Also, das heißt, du kannst allerdings nur mit deinem eifrigen Kadetten angreifen.
Oh, ach so, weil der andere.
Weil der andere immer noch krank ist. Der hat ja nicht die Eile, die ich vorher
beim
Goblin hatte.
Stimmt.
Aber würde ich sagen, sieht gut aus, greif mal an. Greif ich habe nichts, womit ich verteidigen kann. Dann drehst du sie wieder, tappst du wieder. Und Entschuldigung, ich nehme einen Schaden. Gehe ich auf 17.
Aha.
Jetzt sind wir schon 5 Lebenspunkte auseinander.
Aha. Oh, das sieht gut für mich aus.
Ja.
Hast du das gut eingefädelt?
Naja.
Ja, nee, fast schon.
Passt schon.
Kann sich ja ändern.
Du kannst weiter nichts machen, hast zwar noch Mana übrig, du könntest also was spielen, aber du hast keine Zaubersprüche auf der Hand.
Ja.
Ein Schelm, wer Böses denkt, warum du keine Zaubersprüche auf der Hand hast. So, ich enttappe wieder, bin wieder dran. Ziehe eine Karte. Und allein schon durch dieses immer wiederholen, tappen, ziehen. Irgendwann hat man es so drauf, da weiß man ganz genau, was man machen kann oder was nicht.
Genau.
So, dann mache ich das so. Und Spiele.
Vielleicht noch zwischendurch anmerken.
Ja.
Der erfahrene Rittmeister heißt zwar auf Deutsch erfahrener Rittmeister, was jetzt sehr männlich klingt, aber das Bild ist eindeutig eine Frau. Also würde ich sagen. Also eigentlich müsste da Rittmeisterin stehen.
Ist vielleicht aus dem Englischen.
Ja, es ist im Englischen, weil es da halt diese
Unterscheidung nicht so stark gibt.
Diese Geschlechtsunterscheidung nicht gibt.
Naja, Mistress könnte man schon machen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was der Name ist jetzt in der englischen Karte.
Ja, das
können wir nachgucken, aber
wahrscheinlich ist das irgendwas, wo gerade Master nicht drin ist.
Ja.
Rittmeister, was mit Marshall oder sowas.
Könnte sein.
Und dann gibt es keine feminine Form. Oder keine weibliche Form.
Also, ich habe wieder mal ein Land.
Ich wollte
gespielt.
Das nur mal sagen, weil ja, da sagt man, das sind alles Männer, stimmt eben nicht. Nee.
Bei den Goblins.
Ja, bei den Goblins, da kann man es nicht genau sagen. Und bei dem Monster, was wir vorhin haben, kann man es auch nicht genau sagen, welches Geschlecht das hat. Das hat ja auch so einen unförmigen Körper, dass man da keine Geschlechtsmerkmale erkennen konnte. Jetzt ist klar hier, dass
ich spiele eine Kreatur.
Mhm.
So. Die ist.
Da musst du drei.
Da habe ich drei. Genau, sie kostet drei. Ja, ich habe vier Gebirge, aber brauche nur drei davon. Also drehe ich auch nur drei.
Mhm.
So, jetzt habe ich hier diesen Bloodrock Cyclops, also den Blutfels-Zyklopen gespielt. Das ist jetzt eine englische Karte. Ich hatte ein bisschen Einschränkungen bei der Auswahl der Karten.
Ich habe hier dazwischen auch englische, ja.
Ich musste welche finden, die nicht so viele Fähigkeiten haben. Mhm. Das ist nicht immer so einfach.
Ja.
Genau.
Also da sieht man, was du hier alles in die Vorbereitung gesteckt hast.
dieser Zyklop greift jede Runde an, falls er die Gelegenheit dazu hat.
Mhm.
Also falls möglich. So, in dem Fall geht es aber nicht, denn er ist auch wieder krank. Er hatte wieder diese Beschwörungskrankheit.
Aha, ein Glück.
Ein Glück, denn er ist eine 3-3-Kreatur, die ist stärker als deine beiden anderen.
Aber, und ich kann immer nur eine gegen eine.
Das kommen wir aber gleich zu, aber es geht auch kombiniert. So, Entschuldigung, ich darf nicht enttappen, sondern ich sage, du bist dran.
Ich bin dran.
Du enttappst.
Enttappe?
Deine beiden Länder, die du benutzt hast, letzte.
Ein zusammenschieben letzten hier, dann ist das.
Und deinen Kadetten, den du benutzt hast, im letzten Zug.
Und dann nehme ich eine neue Karte.
Genau.
Aha. Mhm. Was soll das jetzt? Reviving Dose.
Ach so, ja.
Gain 3 life.
Genau. Das ist jetzt, anders als alles andere, was wir bisher hatten, ist das ein Zauberspruch.
Mhm.
Das heißt, er hat einfach nur einen Effekt und dann wird er abgelegt in den Friedhof. Also jetzt hatten wir immer Kreaturen, die werden dann ins Spiel gebracht und bleiben da liegen und machen dann Sachen für uns, bis sie sterben.
Mhm.
Das ist jetzt ein einmaliger Effekt. In dem Fall bekommst du 3 Lebenspunkte.
Aha.
Ja, den könntest du ja mal spielen.
Könnte ich spielen. Genau, dann spiele ich.
Genau,
ja, dann legst du also bei hin. 5.
Dann bist du bei 25, genau. Ist hier. 5. 25. Außerdem, also darunter steht noch, zieh eine Karte. Na dann,
los.
Auf geht's.
Aha.
Also, ach so, du hast natürlich 3 Mana bezahlt.
Ach so, 3 muss ich machen, genau. Ja.
Upp. So.
Genau. Ja. So, hier habe ich jetzt. Ich kann ja auch noch ein Dings ausspielen, ne?
Du kannst auch noch ein Land ausspielen, genau. Hast du nämlich noch nicht gemacht.
Ja, das mache ich mal recht, sonst vergessen wir es noch.
Genau.
So, dann habe ich hier noch Holy Strength.
Heilige Stärke. Eine Aura.
Hm. Was immer das ist.
Eine Verzauberung. So, also darunter steht dann, es kann eine Kreatur verzaubern.
Mhm.
Und ganz unten
steht die eine Erklärung. Moment.
Yeah, ja.
Target a creature as you play this. This card comes into play attached to that creature.
Also eine Verzauberung, die bleibt auf einer Kreatur liegen. Du kannst eine Kreatur in dem Fall verstärken. Da steht ja drunter, die verzauberte Kreatur erhält +1/+2. Und zwar in der gleichen Weise geschrieben wie diese Angriff- und Verteidigungswerte.
Also ich könnte zum Beispiel meinen eifrigen Kadetten befördern.
Zum Beispiel. Oder den erfahrenen Rittmeister.
Ja, das wäre sogar noch besser, weil der nicht getappt wird.
Das klingt ziemlich gut. Und du hast sogar noch Mana übrig.
Und dann kriegt hier der den Holy Strength.
Genau. Wird dann üblicherweise drunter gelegt, damit man immer noch die Karte sehen kann. Also.
Okay. Ja.
Ja, so.
Gut.
Zaubersprüche hast du gemacht. Willst du angreifen?
Ich noch angreifen, genau. Ja, wenn ich schon so einen tollen, so eine tolle Karte habe, dann muss ich das doch direkt mal ausprobieren.
Hier. Also, mit wem greifst du an? Mit dem erfahrenen Rittmeister?
Mit dem erfahrenen Rittmeister. Kann ich mit dem auch noch angreifen?
Dem kannst du auch angreifen.
Also, dann würde ich doppelt angreifen.
Dann würdest du mit zwei angreifen, genau.
Das mache ich jetzt mal.
Das machst du jetzt. Dann okay, alles klar. Der eine wird getappt.
Der nicht.
Der andere nicht, weil er diese Fähigkeit hat. Wachsamkeit. Jo, dann kann ich jetzt überlegen. Okay, will ich blocken? Mal gucken. Ja, den Rittmeister, die heilige Stärke, ist jetzt eine 3-4-Kreatur.
Mhm.
Mein Zyklop nur eine 3-3-Kreatur. Das heißt, ich würde dich nicht töten, weil du 4 Verteidigung, Widerstandskraft hast, also dein Rittmeister, aber er würde mich töten. Ja, ist also schlecht für mich.
Ja.
Keine gute Idee. Aber warte mal, du hast ja noch angegriffen mit dem da, eifrige Kadett.
Mhm.
Der ja, ist klein,
ja,
kann gegen so einen Zyklop nicht ausrichten, mache ich.
Ja.
Kriege ich halt einen Schadenspunkt weniger und deine Kreatur stirbt.
Ja.
Also erstmal mache ich noch die Lebenspunkte, also von 17 auf 14. Nee, warte mal.
Warum,
ja.
warum verlierst du jetzt so viele?
Weil der hier 3 Angriff hat.
Ach so, ja, genau.
Also den ich nicht geblockt habe, der hat ja 3 Angriff. Das heißt, ich habe 14.
Drei.
Bin noch weiter runter, oh je.
Und
die anderen, da stirbt nur deiner.
Mhm.
Meiner kriegt allerdings einen Schaden, der hält aber nur bis zum Ende des Zuges. Deshalb ist es halt. Im Nachhinein kann man jetzt sich fragen, okay, war es so schlau, mit dem anzugreifen?
Mhm.
Denn man konnte ja sehen, dass ich vermutlich blocken könnte.
Mhm.
Andererseits, naja, hätte auch funktionieren können, falls du noch, manchmal hat man noch Karten auf der Hand, die könnte man noch irgendwie fies nutzen, um die eigenen Kreaturen zu verstärken. Ist jetzt bei uns natürlich nicht der Fall, aber im Allgemeinen. Ja, damit ist der Zug auch wieder vorbei. Du kannst nichts machen. Gibst ab an mich.
Ja.
Ich enttappe. Ziehe eine Karte. So, spiel ein Land. Jetzt habe ich schon 5 Länder, 5 Gebirge, aus denen rotes Mana kommt. Und ja, mal gucken, kann ich was spielen? Ich mache einfach genau das, was du gemacht hast. Ich spiele einen Zauberspruch. Und zwar Stun. Also betäuben oder sowas vermutlich. Bezahlt 2 Mana dafür, denn das steht in den Kosten. So, eine Kreatur meiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Das spiele ich natürlich auf deinen erfahrenen Rittmeister, denn der ist ja enttappt, er könnte blocken und wir hatten ja schon geklärt, sieht nicht gut aus, wenn die beiden kämpfen, aber in dem Fall sage ich, der darf nicht. Und auch hier steht wieder drauf, ich darf eine Karte ziehen.
Mhm. Warum legst du das dann dahin?
Weil das hatten wir bei dir auch gemacht. Wenn das ist ein Zauberspruch,
der
macht das einmal, dann ist er weg.
Aha.
Und
woher weiß ich jetzt, dass ich nicht blocken darf?
Das müssen wir uns in dem Fall merken.
So.
Es gilt auch nur in diesem Zug.
Ach so.
Also das ist eine kleine Sache, wo man sich tatsächlich mal was merken muss, was jetzt, wenn jemand reinkommt, nicht sofort wüsste. Aber das, denke ich mal, kriegt man noch hin. Und zumal greife ich jetzt eh an. Und zwar muss ich angreifen. Noch ein guter Grund, dass ich das gespielt habe. Denn mein Zyklop sagt ja, er muss angreifen, wenn er kann. Er kann, also muss er. Los geht's. 3 Schaden für dich. Kommst mal von deinem hohen Ross runter.
Ich kann nichts machen.
Kannst nichts machen.
Okay, 3 Schaden für mich. 5.
Von 5 auf 2.
Na gut. War noch genug.
22, besser gesagt.
22.
Ja, und ja.
Damit ist
ich
das
bin durch.
Vorbei. Dann bin ich dran. Das heißt,
bist
ich
du dran.
Enttappe hier.
Du enttappst wieder.
Ich ziehe eine Karte.
Yep. Und du guckst auf.
Ah, ja. Ja, da haben wir
sprich,
jetzt. Da haben wir jetzt.
Aha.
Gestandener Verteidiger.
Stärkere Kreatur, die auch wieder so eine Heilfähigkeit hat.
4 Lebenspunkte kriege ich dazu, wenn ich ins Spiel kommt.
Jo.
Aber erstmal spiele ich hier so ein.
Wieder ein Land.
Eine Ebene. So, jetzt habe ich kein Land mehr.
Der Hand.
Aber ich könnte den jetzt.
Den kannst du spielen,
ja. Ja. Der ist noch stunned, also der ist irgendwie noch durcheinander.
Genau, richtig.
Aber die 4 Lebenspunkte kriege ich auf jeden Fall, ne?
Die 4 Lebenspunkte kriegst du, richtig. Jetzt muss noch das Mana bezahlen.
Achso, das Mana muss ich noch bezahlen. Wie viel muss ich da bezahlen?
3 beliebige und 2 weiße. Und da du nur weiße hast, halt 5 weiße.
4, 5. Naja, gut.
Ja. 5 bezahlt.
5 bezahlt.
4 Lebenspunkte für dich.
4 Lebenspunkte, das macht 26. Siehst du, ich bin sogar noch wieder gesteigert.
Und da sieht man dann auch, das ist halt zum, das gehört dann zu dieser Farbe Weiß, Lebenspunkte regenerieren, also irgendwie Lebenspunkte dazu bekommen. Das ist halt eine Fähigkeit, die vor allem für Weiß eben in Weiß, auf weißen Karten vertreten sind.
Moment, so. Ich habe schon gezogen, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr machen im Moment. Doch, ich kann auch überlegen, ich kann nicht angreifen, weil ich nichts habe.
Der kann angreifen.
Der kann jetzt wieder angreifen.
Also der den du jetzt gerade gespielt hast, natürlich nicht. Das hat
aber
mir
der kann wieder angreifen.
Aber der neue, der
kann angreifen.
Der schon da war, der kann ja wieder angreifen.
Los, ja, zack.
Und der wird auch nicht getappt, weil er diese Wachsamkeit hat. So, das heißt, ja, kann ich nicht viel machen. Also wieder 3 Schadenspunkte, weil das Ding ja verzaubert ist. Auf 11.
Ja.
So. Dann, ja, hast du angegriffen, kannst nichts mehr machen, hast keine Handkarten mehr.
Mhm.
Und ich bin dran. Ich enttappe alle meine Karten, damit sie wieder bereit sind. So. Und, ja, jetzt sieht es ja nicht so rosig aus für mich.
Nee.
Denn ich muss angreifen und beide deine Kreaturen sind stark genug, um mich, um meinen armen kleinen Zyklopen fertig zu machen. Ja, gut. Eine Wahl habe ich da nicht groß. Das Einzige, was ich machen könnte, ist einen Zauberspruch zu spielen. Und zwar Lava-Axt.
Lava-Axt.
Ja, kostet 5. Fügt einem Spieler meiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Da wähle ich doch mal dich.
Aha.
Auch wieder ein Zauber, der geht dann auf den Friedhof, aber er macht noch seinen Effekt. 5 Schadenspunkte.
Also 5 Schadenspunkte. Das heißt, ich bin jetzt bei 21. So.
So. Und leider muss ich aber angreifen. Da kann ich nicht viel gegen tun.
Mhm.
Ja, willst du blocken?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Kann ich ja auch. Ja, dann blocke ich.
Genau. Blockst mit deinem verzauberten Rittermeister.
Genau.
Rittmeister.
Erfahrener Rittmeister, der.
Ja, leider stirbt mein Zyklop. Ich konnte ihn nicht schützen.
Und du hast doch Schaden.
Und ich? Nein.
Nein, wieso?
Ich habe gerade angegriffen.
Achso, du hast angegriffen. Achso,
ich habe angegriffen.
Kein Schaden.
Und außerdem haben die Kreaturen gegeneinander gekämpft.
Ja.
Solange ich genug Kreaturen zum Blocken habe, kriege ich keinen Schaden.
Mhm.
Außer es gibt wieder irgendwelche Zusatzeffekte.
Ja.
Das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Sammelkartenspielen, ist auch meistens, wie der Kampf verhandelt wird.
Aha.
Und welche Sachen möglich sind und welche nicht. Das ist jetzt die Magic-Variante. Dass man also sich überlegen muss, will ich angreifen oder will ich lieber was zurückhalten zum Blocken? Will ich mit ein paar nur angreifen und dafür mit anderen blocken? Und all solche Varianten.
Ja,
gut. Mein Zug ist vorbei. Ich kann nichts tun, habe keinen Mana mehr. Du bist dran.
Ja.
Also wieder tappen. Ja,
tappen.
Wieder ziehen.
Wir sollten es nicht mehr so lange machen.
Würde ich auch sagen.
Ich sehe, es gehen schon die ersten Hörer uns verloren, aber wir können noch, also eine Runde können wir noch machen.
Okay, eine Runde noch.
So, jetzt habe ich da, was heißt das? Heart of Light. Enchantment. Enchant Creature. Target Creature as you play this. This card comes into play attached to that creature. Hm. Und was?
Und dann darunter steht dann immer was.
Achso, die prevent all damage that would be dealt to.
And also verhindere allen Schaden der
enchanted creature.
Der verzauberten Kreatur zugefügt wurde oder von ihr zugefügt wurden. Also die ist dann sozusagen in einer Schutzhülle und kann keinen Schaden austeilen und auch keinen bekommen. Sie ist irgendwie so ein bisschen tot. In gewisser Weise, aber ist immer noch auf dem Spielfeld. Da ich aber jetzt gerade, das ist natürlich eine Verzauberung, die du eher auf meine Kreaturen spielen würdest. Das geht auch.
Ach so.
Damit meine keinen Schaden mehr zufügen.
Ah, okay. Dann,
jo.
Dann spielst du sie jetzt nicht.
Dann spielst du sie jetzt nicht, genau.
Klar.
Aber kannst du angreifen, machst 6 Schaden.
Ich kann angreifen.
Auf 5.
So, mit was soll ich angreifen?
Vielleicht
mit beiden. Ach so.
Also.
Dann mache ich das.
Also mit den einen musst du tappen und gut, so, dann ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt noch einen Zug
5.
Und dann beenden wir es. Ich meine, ich bin jetzt auch fast tot.
Ja.
Also da ist nicht mehr
21.
zu holen. Und ich mache noch ganz schnell meinen Zug hier, zack, ziehe eine Karte und spiele einen Drachen. Das ist jetzt so die komplizierteste Karte, die ich in dieses Deck reingeschoben habe. Das ist ein Drache, ich meine, das ist ja schon mal beeindruckend genug. 6-6,
ja,
also größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Es fliegt, es hat Eile, das Eile hatten wir schon, es kann sofort angreifen. Und außerdem hat es auch noch eine Fähigkeit, die dir wiederum einen Vorteil verschafft. Mhm. Nämlich in dem Fall kommen Ritter für dich ins Spiel. Mhm. Also das, ich wollte nur mal, diese Karte habe ich jetzt reingenommen, so als Abschluss, um mal die Bandbreite auch zu zeigen, was passieren kann. Mhm. Ich habe jetzt eine mächtige Kreatur gespielt. Mhm. Und du kriegst dafür aber Kreaturen dazu. Das sind in dem Fall sozusagen irgendwie aus einem unbekannten Vorrat Kreaturen, die steht genau auf der Karte drauf. Es sind drei weiße Ritter, die 2/2 sind. Und das heißt, du kriegst jetzt halt diese extra Kreaturen und musst jetzt merken, was sie sind. Kannst jetzt aber mit denen genauso handhaben wie mit denen, die du selbst gespielt hast. Das sind jetzt 2/2 Kreaturen. Ich habe jetzt einfach irgendwelche Karten genommen. Man könnte auch einen Würfel hinlegen oder man könnte auch irgendwelche Spielsteine oder Marken oder Schnipsel hinlegen. Es ist einfach nur die Sachen. Ich würde auch sagen, jetzt lassen wir es dabei. Ich wollte nur mal so den allgemeinen Spielfluss zeigen.
Okay, haben wir ja alles genug gesehen. Also bauen wir alles wieder zusammen.
Stark manipuliert werden natürlich durch diverse Effekte.
Ja.
So. Ja.
Okay. Also interessant. Also es ist kompliziert, aber interessant.
Genau. Und das waren jetzt so die Karten ohne Fähigkeiten in gewisser Weise.
Gibt es denn da irgendwie so ein Regelwerk dazu? Denn
Du
hast mir das jetzt hier soweit erläutert, aber wenn ich das jetzt wirklich spielen würde, dann müsste ich ja irgendwie mal nachgucken, was bedeutet das jetzt?
Also es gibt
zum einen... Gerade am Anfang. Also,
ja, also das Spiel lernst du entweder, indem es jemand beibringt, dann meistens sehr geduldig und mit extra vorgefertigten Decks, die eben nicht so viel auf einmal zeigen.
Ja.
Oder es gibt auch, also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch mehrere Videospiele, die dieses Kartenspiel einfach nur nachbilden. Mhm. Und da gibt es auch meistens irgendwelche Tutorials, mhm. Einführungsspiele, wo nämlich dann auch haarklein, im Grunde so wie ich jetzt das gemacht habe, haarklein erklärt wird, okay, jetzt kriegst du eine Kreatur und die kann angreifen und die kann dies machen. Jetzt kannst du leider das nicht machen und das sind dann halt auch, das sind natürlich noch deutlich professioneller vorgefertigte Decks, als ich jetzt hier in der Lage war zu bauen. Wenn jemand Magic lernen möchte oder eins der anderen Spiele lernen möchte und keine Möglichkeit hat, irgendwie sich von jemandem beizubringen zu lassen, dann sind eigentlich immer diese Videospiele meistens eine gute Idee. Mhm. Regelwerk. Es gibt tatsächlich erstmal ein grundsätzliches Regelwerk zum Runterladen in allen möglichen Sprachen. Das hat so, jetzt muss ich mal kurz gucken, das habe ich hier irgendwo noch auf dem Desktop. Das Deutsche. Es hat 35 Seiten.
Oh, das geht ja.
Das geht ja noch, ja. Also da ist jetzt natürlich erstmal so ein bisschen Einleitung. Dann wird das erklärt mit den Farben, wie eine Karte aufgebaut ist. Im Grunde das, was ich jetzt schon mal hier gemacht habe.
Kann man das nicht verlinken?
Natürlich, also aber ich habe in dieses Piratenpad, das ich da benutzt hatte, konnte ich leider die Links nicht so reinfügen, dass sie noch Übersichtlichkeit gewährleisten, weil die immer wörtlich da drin stehen müssen. Aber natürlich, kann man verlinken, ist auch jetzt nichts Geheimes, das ist halt offiziell von den Machern des Spiels. So, werden die Zonen erklärt. So, und dann sind auch Beispiele drin. Also im Grunde genau das, was wir jetzt gemacht haben, ist da auch schon mal drin. Und dann noch ein Glossar, das vor allem wichtig ist für diese Fähigkeiten, also jetzt Eile, Wachsamkeit, das waren ja eigentlich nur Schlagworte.
Ja, ja.
Und in Klammern stand noch was dahinter. Mhm. Dieses in Klammern dahinter stehen, das ist bei solchen alltäglichen Wörtern wie, also Fähigkeiten, die wir jetzt hatten, eigentlich nicht normal. Das lag jetzt daran, dass wir aus einer bestimmten Edition, aus einem sogenannten Core-Set, aus einem Basisset die Karten genommen haben, wo immer noch mal so ein Erinnerungstext dran steht. Also Es wird übrigens so gespielt, halt für neue Spieler,
Die dann sehen können, Spieler, okay, klar. Genau, die Alten wissen dann schon Bescheid.
Während auf dem Drachen zum Beispiel, da stand nur einfach drauf, Flying Haste. Mhm. Da muss man wissen, was es ist. Das war aber auch nicht aus einem Grundspiel. Das habe ich halt, diesen Drachen habe ich halt genommen, weil es ein Drache ist und ich mal ein bisschen auf den Putz hauen wollte hier.
Ja.
So. Und dann halt hier, genau, dieses Glossar. Und im Grunde ist das richtige Regelwerk ähnlich aufgebaut, nur halt etwas größer, etwas englischer und etwas trockener, sagen wir mal. Ja. Das sind dann schon mal so 207 Seiten, davon irgendwie 100, glaube ich, sind Glossar. Ah nee, nicht mal, weniger.
Ich hab jetzt einfach mal den Wikipedia-Artikel verlinkt von Magic the Gathering, der deutschen Wikipedia.
Ja, ja.
Denn dann muss man jetzt hier nicht auf die einzelnen Seiten verlinken, die irgendwie von so einer kommerziellen Firma sind, dann können die Leute einfach selber klicken. Denn da steht natürlich erstmal das Wichtigste drin und natürlich auch immer die die Referenzen dazu und eben auch ja, Links, offizielle Webseite und so weiter.
Okay, ja, so. Also und dieses Regelwerk übrigens, das ist das, was ich übersetzt habe. Mhm. Diese, also damals hat es noch nicht ganz 200 Seiten, ist natürlich dadurch, dass immer neue Fähigkeiten, Regeln hinzukommen, ändert sich das immer ein bisschen, wird immer größer. Dieses deutsche Regelwerk, die deutsche Übersetzung, die wird von jemand anderem jetzt gepflegt, von Mario Hasler. Können wir auch verlinken. Dann.
Ist schon. Hast du schon reingeschrieben?
Ja, genau. Ja, ich wusste jetzt nicht genau, wo dann die, ob das noch nachbearbeitet wird.
Da stand irgendwas von ausführlichen Regeln ganz
genau,
am Anfang.
Genau, richtig.
Ach so, da geht schon um Magic. Ah, da haben wir ja alle schon drin.
Ja, das
war jetzt, nur an der falschen Stelle.
Naja, nicht an der falschen Stelle, weil das zu meiner Einleitung noch
ach so
gehörte, dass ja, ich das weil übersetzt du habe.
Da angefangen hast zu übersetzen, genau.
Genau.
Nee, deshalb ist es auch richtig, dass es da steht, genau.
So, ja, also wir hatten, da ist Mana, die so ein paar verschiedene Kartenformen. Spielzüge. Also genau genommen, wie so ein Zug üblicherweise aufgebaut ist, also mit dem Dingens. So, kommen wir zum Deckbau. Decks, also wie ich hatte jetzt welche gegeben. Ich habe mir da natürlich was dabei gedacht, als ich es zusammengestellt habe. Zum Beispiel habe ich mir gesagt, okay, ich will jetzt ein rotes Deck bauen. Das heißt, ich nehme nur rote Karten. Und das heißt, ich brauche auch Gebirge, damit ich das rote Mana bekomme. Das ist bei Magic relativ besonders, also im Vergleich zu anderen Spielen, die dann später kommen, dass du die Ressourcen, es gibt extra Karten für Ressourcen, nämlich diese Länder. Von denen brauchst du eine ganze Menge, halt mindestens ein Drittel, würde ich jetzt mal grob sagen. Also ich glaube, bei 60 Karten, die ein Deck üblicherweise groß ist, ist so die Faustregel, 24 Länder drin zu haben. Schon eine ganze Menge. Und was dir leider passieren kann, am Anfang mischen wir ja die Karten und dann ziehen wir 7 davon. Es könnte sein, dass du keine oder nur wenige Länder auf der Hand hast. Das heißt, du weißt schon am Anfang, oh, das wird übel. Wenn ich da keine Länder nachziehe, kann ich meine ganzen Zaubersprüche nicht spielen. Das nennt sich dann im Fachjargon Mana Screwed. Also halt, ja, kann ich schlecht übersetzen, aber man hat halt zu wenig Mana. Man hat ein Problem. Und das passiert halt, ich meine, das ist ein Zufallsspiel, man mischt. Das kann ab und zu mal passieren. Dafür hatte sich das Spiel etwas ausgedacht, was Mulligan genannt wird. Das heißt, du kannst sagen, ich bin mit meiner Hand unzufrieden, ich möchte eine neue. Ich mische also nochmal die Karten, ziehe nochmal welche, aber eine weniger, so als kleiner Tribut. Aber in der Hoffnung, na gut, aber wenigstens habe ich mehr Länder vielleicht. Oder das Gegenteil, jetzt bei dir zum Beispiel, du hattest so viele Länder, aber keine Zaubersprüche. Auch blöd. Also auch so kann man sehr leicht natürlich verlieren und dann geht das Spiel Spaß flöten. Das lösen dann andere Spiele anders. Komme ich dann mal zu, falls wir noch die anderen Spiele besprechen. So, und jetzt kann man unterscheiden, so ein bisschen Decktypen. Also natürlich, da gibt es dann natürlich so eine Art Magic-Spieltheorie oder Sammelkarten-Spieltheorie mit eigenen Fachbegriffen und sowas. Zum Beispiel in diesen Decktypen kann man auch schön in der Wikipedia nachlesen. Also mindestens in der englischen, in der deutschen bin ich mir jetzt da nicht sicher. Decktypen, zum Beispiel Aggro, Control und Combo. Also Aggro heißt aggressiv, schnell, viel Schaden, irgendwie einfach die Lebenspunkte möglichst runterknüppeln vom Gegner.
Oh, der englische Artikel ist sogar ein lesenswerter, der über Magic.
Ich habe neulich erst bemerkt, das kommt auch noch darauf an, in welcher Sprache du bist. Danach werden diese Sterne ja erst angezeigt. Also in einer anderen Sprache ist er vielleicht nicht lesenswert in Englisch. Also wenn du jetzt irgendwie auf eine andere Sprache klickst und von dort aus guckst, wie der englische Link, ob da ein Stern bei ist, das kann schon wieder anders sein.
Das wäre automatisch.
Das dachte ich auch, aber ich habe neulich erst bemerkt, dass das
nicht der Fall ist. Muss ich jetzt überprüfen.
Dann überprüf das mal. Wie gesagt, es gibt halt diese Decktypen, aggro, aggressiv, angreifen. So. Dann die Control, du versuchst das Spiel zu kontrollieren. Du versuchst irgendwie Karten zu benutzen, die dir möglichst viel Kontrolle geben, die zum Beispiel die gegnerischen Kreaturen irgendwie zerstören oder einfrieren oder die es möglich machen, dass du irgendwann die Oberhand hast und dann durch irgendein anderes Spielziel oder durch besonders große Kreaturen oder durch irgendwas dann erst zu gewinnen. Also das ist halt dieser andere Spielstil, die beißen sich natürlich. Der eine versucht sehr schnell zu gewinnen, der andere versucht möglichst lange durchzuhalten, um dann mit seiner Übermacht zu gewinnen. Und je nachdem, wie halt so, welche Karten so in den Decks sind und wie der Zufall es auch macht, gewinnt man das eine mal das andere. Und manchmal ist das eine Deck auch besser und gewinnt häufiger gegen das andere. Aber durch diesen Zufall mit dem Kartenziehen kann es natürlich immer sein, dass jedes Deck gegen ein anderes gewinnt. Oder wenn man jetzt kein Blödsinnsdeck baut, natürlich. Das letzte, das ist auch noch ganz, der letzte Decktyp, das ist eigentlich ganz, ja, das, was, wenn man bestimmte Karten sieht, fällt einem dieser Decktyp eigentlich am ehesten ein, ein Combo-Deck. Also eine Kombination aus Karten, die dich das Spiel gewinnen lässt. Das kann sehr simpel sein, indem einfach die Karte selbst sagt, du gewinnst das Spiel, wenn du diese Bedingung erfüllst. Die kann aber ziemlich schwer sein, zum Beispiel irgendwie so 10 Mana, 2 aus jeder Farbe. Das schon, da muss man das Deck schon extrem anpassen. Und je mehr Farben man in ein Deck nimmt, desto komplizierter, schwieriger wird es auch dann, die Farben zu bedienen. Denn du hast ja gesehen, manchmal braucht man mehrere von der gleichen Farbe. Und wenn ich jetzt aber sehr viele verschiedene Länder drin habe, dann kann es sein, dass ich die falschen ziehe. Ich habe zwar genug Länder und genug Karten und Zaubersprüche, aber die passen nicht zueinander. Combo, wie gesagt, setzt dann so auf Kombinationen. Ich habe jetzt bei der Recherche nochmal eins gelesen. Es gibt eine Karte, die lässt dich deine Bibliothek durchsuchen, bis du ein Land findest. Zählt die Karten, die du dabei durchforstet hast und fügt dem Gegner so viel Schaden zu. Da leuchtet natürlich ein, okay, wenn ich jetzt ganz, ganz wenige Länder in mein Deck nehme und dann dieses Ding benutze, dann suche ich ja sehr viele Karten durch, bevor ich ein Land finde, mache sehr viele Schadenspunkte und habe das Spiel gewonnen. Das ist ein Combo-Deck. Und funktioniert auch so. Natürlich muss man dann wieder bedenken, okay, wenn ich wenige Länder habe, wie kann ich diese Karte spielen? Und wenn ich die Karte im Deck habe, wie oft, ja, also wie finde ich sie, falls ich sie nicht auf der Hand habe? Also das sind natürlich alles so Aspekte und die, da gibt es dann wiederum Karten, mit denen du Karten suchen kannst aus der Bibliothek. Es gibt Karten, mit denen du dein Mana erhöhen kannst, also mehr Mana noch generieren kannst als normalerweise. Denn diese Begrenzung mit dem ein Land pro Runde ist ja schon eine Einschränkung, eine recht große. Und das ist zwar dann jetzt das Letzte, was ich meinte, ist zwar nicht direkt Combo, aber nicht per se Combo, aber kann natürlich dazu führen, dass man also so verschiedene Strategien findet, um das Spiel zu gewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ich will jetzt bestimmte Karten haben. Ich habe mir jetzt irgendwie überlegt, okay, ein bestimmtes Deck, das würde mir gefallen. Ist so mein Spielstil, ist so meine irgendwie Farben, meine Karten, die hätte ich da gern. Ich habe aber noch nicht alle Karten. Wie komme ich an Karten ran? Und da ist natürlich, da kommt jetzt dieser ganze kommerzielle Aspekt. Ich meine, das ist ja letztendlich ein Produkt einer Firma. Die will möglichst viel Geld verdienen. Auch, dass die Kunden zufrieden sind. Okay, das kriegt man bei einem so süchtig machenden Spiel wie Magic relativ leicht hin. Und wie kommen wir jetzt an Karten? Also das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Booster. Das ist so das Grundkonzept von Sammelkartenspielen. Es ist eine Packung, in der sind bei Magic jetzt so etwa 15 Karten. Und zwar nach einem bestimmten Schlüssel. Eine seltene, drei ungewöhnliche, das ist also die zweite Seltenheitsstufe, und der Rest davon dann gewöhnliche Karten. So, und du weißt also, okay, also es gibt dann verschiedene Editionen, verschiedene Erweiterungen. Du weißt also, ich kaufe mir jetzt einen Booster von dieser Erweiterung. Ich weiß, welche Karten in dieser Erweiterung drin sind. Das sind dann so 300 oder sowas oder 150. Und ich weiß, von bestimmten Karten, die ich gerne hatte, weiß ich die Seltenheit. Und dann kann man sich überlegen, okay, ja, wenn jeder nur eine so eine seltene drin ist und ich jetzt irgendwie 10 Booster kaufe, das heißt, ich habe 10 seltene aus dem riesigen Vorrat, den es da gibt. Ja, wie wahrscheinlich ist es? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du genau die ziehst, die du haben möchtest. Da ist dann, kommt dann wieder der Tauschaspekt in, zum Tragen. Und da kommt dann auch der natürlich auch, ich meine, okay, jetzt ziehe ich vielleicht nicht die, ich ziehe aus diesem Booster vielleicht nicht die Karten, die ich möchte, aber ich ziehe andere, vielleicht möchten die andere Leute.
Ja, wo tausche ich denn, wenn ich so ein einsamer Nerd bin Freunde habe?
Richtig.
Dann kann ich ja nicht einfach so mit meinen Freunden tauschen, da muss ich doch erstmal.
Richtig, ne, da musst du auch erstmal jemanden finden, der mit dir spielt. Ansonsten hilft dir das Ganze. Ganze bauen stimmt. Nichts.
Ja, aber ich habe vielleicht nicht so viele, mit denen ich tauschen kann.
Richtig, ja.
Hier schreibt übrigens noch einer, das mit den Ländern verstehe ich nicht.
Das mit den Ländern?
Ja, die Länder sind einfach nur so eine Art Währung.
Genau, das ist Ressourcen.
Aber das ist einfach so eine Währung, die man halt zahlt. Die hätten auch irgendwie Coins oder sowas heißen können.
Ja, aber Länder, die Idee ist halt, also der Flavor ist halt, aus dem Land, das dich umgibt, ziehst du das Mana, das du brauchst, um deine Zaubersprüche zu spielen. Mhm, und halt dann, wenn du natürlich irgendwelche Waldkreaturen beschwören möchtest oder welche, dann holst du das Mana aus dem Wald. Das ist halt, das gehört halt zu dieser Mythologie des, dieser Welt.
Ja.
Dass eben das Mana, die Energie, die magische Energie halt aus der Umgebung gezogen werden kann, um dann, also von mächtigen Zauberern, wie wir es natürlich sind, um dann eben Zaubersprüche zu wirken.
Aber die Frage, die jetzt bleibt, ist doch noch immer,
wie kommst du an Karten und wie, mit wem tauschst du und wo spielst du?
Ja.
In Spieleläden üblicherweise.
Ah ja.
Also die Firma verkauft Produkte an Spieleläden. Und die Spieleläden wollen diese Produkte natürlich loswerden. Ich meine, sie wollen auch Gewinn machen oder zumindest die Kosten decken. Mhm. Und veranstalten deshalb Turniere. Das haben die, es hat Wizards of the Coast hat es am Anfang natürlich noch nicht gemacht, als das Spiel ganz neu war. Da war es dann irgendwie schnell vergriffen und dann haben die Leute halt mit den Karten gespielt, die sie hatten. Es gab auch nur diese Karten. Das war ein sehr begrenzter Satz. Später haben sie gemerkt, okay, um die Attraktivität noch weiter zu steigern, sollten wir irgendwie so eine Art Turniere abhalten und irgendwie so quasi das so ein bisschen regeln, wie man spielt, wo man spielt. Also dieses Grundkonzept, ich meine, das ist ja auch bei anderen Spielen so, dass diverse Spieleläden, die Spiele verkaufen, auch Spieleabende haben. Und wenn du in die richtigen Läden hier gehst, dann siehst du da an jedem Nachmittag auch Leute, die Magic spielen. Da stehen dann üblicherweise so Bierbänke, wo die Leute dann an den Tischen spielen. Und dorthin kannst du natürlich auch gehen, um dann Karten zu tauschen, klar. Da triffst du Leute, wenn du Leute getroffen hast und dich vielleicht mit ihnen anfreundest, dann kannst du mit denen auch tauschen. Neben tauschen ginge natürlich auch, wenn man enger befreundet ist, verleihen. Klar, ich meine, okay, ich will dieses ein Deck ausprobieren, aber mir fehlen bestimmte Karten, aber du hast sie doch, kann ich die mir mal ausleihen? So. Oder kann ich mal dein Deck ausprobieren oder sowas? Geht natürlich alles dann.
Ich wollte gerade sagen, Hackerspaces sind natürlich ideal und jetzt kommt mir Zichi zuvor und sagt im Chat, wir treffen uns übrigens regelmäßig in der Seaways, um zu spielen.
Ja, Magic auch oder
weiß ich nicht.
Oder irgendwas zu spielen. Ja. Sowas. Vielleicht ist Magic auch dabei, ja.
Ja, ja, also im Bamberger Hackerspace wird auch regelmäßig gespielt, allerdings mehr so Rollenspiele.
Ja, wir haben auch in der Uni, in unserer Arbeitsgruppe haben wir eine Spielegruppe, die einmal die Woche
Magic spielt. Wird gespielt.
Ja, schön. Ja. Magic. So. Diese Seltenheit ist übrigens auch auf den Karten vermerkt. Hier zum Beispiel, also dieses Symbol, das du gesehen hast, das wir die ganze Zeit nicht beachtet haben. Hier ist in dieser Mitte ist noch so ein komisches Symbol.
Ja.
Das
hatte ich dich ja schon gefragt. Du hast es einfach nicht beantwortet.
Ja, da wollte ich es noch nicht. Denn es gibt verschiedene Symbole.
Ja.
Das Symbol selbst sagt erstmal, aus welcher Edition es ist, aus welcher Erweiterung die Macher herausgebracht haben. Und die Farbe des Symbols sagt, wie selten es ist. Zum Beispiel hier, das Standardland hat ein schwarzes Symbol, das ist halt gewöhnlich, ist es auch ein Standardland. Diese komische Slum, weiß nicht mehr, wie er heißt, auch hier Rumbling Slum, er hat ein goldenes Symbol, es ist eine seltene Karte. Dazwischen ist dann dieses silberne und mittlerweile gibt es auch noch irgendwie so ein violettes Symbol, das ist dann nochmal noch seltener. Früher gab es nur drei, jetzt gibt es vier Seltenheitsstufen und natürlich, klar, da kurbelt man noch ein bisschen den Verkauf an im Zweifelsfall.
Ja. Ja.
Neben diesen Boostern, die halt so dieses Rückgrat bilden, wo ja auch dieses Konzept mit diesem Selten überhaupt zum Tragen kommt, eben durch die Verteilung, gibt es auch noch natürlich vorgefertigte Decks zum Beispiel. Du kannst ein fertiges Deck bauen, kaufen. In jeder Edition gibt es dann immer schon so welche, die dann so die Konzepte der neuen Erweiterung auch schon mal zeigen, schon mal ausprobieren, irgendwie voranbringen. Aber natürlich sind die Decks nicht optimal. Sie haben meistens nicht die Höchstzahl an Karten, die man, sie haben zwar 60 Karten drin. Von jeder Karte mit dem gleichen Namen dürftest du bis zu vier ins Deck nehmen. Natürlich, wenn du eine sehr gute Karte hast, ist es sinnvoll, die viermal ins Deck zu nehmen, damit du sie mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit ziehst. Gleichzeitig natürlich eine Karte, die nur in bestimmten Situationen sinnvoll ist, ist vielleicht nicht so gut, die so oft reinzunehmen, denn dann ziehst du sie und kannst sie nicht benutzen. Könntest ja auch was Besseres ziehen stattdessen.
Ja.
Und diese vorgefertigten Decks, die gehen halt dann meistens so, was weiß ich, dann meistens höchstens zwei von jeder Karte oder so sind dann drin. dann aber noch ein bisschen abgestimmt. Die seltenen natürlich nur einmal, klar, so ein, zwei, drei seltene drin, die dann aber nur einmal und dafür die häufigeren halt häufiger, klar, kann man sich ja vorstellen. Und dann kann man aber, das ist aber auch eine Möglichkeit anzufangen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt natürlich keine, ich habe jetzt gerade jetzt angefangen, habe keine Karten, könnte ich mir ein Deck kaufen, fertiges schon mal. Damit kann man spielen. Wenn man jetzt natürlich gegen Leute spielt, die sehr, sehr gut sind, sehr viele Karten haben, sehr, sehr erfahren sind, hat man mit solchen Decks keine Chance. Also da sollte man sich dann natürlich so verständigen, dass man möglichst versucht, es zumindest gleich starke Decks irgendwie zu kriegen. Im Profibereich ist das natürlich alles dann gar kein Problem. Da kommt man irgendwie immer an die Karten dran. Man hat dann eventuell auch schon Preisgelder gewonnen auf Turnieren. Und hat auch einen Vorrat und Bekannte oder sowas, mit denen man sich, andere Profis, mit denen man sich dann auch austauschen kann, gehe ich mal von aus.
Ja.
Ja, genau. Jede Edition im Jahr kommen 4 Erweiterungen raus. Das ist eine ganze Menge. Dann jedes Mal muss man sich dann halt die neuen Karten kaufen. Üblicherweise werden die dann in einen Block sortiert. Also zum einen, eins dieser 4 ist das Hauptset. Das sind dann meistens nur aus schon mal vorhandenen Karten, die es schon früher gab, wird halt wieder zusammengesetzt. Okay, das ist so der Grundstock, an dem man sich bedienen kann, mehr oder weniger. Und dann gibt es halt 3 Erweiterungen, die mehr oder weniger zusammengehören. Und die eine gemeinsame Mythologie haben zum einen. Es sind häufig auf verschiedenen Planeten. Wir sind ja Zauberer, die sich durch Welten teleportieren können. Von jeder Welt, die wir besuchen, können wir natürlich dann Sachen mitnehmen. Und jede Welt sind anders. Es gibt einen Planeten, Mirrodin heißt der, der ist künstlich erschaffen. Da gibt es auch künstliche Kreaturen. Da gibt es Frösche, die aus Metall sind und Quecksilber sehen und sowas. Oder es gibt Ravnica, einen Planet, der nur eine Stadt ist. Also da wurde irgendwann mal angefangen, eine Stadt zu bauen, dann wurde die nächste Schicht auf der alten Stadt gebaut, die nächste Schicht auf der nächsten Stadt und das ist nur noch eine einzige Stadt geworden. Natürlich dann mit Gewölben und sowas alles. Und davon gibt es dann halt verschiedene Sachen, so verschiedene Welten, die dann auch in Romanen beschrieben werden. Meistens gibt es zu diesen Zyklen, zu diesen Blöcken an Erweiterungen auch dann entsprechende Romane, die dann ein Abenteuer in dieser Welt erzählen, Fantasy.
Ja, genau.
Und die Karten dazu passend. Also es wird alles dann von Wizards of the Coast entwickelt und mit in Zusammenarbeit mit Autoren dann, die diese Bücher schreiben und
die haben dann
halt eine Abteilung, die sich neue Karten ausdenkt, die dann getrennt ist in Leute, die sich die Fähigkeiten ausdenken und gucken, dass die regeltechnisch funktionieren und auch im Spiel funktionieren. Dann andere Leute, die sich die Welt ausdenken und gucken, dass die Fähigkeiten zu der Welt passen. Und
das habe ich beim ersten Mal ja bei Ingress erlebt. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass das schon eine lange Tradition hat. Also zum Beispiel mit solchen Sammelkarten. Dass halt Leute zu einem Spiel Geschichten erfinden.
Ja, genau. Und hier wird es halt direkt dazugegeben, gleich noch. Also
ja,
da ist auch immer.
Ja, auch. Also das ist ja.
Da, ja, okay, klar. Ja, richtig. Ja. Wobei, da wird, glaube ich, auch ein bisschen was von der Community noch zusätzlich direkt gemacht, oder?
Da wird was von der Community gemacht, aber es gibt halt diese Spin-off-Geschichten, wo halt. Die Ingress-Leute, also Niantic, also was dazu Google gehört, einfach irgendwo wohl Autoren beauftragt haben.
Ah, ja,
und da gibt es wohl so einen Autorenkreis, die sowas machen. Und die haben dann einfach eine Geschichte dazu erfunden. Also schon interessant. Nicht alles wegpacken, ich habe die Würfel, glaube ich, noch nicht fotografiert.
Ah, ja, das können wir
bisschen,
noch.
Aber ja, gut, okay. Können wir mal
machen. So, Fähigkeiten regeln. Ach so, ja. Und jeder Block bringt dann im Grunde neue Fähigkeiten dazu. Die haben meistens dann irgendwie so ein gemeinsames Thema, passen halt zu dieser Mythologie dann für den Block. Und und das halt, wie gesagt, 3-mal im Jahr dann. Beziehungsweise 4-mal, wenn man dieses Hauptset noch dazu zählt. Und jedes Mal werden die Regeln erweitert, muss man neue Sachen lernen. Und kann man eventuell alte Karten nicht mehr benutzen.
Ja.
Also natürlich im Spiel mit Freunden oder so, Casual Play genannt, da kann man natürlich, ja, worauf man sich einigt. Da können natürlich auch Hausregeln sowieso bestehen, hey, du darfst diese eine Karte nicht benutzen, denn die ist viel zu stark. Oder die mag ich nicht. Oder spiel mal was anderes. Spielst immer nur dasselbe. Und da kann man auch sagen, ja, okay, ich habe die Karte nicht, aber ich habe hier, ich nehme eine meiner billigen Karten, die eh nichts wert sind, schreibe da den Namen der anderen Karte drauf, die ich brauche. Und wir einigen uns einfach darauf, dass das die Karte ist. Wir kennen sie, wir benutzen
sie. Könnt ihr auch selber Karten drucken? Ich meine,
klar,
das ist auch. Ja nun kein Akt, so eine Karte zu drucken.
Ja, oder halt, wie gesagt, wenn du viele davon hast und ja, man eine Weile lang sammelt, dann hat man viele von den billigen, vor allem von Standardländern zum Beispiel, kannst du auch einfach, schreibst halt den Namen drauf von der Karte, die du willst. Und wenn alle bekannt genug sind mit den, gut genug wissen, was diese Karten sind, kann man damit spielen. Ist gar kein Problem.
Ja.
Es gibt auch sehr, sehr ulkige Spielvarianten, wo man mit seinem Deck spielt, aber nicht die Karte spielt, die man hat, sondern eine Karte, eine beliebige andere Karte, die genauso viel kostet. Das heißt, da kann man natürlich, wenn man sehr gut alle Karten kennt, sich sehr gut in den Karten kennt, was dann die Profis vor allem können, dann kann man natürlich sagen, okay, ich spiele das, gute Idee, das hatte ich nicht dran gedacht, dass es die Karte auch gibt und dass die genauso viel kostet und sowas. Also Mind Magic nennt sich das.
Aha.
Aber das sind so natürlich so Spezialvarianten. Das Grundkonzept ist natürlich, du kaufst die Karten und die Karten, die du hast, die benutzt du. Die darfst du auch benutzen.
Man könnte eine App machen. Gut, das geht natürlich alles nicht aus Urheberrechtsgründen, aber.
Naja, insofern, die Macher haben ja eine App gemacht.
Ach so.
Es gibt Magic Online.
Aha.
Und das ist 1&1 das Spiel zusammengestellt. Du hast da deine eigene Sammlung und du musst auch Booster kaufen. Es ist genauso. Und die sind nicht günstiger, soweit ich weiß, wie die.
Jetzt ergibt plötzlich alles Sinn. Man fragt sich immer, was soll das mit diesem blöden In-App-Pack, die keiner will. Und jetzt,
ja. Richtig. außerdem gibt es noch andere Videospiele für PlayStation und PC etc., wo man auch Magic spielen kann, dann aber mit einem sehr begrenzten Satz an Karten, dann auch nur begrenzte Sachen, die man kaufen muss. Also man kauft einmal das Spiel üblicherweise und kann halt die Karten, die da drin sind, benutzen. Und dann kann man damit halt auch ganz gut spielen. Mhm. Also das hat, finde ich, etwas schwach angefangen. Mittlerweile sind die Möglichkeiten da schon recht groß. Also da gibt es auch zumindest in der einen Variante, die ich gespielt habe, kann man sogar selbst Decks zusammenstellen. Während in den davor waren die Decks stark vorgefertigt, was natürlich ein bisschen schade ist, denn das Deckbauen kann auch sehr viel Spaß machen. Eben sich eine Strategie zu überlegen, die dann auszuprobieren und dann zu sehen, ob es funktioniert und dabei eventuell Spaß zu haben. Es gibt auch ulkige Decks, einfach die irgendwelche Zufallseffekte haben und man weiß nie so richtig, was passieren wird. Vermutlich verliere ich, aber vielleicht gehe ich auch mit Pauken und Trompeten und einem Feuerwerk gewinne ich gegen das eigentlich übermächtige, ernste Deck, gegen das ich spiele. Gibt es auch alles.
Und nicht schlecht.
Und Flavor-Decks und sowas alles. Ja, Regeln. Diese Spielformate. Jetzt gibt es ja ein Problem. Jetzt haben die Leute viele Karten, eventuell auch sehr starke Karten. Jetzt werden die natürlich, wenn ich neue Karten drucke, ich kann ja die nicht immer stärker machen. Dann ist es ja ziemlich offensichtlich, dass die einfach nur stärker werden. Ich muss die irgendwie einigermaßen gleichbleibend machen. Kann man sich fragen, ob sie das tatsächlich schaffen. Aber ich muss es ja irgendwie versuchen. Damit die Leute aber nicht trotzdem ihre alten Karten, die ja dann die mächtigeren eventuell sind, benutzen, gibt es verschiedene Turnierformate oder Turnierzulassungsregeln quasi. Mhm. Welche Karten sind zugelassen? Und da kann man dann vorher gucken, okay, was für ein Turnier ist das jetzt, zu dem ich vielleicht gehen will? Die übliche Version ist, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Standard oder so. Da darf man die Karten der letzten beiden Blöcke und der entsprechenden Hauptsets benutzen. Das heißt, so 2 Jahre, die Karten, die innerhalb von 2 Jahren jetzt gerade um mich herum erschienen sind, die darf ich benutzten in diesem Turnier. Das heißt, alle älteren Karten darf ich in diesem Turnier nicht benutzen. Ist natürlich für die Macher perfekt, denn immer wenn sie neue Editionen rausbringen, gehen die alten Karten raus aus der Erlaubnis.
Ja.
Und die neuen Karten kommen rein. Die muss man sich aber erstmal kaufen, wenn es nicht gerade Neudrucke sind von den alten.
Ja.
Und dieses Format ist natürlich sehr beliebt, weil es auch einsteigerfreundlicher ist. Es gibt auch andere Formate, Legacy oder so. Da darfst du alle Karten nutzen. Es gibt aber auch noch immer eine Liste von speziell verbotenen Karten, weil die zu mächtig waren. Also ein Bandlist. Die Karten darfst du gar nicht benutzen. Sie waren einfach, vor allem von den frühen, da sind die noch sehr nicht ausbalanciert genug. Da konntest du dann mit einer Karte irgendwie, die total günstig war, 3 Karten ziehen, was in der Hinsicht ein extrem starker Effekt ist. Das ist dann, wenn man das dann vergleicht mit heutigen Karten, die den gleichen Effekt haben, die sind dann um ein Vielfaches teurer, also jetzt an Mana-Kosten.
Ja, ja.
Und deshalb auch preislich billiger, weil sie einfach keiner will.
Mhm.
Also das sind diese Varianten, wenn man mit Karten spielt, die man besitzt. Sogenanntes Constructed. Also konstruiert. Man hat sein Deck konstruiert und spielt mit dem. Was es aber auch gibt, ist Limited. Also begrenzt. Das ist, das heißt, du kommst ohne Karten zu einem Treffen hin, zu so einem Turnier hin. Das sind zum Beispiel auch, wenn eine neue Erweiterung erscheint, dann machen die Spieleläden Pre-Releases, also Vorveröffentlichungen oder so.
Mhm.
Das heißt, ein kleines Turnier, zu dem dann sich alle anmelden können und dann kriegen sie die neuen Karten, die jetzt rauskommen, halt zufallsbedingt dazu, gegeben. Also sie ziehen dann, kriegen dann halt ein paar Booster, eben mit diesen Zufallskarten, kriegen dann Standardländer gestellt, damit sie genug Mana haben und dann können sie aus den Karten, die sie da haben, aus einem begrenzten Satz, können sie ein Deck bauen.
Mhm.
Aus Zufallskarten. Und jeder macht das.
Ja.
Und dann kämpfen diese Zufallsdecks gegeneinander.
Mhm.
Also natürlich kann man sich, muss man sich dann Gedanken machen, man muss nicht alle Karten reinnehmen, wäre auch schwierig, denn in den Boostern sind natürlich alle 5 Farben vorhanden, aber wie wir schon, wie ich ja schon gesagt habe, mit allen Farben zu spielen ist eine schlechte Idee. Üblich sind so 1 bis 2 Farben. Und dann man kann dann noch ein bisschen hochstrecken, aber da muss man schon dann aufpassen, dass man es hinkriegt. Ja, und das ist halt so die übliche Variante. Diese Pre-Releases sind eher auch so spaßig gemeint. Klar, gute Spieler haben da auch einen Vorteil, weil sie vor allem, wenn sie sich vorbereiten und wissen, was es so für Karten gibt, dann können sie auch ihre Strategie so ein bisschen dran anpassen. Aber es hängt halt auch einiges vom Glück ab, was man kriegt.
Ja, ja, klar.
Mhm. Aber es ist auch lustig, man ist halt mit vielen anderen Leuten zusammen, da kann man natürlich auch Leute kennenlernen, man ist mit vielen anderen zusammen und kann halt seinem Hobby frönen gemeinsam und neue Karten machen. Das ist auch immer aufregend, weil neue Karten, neue Effekte, neue Fähigkeiten, wie spielen die sich wohl? Kann man sich natürlich theoretisch alles vorher schon überlegen. Die Informationen sind immer vorher bekannt.
Ja.
Also man weiß, welche Karten es gibt. Das wird dann über Wochen hinweg, da machen die eine richtige Zeremonie draus, werden immer erscheinen Artikel auf der Seite von Wizards of the Coast.
Ja klar, das ist ja natürlich
Artikel das Marketing. Und Marketing, ja, absolut.
Spezialisten haben, die das gut können.
Kommen Artikel, wie sie sehen, wo die dann erklären, ja, wir haben uns das und das überlegt und so ist das entstanden und wir haben diese Fähigkeit ist dann so gemacht worden und zuerst war sie anders, aber jetzt haben wir sie so gemacht oder so. Und nach und nach kommen dann so auch die Karten, die in der Edition sind, ans Licht und irgendwann dann kurz vor der Veröffentlichung hat man dann eine komplette Liste mit allen Informationen, allen Fähigkeiten, allen Kosten und weiß dann, was auf einen zukommt. So, das, was ich gesagt habe, genau, Limited Format, Sealed Deck ist sozusagen das Unter, das heißt, du hast versiegeltes Material und baust daraus ein Deck. Dazu gibt es auch noch die fortgeschrittenere Variante, Booster Draft. Ähnliches Konzept, 8 Leute, also 4 bis 8 Leute, sitzen um einen Tisch, jeder hat 3 Booster vor sich. In jedem Booster stecken so 15 Karten, also 45 Karten erstmal. Für ein Deck mit 40 Karten. Also während die Constructed Decks, die wir selbst bauen, die haben immer 60, aber um das Material ein bisschen, um den Geldbeutel etwas zu schonen, vermute ich mal, wird es hier auf 40 reduziert, braucht man nicht ganz so viel. So, wenn du 40 brauchst und 45 hast, da ist natürlich die Auswahl so erstmal schlecht. Aber du machst es so, du öffnest den Booster, das machen alle anderen auch, ihren ersten Booster. Von den 15 Karten, man guckt sie sich an, nimmt eine davon weg und gibt die Karten weiter, die restlichen Karten. Das heißt, man hat sich jetzt irgendwie eine überlegt, die könnte ganz gut sein. Man kriegt dann also vom anderen Nachbarn kriegt man wieder 14 Karten. Also da fehlt natürlich die er weggenommen hat. So macht man es weiter, man nimmt dann immer eine Karte und so wird es immer weniger. Und so kann man sich dann natürlich relativ gut aussuchen, was man nimmt. Denn in jedem sind so alle Farben irgendwie einmal drin. Das heißt, man kann sich überlegen, okay, wenn ich jetzt was Grünes spielen möchte, dann nehme ich halt grüne Karten von da und da. Und ist halt deutlich weniger auf diesen Zufall angewiesen. Der zweite Aspekt, Profis, also gute Spieler können dann halt auch, sie wissen, was es für Karten gibt und sie können dann auch anhand der Karten, die sie bekommen, da fehlen ja schon welche. Und sie wissen, okay, was könnte da fehlen? Ich sehe, es fehlt eine seltene. Ich weiß, dass es bestimmte Karten gibt, die gut sind und bestimmte Karten gibt, die nicht gut sind. Wenn ich davon ausgehe, dass der andere Spieler auch gut ist, dann wird er wissen, welche er nehmen sollte. Das heißt, okay, er hat die genommen, dann ist es wohl so eine, dann sollte ich vielleicht bestimmte Sachen eher in mein Deck nehmen.
Verstehe.
Verstehe. Also da ist dann ziemlich viel Wissen und Einarbeitung aus meiner Sicht notwendig, um das wirklich sinnvoll zu spielen. Aber klar, wenn man das natürlich gut kann,
ja,
dann kann man da auch übrigens an gute Karten kommen. Denn am Ende eines Booster Drafts, also es wird ein Turnier gespielt, halt die 8 Leute dann in so einem Ranking-System. In der Reihenfolge der Rangplätze, die man am Ende hat, darf man sich dann von allen seltenen Karten, die gezogen wurden, das sind ja die besonders wertvollen, darf man sich dann in der Reihenfolge was raussuchen. Das heißt, die müssen dann, die darf man nicht behalten, die man sich genommen hat, sonst könnte man ja einfach sagen, okay, ich nehme jetzt immer die seltenen aus allen, die mir unterkommen und behalte die und dann habe ich halt viel Geld gewonnen. Denn man muss das Material natürlich bezahlen, wenn man da mitspielen will. Ja. Deshalb wird das so gemacht, dass die seltenen zum Ende in den Topf kommen und der Erste darf sich als Erster einer aussuchen, der Zweite als Nächster, der Dritte als Nächster und dann halt so. Das also, wenn du guter Spieler bist, dann kommst du so natürlich auch eher an gute Karten für einen relativ geringen Preis.
Verstehe. Ja, ja.
Also da hilft natürlich schon Professionalität.
Ja. Okay. Ja, was hast du hier noch aufgeschrieben? Einspieler, Mehrspieler?
Einspieler ist jetzt ein bisschen, zwei Spieler hätte da stehen müssen. Zwei-Spieler-Spiele ist das, was wir jetzt gemacht haben, das ist das Übliche. Aber das ganze Spiel lässt sich auch auf beliebig viele Personen theoretisch ausweiten. Mhm. Natürlich, je mehr Personen du hast, desto unübersichtlicher und langwieriger wird es. Denn wenn jeder irgendwie nacheinander einen Zug machen müsste, dann dauert es natürlich sehr lange. Also es gibt eine recht simple Variante, die einem sofort einfällt, ist jeder gegen jeden. Mhm. 4 Spieler an einem Tisch, jeder hat seine Karten, jeder kann jeden angreifen, beliebig. Und wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen.
So. Ja.
Dann gibt es aber auch noch die Variante, wenn man sehr große Gruppen hat, das habe ich einmal gespielt, Grand Melee. Wenn man, sagen wir mal so, 18 Leute hat, 20 Leute, die können ja schlecht spielen, aber dann macht man das so, die sitzen alle an einem Tisch, man überlegt sich einen Kreis, man hat einen linken und einen rechten Nachbarn.
Mhm.
Und im Grunde spielt man erstmal nur gegen die.
Mhm.
Und die Züge werden auch mehr oder weniger gleichmäßig, also es spielen immer mehrere Leute am gleichen Tisch, so ein bisschen versetzt, sodass es also auch einigermaßen schnell geht, dass man auch nicht warten muss. Und dann, wenn halt der Spieler links oder rechts von dir tot ist, dann ist der Nächste, der dahinter sitzt, dein nächster Gegner, den du erreichen kannst. Also das ist dann so eine Art Reichweite, die du hast.
Und das heißt Grand Melee.
Grand Melee, ja.
Ja, das große Getümmel. Eigentlich müsste es, ist komisch geschrieben, da fehlen die Akzente.
Ja, ich konnte die Akzente leider
nicht. Grande ist eigentlich mit E hinten, heute im Französischen, aber man weiß nicht, wann das Wort ins Englische gekommen ist. Im Altfranzösischen ist es tatsächlich so korrekt. Naja, müssen wir ja nicht vertiefen. Da gab es auch keine Akzente im Altfranzösischen.
Ja, und vor allem hatte ich gerade keine Akzente auf meiner Tastatur.
2HG?
Genau, Two-Headed Giant, das ist eine andere Variante. Mhm. Also zweiköpfige Riese ist eine lustige Team-Variante.
Mhm.
Du und ich tun uns zusammen zu einem Team, wir haben beide unsere Decks und spielen gegen ein anderes Team. Und zwar gleichzeitig. Wir sind quasi ein Riese mit 2 Köpfen.
Ah ja.
Gegen einen anderen Riesen mit 2 Köpfen und spielen immer gleichzeitig unsere Sachen. Können uns gegenseitig angreifen und das ist natürlich eine Erweiterung. Und durch diese verschiedenen Spielformate ergeben sich natürlich auch Unterschiede, welche Decks sinnvoll sind.
Mhm.
Also irgendwie Decks, die immer nur darauf aufziehen, einen Gegner platt zu machen, die können da schlechter abschneiden eventuell, weil sie dann zwar den einen platt gemacht haben, aber dann kommt der nächste und damit kommen sie nicht zurecht, weil sie schon alle ihr Pulver verschossen haben.
Ja, klar. Kann man verstehen. Ja,
ja, also da, und dann gibt es noch ganz viele andere Varianten. Es gibt auch noch die Variante, wo man in Dreierteams spielt und der mittlere ist so der Kommandeur. Wenn der stirbt, dann hat erst das Team verloren. Und die anderen beiden sind so Generäle oder sowas, die ihn verteidigen müssen und halt den gegnerischen General erledigen müssen und sowas.
Alles.
Der Kommandeur, ich weiß gerade nicht, die Begrifflichkeiten kenne ich nicht, wurden aber auch in dieses Regelwerk übernommen. Also falls man sich dafür interessiert und findet man eigentlich auch immer irgendwo diese Informationen.
Ja,
Wizards of the Coast hat eine Organisation, die DCI, ins Leben gerufen. Ich weiß gerade nicht mehr, wofür es steht.
Mhm.
Das ist so, die veranstalten sanktionierte Turniere, also die offiziellen Turniere.
Mhm.
Und die stellen dann auch Richter für, also die zertifizieren dann Richter für Spiele. Also da gibt es dann verschiedene Levelstufen. Und je höher dein Level, desto größere Turniere darfst du machen. Das heißt also irgendwie so in so einem Spielladen, wenn da mal ein Turnier ist, dann wird vermutlich so ein Level 1 Judge dann genommen. Und wenn irgendwelche Streitigkeiten wegen der Regeln sind oder Unklarheiten, dann ruft man Judge hebt die Hand, damit der einen auch findet, wenn es mehrere sind. Und dann kommt er an den Tisch und sagt, okay, was ist denn euer Problem? Ja, der hat jetzt das und das gemacht. Geht das denn überhaupt? Ich dachte, das geht so und so. Und dann liest er sich die Karten durch. Na ja, okay, also das Regelwerk besagt, bla. Oder, Mist, ich habe aus Versehen auf meine Karte geguckt. Ich dachte, ich könnte eine ziehen, aber ich konnte eigentlich gar keine ziehen, weil der Effekt gar nicht gilt. Jetzt habe ich sie mir angeguckt. Ja, sorry, dann hast du jetzt leider das Spiel verloren. Also das sind dann auch, das sind dann auch diejenigen Leute, die halt dann sagen, die dann als Strafen verteilen. Mhm. Also da gibt es dann auch ein Regelwerk wiederum, nur für Turniere, welche Aktionen dann welche Konsequenzen nachziehen. Mhm. Aber so grundsätzlich sind diese Judges auch für Regelfragen vor allem da und Unklarheiten. Also und bei einem Regelwerk, das irgendwie 200 Seiten dick ist, ist das auch nicht verwunderlich. Und da gibt es auch, und bei irgendwie 13.000 Karten mit diversen Effekten, die sich alle untereinander irgendwie beeinflussen können. Mhm. Und die Macher können natürlich nicht alle Interaktionen von allen Karten miteinander.
Das ist ja auch unheimlich schwierig. Also es ist schon ziemlich schwer, da Macher zu sein, weil man ja das auch alles durchschauen
muss. Klar, das sind also Profispieler, also einige dieser Leute, die da sind, sind halt Profispieler. Also die vorher halt gut gespielt haben in Turnieren, auch in diesen offiziellen Turnieren. Und dann eben zu Wizards of the Coast gegangen sind und dann da jetzt mit Karten erfinden und dann die auch Spiel testen. Da wird ja sehr viel getestet natürlich. No. Dafür braucht man gute Spieler, die dann das erkennen.
Ja.
So, Friday Night Magic ist so die niedrigste Variante im Grunde. Jeden Freitag ist eigentlich in vielen Läden, wo halt Magic-Karten, wo es Magic-Karten gibt und dann auch die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, ist halt am Freitag dann so ein Termin vor allem. Natürlich wird auch ansonsten gespielt, aber Friday Night Magic ist halt dann so ein ganz kleines Turnier mit unterschiedlich vielen Leuten, wo es dann auch gerne mal Preise gibt. Also da ist natürlich auch das Marketing wieder hinterher. Mhm. Die geben dann besondere Karten mit besonderen Glitzeraufdrücken raus, die man dann als Sieger dieses kleinen Turniers bekommt. Sind jetzt nicht übermäßig wertvoll und auch natürlich nicht teuer für die Macher. Mhm. So eine Karte zu drücken wäre irgendwo im Millicent-Bereich oder so wahrscheinlich. Ja. Aber es hält die Spieler bei Laune.
Ja, genau.
So, Meisterschaften Pro Tour. Hall of Fame, also wer in den Top-Turnieren gut gespielt hat, der sammelt Punkte und kommt in die Hall of Fame, also die Ruhmeshalle und ist dann halt ein berühmter Spieler im Zweifelsfall.
Mhm.
Haben die auch, bevor ich aufgehört habe, Magic zu spielen, haben die auch angefangen, in diese Booster-Packs auch Karten von Spielern zu machen. Also so im Grunde so wie bei den Baseball-Karten. Daran erinnert das. Also hier ein Beispiel. Was haben wir hier? Raphael Levy oder Levy? Oder wie würdest du es aussprechen?
Raphael Levy, das ist Franzose. Ist ja auch so die französische Fahne da.
Ja, das habe ich gesehen. Aber
das ist Levy. Also Raphael
Levy. Ich war mir mit der Betonung des Nachnamens nicht sicher.
Naja, Französisch ist halt immer ganz hinten. Also das letzte Wort. Da hat der letzte Vokal, es sei denn, es ist ein nicht betonbarer Vokal, einen Akzent. Also nicht betonbares Ö. Das kann keinen Akzent haben. Aber hier ist es halt so, der Hauptakzent ist also ganz hinten, Levy.
Mhm.
Und weil man das natürlich schlecht, man kann es in einem Raphael Levy, braucht nur einen Akzent zu haben. Aber es ist dann so ein bisschen neben, ein Nebenakzent ist dann vielleicht entweder ganz am Anfang oder auf dem L von Raphael. Raphael Levy. Wenn man nur Raphael sagt, dann ist der Akzent auf dem L von E von dem Raphael. Ja, okay.
Ja, sehr dafür,
jetzt haben wir Französischunterricht plötzlich.
Also hier steht dann halt, also vorne ist halt ein großes Bild von ihm drauf, so eine Frontansicht. Oh, er greift da auch dem Betrachter so entgegen.
Mhm.
Und dann stehen halt hinten so auch hier. Also mal gucken, wie viel Preisgeld hat er gewonnen bisher insgesamt? Ja, $120.000.
Mhm.
So über die Zeit hinweg.
Das ist schon.
War zweimal in den Top 8 von der Pro Tour, 13 Mal in der Top 8 vom Grand Prix und sowas alles. Also hier stehen halt diese ganzen Sachen. Und auch noch das Rating. Es gibt dann natürlich auch so ein Rating. Quasi je mehr Spiele du gewinnst und je mehr Spiele du gegen gute Spieler gewinnst, desto höher steigt dein Rating. Und an diesem Rating wird dann auch zum Beispiel festgemacht, ob du eingeladen wirst zu entsprechenden Turnieren.
Der sieht doch gar nicht mehr so jung aus. Gut, das gibt es ja dann schon seit 1993, von daher kann der ja schon länger dabei sein.
Ja, aber es ist auch ganz unterschiedlich. Ich meine,
das ist ja eigentlich interessant. Ich meine, wer sind die Leute, die das spielen? Also ich stelle mir vor, dass das, also ich meine, es wendet sich ja doch eher an junge Leute, würde ich sagen, obwohl der jetzt nicht mehr so
jung sollte man, kommt drauf an, was du mit jung meinst. Also das geht schon recht hoch auch, wie das Alter der Spieler. Mhm. Das ist halt, ich meine, ist auch die Frage, wer spielt Rollenspieler? Das sind ja auch nicht nur Junge. Also
ja, ja,
der, die ganzen. Und davon leitet sich ja auch das ab. Damit haben die angefangen. Die wollten ja diese Rollenspielspielerschaft eben abgreifen für Magic. Und das hat auch einigermaßen geklappt. Also das Letzte, was ich gelesen habe, irgendwie 10 Millionen Spieler weltweit. Mhm. Und das ist halt dann so das, was sie wahrscheinlich so aus Turnieren oder sowas Pre-Releases. 10 Millionen
Spieler ist schon eine Menge.
Schon eine ganze Menge. Wird aber in den Schatten gestellt von anderen. Dann
noch mal. Ja, ist aber doch eines der erfolgreichsten. Also von der Firma
auf jeden Fall.
Gilt es als erfolgreichstes Spiel, also von Wizards of the Coast.
Ja, da muss man mal so ein bisschen gucken. Der Wikipedia-Artikel, die schreiben da auch immer mal wieder unterschiedliche Sachen. Aber zumindest ist immer die Frage, worin jetzt es das Größte ist. In der Kartenzahl, in der Spielerzahl, in der
Das erfolgreichste Produkt von Wizards of the Coast ist das von Richard Garfield, erfunden und in mehreren
Spielen
Magic the Gathering.
Genau, aber ich glaube, irgendwo da steht auch, dass zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Mehr Spieler hat. Und mehr Karten verkauft hat. Wobei ich mir da jetzt gerade nicht sicher bin, weil Magic ja älter ist.
Ja. Aber wie gesagt, also die haben also zum Beispiel von Wizards of the Coast ist zum Beispiel auch Dungeons and Dragons, was ja nun auch sehr bekannt ist als Rollenspiel. Da hätte ich gedacht, gut, da ich Dungeons and Dragons kannte, aber nicht Magic, bin ich jetzt ganz überrascht, dass das Magic eigentlich dann das erfolgreiche.
Ja, da muss man aufpassen. Die haben ja auch, nachdem sie dann so viel Erfolg hatten, hatten sie noch genug Geld, um andere Firmen aufzukaufen. Also die Frage ist, wann haben sie diese.
Ja, sind sie Hasbro jetzt?
Also. Ja, das kommt auch noch. Genau, und dann, das ist auch sehr lustig. Wenn man diese Historie mal so ein bisschen verfolgt, ist das in der englischen Wikipedia ein bisschen ausführlicher geschrieben. Da kauft erst Wizards of the Coast irgendwas auf und später kauft Hasbro dann Wizards of the Coast auf, weil so ein reines
Rumgehe.
Auch das mit diesem, später hat dann Wizards auch ein Patent eben auf bestimmte Aspekte des Sammelkartenspiels, zum Beispiel dieses Tappen, dass man durch die Positionsänderung der Karten irgendwelche Spielsituationen und Status, das haben sie patentieren lassen.
Ja gut, kann man machen. Stimmt schon.
Wobei mich das wundert, dass sie das machen konnten.
Also. Ja, aber das ist wirklich schon ein seltsames Patent, weil das doch ein bisschen sehr einfach ist.
Ich habe es mir, das ist nur als Beispiel genannt, was da in diesem Patent drinsteckt. Aber ja, es kommt mir auch ein bisschen komisch vor, aber es gibt es wohl. Naja, gut, Magic Online hatte ich erwähnt, wo man es alles nochmal Geld ausgeben kann, in genau der gleichen Weise. Ein Vorteil ist natürlich, du hast nicht so viel mit den Handkarten zu tun, also irgendwie meine ganzen Ordner hier, stimmt, die haben wir noch gar nicht erwähnt, dann machen wir das noch. Man hat dann zum Beispiel solche Ordner, wo dann die wertvolleren Karten drin sind.
Aha.
Das ist jetzt hier so ein DIN A4 Buch. Da sind Plastikseiten drin und in jeder Plastikseite. Das wird
auch vertrieben von.
Noch nicht mal von denen selbst, aber da gibt es dann halt so Drittanbieter. Die verkaufen diese Hüllen. Die wir schon hatten, also in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen. Manchmal sind auch Abbildungen hinten drauf, irgendwelche Drachen oder so. Und also die Hüllen verkaufen und eben auch solche, wie heißen dann die, Sammelalben.
Ja.
Da passen dann eben auf eine Seite, in dem Fall 9 Karten. Es gibt auch kleinere, wo nur 4 Karten dann pro Seite drauf sind. In dem Fall habe ich es auch noch rückseitig gemacht, um Platz zu sparen. Und hier sind halt, also wie du auch siehst, hier irgendwie ist es immer Gold, 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 Gold. Hier sind halt die Seltenen drin, die man so mit der Zeit gesammelt hat. Und, hier ist vielleicht noch eine Besonderheit. Kann man hier sehen, beziehungsweise hier vorne war es auch schon. Hier sind manchmal auch welche drin, die eigentlich gar nicht selten sind, jetzt so von der spielerischen her, aber sie haben einen Glänzeffekt. Also kann man jetzt hier vielleicht schlecht sehen, weiß ich gerade nicht. Das sind sogenannte Foil-Karten, also Folie. Das ist halt diese Glitzerfolie. Die sind halt auch nochmal so in diese Booster reingemischt. Das ist natürlich für Sammler dann wiederum interessant. Okay, noch seltenere als die normalen Karten.
Gibt auch da vorne habe ich eins gesehen, da ist mir das Bild verrutscht.
Gut, das ist aus einer sehr speziellen Edition, die sozusagen Magic so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
Aha.
Also da ist das Bild schief, genau, es ist ein Foto, so ein bisschen Sasquatch-artig.
Mhm.
Ach so, ja.
Ja, und hat auch dreieinhalb.
Genau. In der Edition, also es war halt so eine Scherzedition, die sie mal zwischendurch rausgebracht haben, Da gibt es dann halbe Mana und halbe Energie und Stärkewerte und sowas und ja genau, halbe Lebensenergie und irgendwie ganz lustige Effekte. Da gibt es dann einen Effekt zum Beispiel, wenn der Gegner sich ans Gesicht fasst, dann kann ich sagen, Gotcha, und dann darf ich irgendwie die Karte nochmal wie auf die Hand nehmen oder so. Also da haben die sehr lustige Sachen gemacht. Oder eine Karte, in einer beliebigen Partie, die du von deinem Stuhl aus sehen kannst, kannst du eine Karte zerstören. Das heißt, ich kann dann, obwohl wir beide eigentlich nur miteinander spielen, kann ich dann in dem Fall sagen, ey, du da drüben, ich zerstöre deinen Drachen. Mhm. Oder sowas. Also das nimmt sich natürlich nicht ernst. Also das kann man dann nicht, das ist nicht so richtig. Ja. Oder eine Karte, die stärker ist, je später es wird. Mhm. Also die von der Uhr aus ihre Stärke bezieht. Je nachdem. Naja. Also hier siehst du, also es sind eine ganze Menge Karten. Irgendwann ist dann dieses Buch auch voll. Ist farblich sortiert. Und das ist auch das, was man üblicherweise mitnimmt, wenn man auf Turniere geht, um zu tauschen.
Ah ja.
Also mit den normalen Karten eher weniger, sondern mit den seltenen und vielleicht mit wertvollen, mit wertvollen von den anderen. Und dann ist es üblicherweise so, man gibt dem einen, also ich gebe dir halt meins und du gibst mir dein Album und dann gucken wir mal durch, was wir gebrauchen könnten. Wir haben ja auch so im Hinterkopf, was wir vielleicht haben wollen und können dann ein bisschen handeln. Und sage ich, naja, aber meine Karte ist schon ein bisschen wertvoller, gib mir mal noch irgendwie die nicht ganz so wertvolle dazu, dann passt das. Mhm. Ja. Und das kann dann auch, also das kann man dann auch noch weitertreiben. Also das ist halt hier so ein vorgefertigtes Teil.
Ganz witzig, weil der Sascha jetzt hier immer mehr
Zeug immer mehr macht aus dem Hintergrund aus der Tasche. Hier ist nochmal das gleiche Konzept wieder, nur halt in einem Ordner. Da kann man dann halt das Ganze noch deutlich erweitern.
Ah, ja.
Und hier dann Drachen. Hier sind übrigens solche Spielsteine. Irgendwann haben sie auch angefangen. Es gibt ja manchmal Karten, so wie dieser Drache vorhin, der dann Kreaturen ins Spiel bringt, die nicht durch Karten repräsentiert werden, sondern durch Spielsteine, die man irgendwie ersetzen kann. Mhm. Und irgendwann sind sie auf den Trichter gekommen, hey, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, wir machen in die Booster noch eine 16. Karte rein und das ist halt so ein Token, so ein Spielstein, halt als Karte. Das heißt, wenn man dann genug Booster gekauft hat, dann hat man auch irgendwann genug, was weiß ich, Goblins, hier steht zum Beispiel, das ist ein Goblin, sind halt so Grundwerte. Und kann dann die benutzen. Denn das sind ja wieder Karten. Die funktionieren wieder genauso.
Was sind das für Textkarten?
Das haben sie irgendwann später auch eingeführt. Da gibt es dann auch noch Karten, die eine Regel erklären oder so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wahrscheinlich für Leute, die Bücher nicht lesen oder sowas.
Menschen.
Ja, das ist das, was wir hatten. Das sind diese Hall of Fame-Leute.
Ach, das sind die Hall of Fame-Leute.
Okay. Genau. Das sind halt diese Menschen.
Ja,
also die wurden auch, also die haben irgendwann
über die immer weiter Generationen hinweg,
immer größer erweitert. Und hier zum Beispiel sind sogar auch Regelerklärungen. Wie funktioniert irgendeine bestimmte Fähigkeit in dieser Erweiterung? Mhm. Also haben die sich schon einiges einfallen lassen.
Ja.
Das sind ja, und wie gesagt, Wegheften.
Wie viel hast du denn da investiert? Das ist ja Wahnsinn hier.
Das habe ich zum Glück nie zusammengerechnet und aber
ja, sag doch mal was zu den Kosten, also wenn da jetzt
ein Booster, ich weiß jetzt gerade nicht die aktuellen Zahlen, aber ich würde mal so 3,50 Euro für 15 Karten, zufällig sortierte, und da sind dann auch gerne mal Leute welche bei, die du nicht brauchst oder nicht gebrauchen kannst. So ein Standarddeck, ich glaube so ist 12 Euro oder so, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, kann man aber nachgucken, also die entsprechenden Händler, da sieht man das alles dann. Wir wollen ja keinen Namen nennen. Ja. Und ja, also über 1.000 Euro definitiv über die Jahre hinweg. Wie viele darüber, weiß ich nicht. Kann ich nicht genau abschätzen.
Ja, müssen sich dann flattern damit. Oh, es kommt immer.
Ja, ja.
Sag mal, hast du da so viele Taschen oder ist das irgendwie so eine Zaubertasche? Er ist hier angekommen mit so einem kleinen Täschchen.
Und einem Rucksack.
Und ja, das habe ich übersehen. Okay. Jedenfalls holst du aus deinem kleinen Täschchen immer mehr raus.
It's magic.
Ja, ich sehe, it's magic.
So, ah nee, das ist das Falsche? Natürlich.
Ich muss hier leider mal ein paar Fotos machen, ich muss das alles auftürmen.
Ja, ja. So. Eben hatten wir diese Ordner. Also was ich jetzt hier erzähle, überträgt sich natürlich alles auf die anderen Sammelkartenspiele auch. Das ist jetzt hier nur am Beispiel Magic, weil das möglich ist. In dem Ordner waren natürlich nur die seltenen Karten, die man vorzeigen will. Die waren deshalb auch so weggeheftet, dass man sie sehen kann. Mhm. Hier haben wir jetzt eine Kartenbox. Irgendwie, wie lang ist das Ding? 40 Zentimeter lang?
Ja.
Und da sind halt die Karten drin aufgestapelt. Also das sind dann so ein paar hundert Karten wahrscheinlich. Und das ist ein Bruchteil von denen, die ich so habe.
Oh weh, oh weh.
Mal gucken, hier. Also
wie viele Karten hast du?
Ich weiß es nicht.
Nur mal so grob geschätzt?
Boah,
du hattest doch vorhin
tausend halt.
Eine Zahl genannt, wie viele Karten überhaupt?
Wie viele verschiedene Karten? Es gibt 13.000. Also über 13.000. Es kommen ja immer welche noch dazu.
Da bist du ja fast schon dran.
Nein. Ach so. Das sind nicht verschiedene. Die meisten davon wiederholen sich. Ich habe zum Beispiel eine solche Box nur mit Standardländern voll.
Aha.
Klar, denn mit der Zeit kommt man immer wieder neue dazu. Immer wenn bei Turnieren gibt es wieder neue, kriegt man wieder neue dazu. Und dann hat man irgendwann so viele davon, die sind auch nichts wert. Man kriegt die auch nicht verkauft oder so.
Ja, ja.
Das Beste, was man damit machen kann, ist, sie neuen Spielern zu schenken.
Ja, na, du könntest natürlich sagen, hier, ich biete meine gesamte Sammlung, 1000
klar.
Sonst was.
Ja, klar.
Ich habe auch schon auf Turnieren gespielt, ich kenne mich aus, ich habe wirklich auch gute Karten und so.
Na gut, da schreibt man dann, welche man hat natürlich.
Ach so.
Also, na gut, man kann, es gibt
ja, Leute,
kann auf eBay. Auf eBay gibt es alles Mögliche.
Wenn du eBay benutzt, dann willst du den Preis ja hochtreiben.
Das ist richtig. Also, es gibt, also die eine Variante ist, man sagt genau, was man hat und tauscht das dann. Die andere Variante ist, das habe ich auch gesehen bei eBay. Ja, also ich sag euch, was so in meiner Sammlung ist, die ich jetzt verkaufe. Und ich stelle eigene Booster zusammen und ihr könnt halt einen Booster kaufen. Und ich sage euch, es ist eine Rare drin, also eine seltene. Also, man stellt sozusagen eigene Booster zusammen, habe ich gesehen. Es ist. Abstrus, aber na gut.
Spielst du denn noch?
Nein, ich spiele nicht mehr. Also einfach.
War doch mal Zeit zum Verkaufen. Ich meine, du bist Doktorand, du brauchst Geld.
Ja, gar nicht mal so sehr.
Ach so, okay.
Man muss wissen, wo man spart. Und ich spiele kein Magic mehr. Ich brauche gar nicht so viel Geld wie früher.
Ja, stimmt.
Muss man ja auch sehen. Nee, außerdem, es gibt so viele Möglichkeiten. Also es gibt so viele Spiele, die ich gerne spiele und so viele. Und wir kommen ja gleich noch zu den anderen
Kartenspielen.
Ja, das also nur, um dir mal so einen Eindruck zu geben. Ich habe jetzt nur dieses Ding hier mitgenommen, weil mir einfach nicht mehr reingepasst hat. So. Also hier, ja, wie gesagt, das sind dann so mehrere hundert Karten hier, würde ich denken, in einer Packung und davon habe ich mehrere von diesen Packungen. So. Natürlich auch irgendwie Überblick zu behalten. Du hast jetzt vielleicht gesehen, die waren auch immer farblich sortiert, damit man, wenn man was sucht, auch einigermaßen schnell was findet. Ich weiß es nicht, aber es gibt mit Sicherheit auch Programme, wie so Verwaltungsprogramme dafür. Hatte ich damals nicht gefunden, welche, die mir gefielen. Aber mittlerweile, wer weiß, was es da schon alles im Source auch gibt.
Ja.
So, ja. Dann zu Magic. Dann sind wir ja fast durch mit Magic. Ich habe hier noch, hier ist noch als Beispiel, was so, wenn so eine Edition rauskommt, was man da zum Beispiel dann auch kaufen kann, wenn man irgendwie so eine Packung kauft, gibt es zum Beispiel so ein Heftchen, wo alle Karten einmal klein abgedruckt sind. Kann man sich so das Sammlerherz erfreuen. Also das sind dann wirklich irgendwie seitenweise sind ja alle Karten in dieser Edition drin und auch gut genug gedruckt, dass man sie alle lesen kann. Und auf der Rückseite, hinten drin, auch noch eine Liste zum Abhaken, welche man hat und welche noch nicht für den Sammler.
Ja, klar.
Und dann halt noch so ein bisschen Spielerei, riesige Karten, die nicht zum Spielen geeignet sind, aber lustig aussehen, weil sie gigantisch sind. So, die hier sind doch eigentlich so für dich.
Für meine Fotosammlung.
Für dich geeignet, oder?
Genau, ja. Dann werden wir dich aufnehmen hier mit den Karten, mit den großen Karten. So. Ja.
Ja.
Sehr schön.
Okay, gut. So.
Ja. Gut, war's das zu Magic?
Das war's zu Magic. Im Grunde ist jetzt.
Dann setze ich jetzt eine Kapitelmarke, damit die jetzt von Magic schon genug hatten. Die können dann voranspringen.
Ja, gut. Also ich meine, jetzt geht es schneller, weil ich jetzt quasi noch die Unterschiede erklären muss von den Sachen, die ich kenne.
Okay.
Also im Sachen Sammelkartenspiel. Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, mit Sicherheit davon, aber immer nur wahrscheinlich so im Zusammenhang mit Eltern beschweren sich, dass die Kinder nur Yu-Gi-Oh! Spielen, oder?
Ja, ein bisschen. Ich habe von Yu-Gi-Oh! Noch nichts gehört.
dass es aus Schulen verbannt wurde.
Oh, und sowas. Solche schlimmen Sachen?
Naja, einfach Suchtfaktor und sowas alles. Und natürlich, naja klar, wenn die Schüler halt spielen während der Pausen, aber nicht aufhören, wenn der Unterricht beginnt oder sowas, da kann manche Leute auf die Idee kommen, Verbot ist eine gute Sache. So, naja, also
Deutschland ist immer Verbot eine gute Sache. Nein, ist nicht. Aber also, so geht's halt an Schulen zu.
In Japan sind ja Animes und Mangas sehr beliebt. Ja. Und da gab es dann ein Manga und dann später Anime, wo Spiele gespielt wurden. Ganz verschiedene Spiele. Es gab war so eine Hintergrundgeschichte mit irgendwie einem Pharao und der Geist geht in einen kleinen Jungen über und dieser Junge spielt dann halt und verschiedene Spiele, die dann immer irgendwelche Bösewichte das fürchten lernen oder zumindest zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, so in den späteren Kapiteln. Da haben die dann irgendwann kamen dann so Kartenspiele rein mit abstrusen Regeln. Dann wurde es immer weiter verfeinert. Und irgendwann war es ein Sammelkartenspiel, das dann auch eine Entsprechung in der realen Welt hat. Also aus der eigentlich Serie, aus dem Anime und dem Manga Yu-Gi-Oh! Wurde dann das Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Das lustigerweise im Spiel selbst natürlich nicht so genannt wird, denn das würde irgendwie so ein bisschen die Welten kaputt machen. Also da heißt es einfach Duel Monsters. So, das Konzept ist wieder das gleiche. Du hast ein Deck, du spielst Kreaturen und Zauber und sowas.
Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel in der Wikipedia.
Ja, das ist ein Sammelkartenspiel. Ja, aber da gibt es bestimmt eine Begriffserklärung, oder?
Moment, schauen wir mal, was da kommt.
Da ist doch bestimmt so ein ambiguous.
Nee, Yu-Gi-Oh! Ist ein Sammelkartenspiel.
Ja, gut, aber der Artikel heißt ja auch Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel, deshalb ist es. Wenn du nur nach Yu-Gi-Oh! Suchst, dann wirst du den Manga und den Anime finden und die 1000.
Oder eine Begriffserklärung. Varianten.
Oder eine Begriffserklärung, richtig.
Wollte ich sehen.
Ja.
Manga-Serie kommt.
Manga und aber zu fast jedem Manga gibt es ein Anime auch. Also oder zu vielen, vor allem dem beliebten.
Kinofilm, das steht ja. Ja, Kinofilm, Spiele. Sammelkartenspiel, Videospiele.
Genau. Und in den Videospielen spielt man auch die Sammelkartenspiele. Unter anderem. Es gibt auch noch welche aus den
Anfängen. Hauptartikel Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiele.
Genau. Da sind wir, da dreht sich das dann wieder.
Das heißt Preis. Auch Yu-Gi-Oh! Ja.
Sehr beliebt. Also halt auch im Zusammenhang mit dieser Serie, wo halt auch ständig diese Duelle ausgetragen werden, also Sammelkarten gespielt wird, natürlich dann dramatisch gemacht und meistens mit seltsamen Regeln, also die nicht dem tatsächlichen Regelwerk entsprechen, aber der Dramatik wegen etwas aufgebauscht werden. Und auch mit Konsequenzen wie Seele verlieren und sowas. Das wird dann natürlich alles in ein entsprechendes eine entsprechende Umgebung gepackt, damit es interessanter wird. Das Spiel als Sammelkartenspiel endet es natürlich sehr Magic. Die Mindestdeckgrenze ist 40, das heißt, das ist kleiner. Das Konzept ist das gleiche, solltest du dein Deck leer sein und du ziehen müssen, verlierst du auch. Das heißt, es geht theoretisch schneller. Anders als bei Magic, bei Magic hatten wir ja ein riesiges Areal. Also theoretisch hätten wir den gesamten Tisch benutzen können, um alle unsere Kreaturen und Zaubersprüche und Länder und Sachen zu verteilen. Da gibt es keine Grenze. Bei Yu-Gi-Oh! Gibt es eine Grenze. Es gibt ein Spielfeld.
Ja, ich sehe es hier gerade in der Wikipedia, was du gesagt hast. Verbot an Schulen. An mehreren deutschen Schulen wurde ab 2003, gut, das ist schon lange her, das Spielen und Tauschen von verschiedenen Sammelkartenspielen, darunter insbesondere auch Yu-Gi-Oh!, verboten, da die Karten nach Ansicht der Eltern und Lehrer, jetzt kommen wir wieder, die Spezialexperten, vom Unterricht ablenkten und zu Diebstählen und gewalttätigen Übergriffen führen könnten. Fehlt nur noch Terrorismus. Später wurde dieses Verbot an manchen Schulen aufgehoben oder nicht mehr sonderlich beachtet.
Tja. Sehr, sehr schön finde ich ja die Verlinkung. Die Verlinkung spricht von einer Schule, einer Waldorfschule, an der das passiert ist. Also der die Quelle. Also
deutsche Kids sind im Yu-Gi-Oh! Sammelfieber. Jetzt muss man direkt gucken, welche Zeitung das ist. Das klingt so ein bisschen fast so sehr reißerisch.
Aber wobei Sammelfieber ja noch recht zurückhaltend klingt. Im Sammelkartenwahn oder sowas hätte man ja auch, um es gefährlicher klingen zu lassen, nehmen können. Also da siehst du jetzt diese Serie halt.
Das ist irgendwie oh, starke Eltern-Deal.
Ja, so eine Seite,
wo man denkt, Vorsicht.
Es ist schon interessant, aus welchen Quellen sich die Wikipedia da bedient.
Ja, das ist wirklich interessant. Aber wir wollen ja, wie sagen andere immer, die Medienkompetenz schulen.
Genau.
Oh, Fokus, oh weh, ja, Fokus. Waldorfschule lernen mit allen Sinnen. Naja, da kann ich mir schon vorstellen, was da steht. Also ich meine, der Fokus, ist ja klar.
Ja, so. Dann würde ich jetzt Yu-Gi-Oh! Noch mal kurz weiter erklären. Ja, bei Yu-Gi-Oh! Ist der Unterschied,
dass werde jetzt zum multitasking-fähigen Menschen,
da bin ich gespannt,
lese, während du erzählst.
Nachher kommt ein Test.
Vom Elternabend zum Thema, ja. Ich konzentriere mich auf das, was du sagst. Ich kenne das mit den Tests, das endet immer verheerend.
Nein, war ein Witz. Im Gegensatz also zu Magic hast du hier ein Feld mit begrenzt vielen Slots. Fünf davon sind Monster-Slots, fünf davon sind Fallen- bzw. Zauber-Slots. Dann hast du noch eine Stelle, wo dein Deck liegt. Da hatten wir auch schon Friedhof, irgendwo hier auch Friedhof. Also das ist noch das Gleiche. Und dann noch so ein bisschen Spezialzeug, das für Yu-Gi-Oh! Für bestimmte Regeln relevant ist. Aber das Hauptding sind halt so diese Slots und dieses Dings. Wie auch sonst, du ziehst Karten und spielst sie aus. Anders als bei Magic gibt es hier keine Ressourcen. Also jetzt nicht erstmal direkt. Du musst keinen Mana machen, sondern wenn du eine Karte hast und sie eine bestimmte Bedingung erfüllt, dann kannst du einfach spielen. Aber nur ein Monster pro Runde. Auch anders als bei Magic. Solange du genug Mana hast bei Magic, kannst du halt beliebig viel spielen. Hier ist es ein Monster pro Runde, außer in ganz bestimmten Situationen. Und was auch anders ist, es gibt Möglichkeiten, Karten verdeckt zu spielen. Bei Magic ist fast alles offen. Wenn du es ausspielst, dann sieht dein Gegner, was es ist. Hier kannst du sie auch verdeckt spielen, das heißt, der Gegner weiß noch nicht, was ihn erwartet. Und dann kannst du ihn überraschen, zum Beispiel, also Fallenkarten zum Beispiel, muss man verdeckt spielen, die haben dann irgendwann, schnappt die Falle zu, dann gibt es irgendeinen schlechten Effekt für den Gegner und er ärgert sich. Oder er denkt sich, na, da liegt eine verdeckte Karte in dieser Zauberzone, könnte es sein, dass das irgendwie eine Falle ist, ich nehme einen meiner Zauber und zerstöre sie. Es stellt sich raus, nee, war nur irgendwie ein billiger Zauber, der ihm eigentlich nichts nutzt, aber er hat mich reingelegt. Ich konnte ja nicht wissen, was es ist und wollte auf Nummer sicher gehen.
Ja,
und auch die Monster kannst du verdeckt legen. Das heißt, okay, da liegt jetzt ein Monster. Wenn ich es jetzt angreife, vielleicht ist es sehr stark.
Es ist sehr schwach.
Vielleicht ist es sehr schwach, ja, kann sein. Ja, kann auch ein Bluff sein.
Ja, natürlich. Das Bluffen, das ist nicht schlecht. Also das, ich kann mir schon vorstellen,
das ist ein Aspekt, der hier halt
reizvoll ist.
Es gab auch eine Fähigkeit bei Magic, die das macht, aber hier ist es halt standardmäßig. Hier gehört es einfach, hier gehört es fest dazu. Und ansonsten ist vor allem noch das Kampfsystem anders. Es gibt auch wieder einen Attackewert und einen Verteidigungswert, die im Gegensatz zu Magic extrem hoch sind, so im Tausenderbereich, 1000, 2000, 3000, 4000, so die Größen, auch mit Werten dazwischen, aber eigentlich, also nach allem, was ich bisher gesehen habe, könnte man eine Null wegstreichen, ohne dass sich irgendwas ändert, aber klar, große Zahlen sind natürlich interessant für die Kinder oder für wen auch immer das ansprechen soll. Ja, entsprechend hat man auch mehr Lebenspunkte, 8000. Und die muss man halt auch wieder runterbringen. Bei Magic war es ja so, dass die Monster immer sozusagen, die Stärke ging immer auf den Widerstand der anderen Kreatur und über Kreuz. Hier ist es so, wenn jetzt zwei Monster, die können entweder in Angriffsposition sein oder in Verteidigungsposition und dann gilt halt nur dieser Wert. Zwei Monster in Angriffsposition vergleichen ihre Angriffswerte. Die Stärkere gewinnt, die Schwächere wird zerstört. Und, anders als bei Magic, der Übertrag, wie viel stärker dein Monster gegenüber dem anderen war, wird auch noch den Lebenspunkten des Gegners zugeschoben. Das heißt, selbst wenn der Gegner immer ein Monster hat, kannst du einfach dem das Monster platt machen und ihn immer noch beschädigen. Gibt es bei anderen Spielern auch entsprechende Fähigkeiten, für die das erlauben, aber halt immer diese Sache mit dem, was es erlaubt und dann welche Fähigkeiten oder Regelverstöße
kann man machen. Besondere Regeln eben dann. Oder Regeln werden aus der Kraft gesetzt, neue geschaffen.
Genau. Ja. Und anders als bei Magic ist es hier nicht so, dass der eine angreift einfach erstmal allgemein und der andere blockt eventuell, sondern hier kann ich dich nur angreifen, wenn du keine Monster hast. Wenn du Monster hast, muss ich die Monster angreifen. Das kann natürlich sehr schlecht sein. Wenn du ein sehr starkes Monster hast, dann kann ich gar nichts machen. Denn entweder will ich all meine Monster zerstören beim Versuch und nicht mal was dabei haben, sondern nur Schaden bekommen. Ja, oder ich kann halt nichts machen. Mhm. Also das kann auch sehr schnell zu solchen Blockaden führen. Und da ist dann natürlich wichtig, dass man dann irgendwelche Zauber hat, die irgendwie Kreaturen beseitigen oder Monster beseitigen oder Effekte von Kreaturen, die Sachen machen oder sowas. Also da muss man wiederum mischen und mit solchen Situationen eben umkommen, also zurechtkommen.
Ja. Jetzt streue ich aber doch noch ein Zitat aus dem Buch. Wir dürfen zitieren, darf man ja noch. Es wird wahrscheinlich auch demnächst abgeschafft, wegen Leistungsschutz und sonst was, aber das muss man einfach hier zitieren. Also aus rein wissenschaftlichen Gründen muss das zitiert werden. Also, was schreibt der Fokus? Also es geht hier um Waldorfschulen und dann kommt's. Sogar finstere Auswüchse kindlicher Konsumlust dringen in die vormaligen Schonarten.
Ja, ich erinnere mich.
An einer Münchner Waldorfschule gab es jüngst einen Elternabend zum Thema Yu-Gi-Oh!-Karten. Die teuren, mit Monstern bestückten Zuckerkarten aus Japan hatten bei den Schülern der Unterstufe derart Überhand genommen, dass der Schulalltag darunter litt. Nach einigem Hin und Her wurden die Karten schließlich doch verboten. Hart wird die Welt ja früh genug.
Aber du hast es jetzt auch sehr theatralisch vorgelesen.
Naja, ich konnte nicht anders. Ist doch nicht mal das Ende des Artikels, aber wir hören mal auf. Sonst.
Ja, ist auch
also,
nicht.
Das ist einfach, wenn man was liest, das ist so doof. Also, Entschuldigung, aber.
Ja. Ich habe den Artikel gelesen, das ist wirklich.
Man kann es gar nicht fassen, ne? wie man sowas schreiben kann und was hier für Gedanken.
Also ich will nicht sagen, dass es keine Probleme geben könnte im Zusammenhang
mit Sammelkarten,
aber das ist trotzdem, das ist wirklich ein komischer.
Natürlich gibt es Probleme, wir haben ja gesehen, das ist so ein bisschen auch
Suchterregend.
Es gibt Spielsucht, das sind natürlich, das kann bei Kindern auftreten wie bei Erwachsenen.
Das kann muss viel man Geld verschlungen werden.
Dann die Sache mit dem Geld und dann auch nochmal auch der Punkt, dass es natürlich auch ein soziales Gefälle gibt, also Leute, die eher sich was leisten können als andere. Und
wer keine Karten hat, der ist außen raus. Der ist
außen raus, genau.
Außen vor.
Also ich meine, der Schulalltag ist halt ein schlimmer Alltag. Das kann mich da auch noch gut erinnern. Nerds haben es da ja immer etwas schwerer. es ist schlimm. Aber man muss doch anders damit umgehen, als einfach, dass man sagt, ja, also jetzt ist hier das verboten. Also es ist doch vielleicht besser, wenn die Eltern vielleicht auch mal mit ihren Kindern sprechen und das, also es ist einfach so eine Billiglösung, dass man sagt, so diese Karten werden verboten. Damit hat man ja nichts gewonnen. Dann wird heimlich weitergespielt, sonst was. Also weiß ich nicht. Naja.
Naja. Gut. Ja, also zum Yu-Gi-Oh! Das war eigentlich schon, sind schon die wichtigsten Änderungen. Mhm. Ansonsten natürlich, die Karten sind anders, klar. Die Interaktion ist ja auch ein bisschen anders, weil du ja auch Sachen verdeckt spielen kannst und so. Mhm. Aber so grundlegend ist das Konzept wieder dasselbe. Es gibt auch Karten, die dich das Spiel auf andere Weise gewinnen lassen. Es gibt Combo-Decks, es gibt Agro-Decks und so weiter. Mhm. Wieder das gleiche Konzept, immer dasselbe. Und ein Unterschied ist noch, es gibt deutlich mehr Seltenheitsstufen. Mhm. In den Boostern sind weniger Karten und die Staffelung ist halt auch noch viel, viel größer. Mhm. Wo man sich auch natürlich fragen kann, was ist da das gewünschte Ziel? Natürlich Geld.
Ja, klar.
Wo haben wir es hier? Genau. Die.
So. Ja, wenn wir mit Yu-Gi-Oh! Fertig sind, haben wir hier jetzt ja in deiner Liste noch eine ganze Menge anderer.
Genau, die sind jetzt aber nur ganz schnell.
Also die machen wir dann, dann schreibe ich einfach andere Spiele als Kapitelüberschriften. Man darf auch nicht zu viele Kapitel machen, weil, naja.
Okay.
Das ist, ja, man kann. Mhm. Nur weißt du, das ist aufwendig mit den Kapiteln.
Ja. Also, dann gibt es noch, das war glaube ich sogar noch vor Yu-Gi-Oh! Der Renner Pokémon. Mhm. Also nachdem die Pokémon ja natürlich im Fernsehen waren und auf dem Gameboy, kam sie auch als Sammelkartenspiel. Entsprechend hat man seine Pokémon als Karten, kann sie vor sich auslegen. Die Pokémon kämpfen gegeneinander. Man hat wieder Energiekarten. Mhm. Übrigens auch vertrieben von Wizards of the Coast. Das heißt, sie haben sich da gewissermaßen selbst Konkurrenz gemacht, aber natürlich ein anderes Publikum
angesprochen. Ja, ist dann ein ganz anderes Publikum, würde ich
auch sagen. Aber, naja, gut, aber Sammelkartenspiele halt, mehrere Sammelkartenspiele.
Mhm.
Und wie gesagt, es ist natürlich nicht so einfach, mehrere Sammelkartenspiele auch dann zu betreiben. Also zu spielen. Denn in welches willst du jetzt deine Ressourcen reinstecken, dein Geld und deine Zeit? Mhm. Von daher kann man da ein bisschen von davon reden. Ja, hat sich, ja, war ziemlich beliebt eben bei den entsprechenden Kindern und hat auch an irgendeiner Stelle mal, ebenfalls laut Wikipedia, die Verkäufe von Magic in den Schatten gestellt. Aber einfach, ja klar, viele Kinder.
Ja, ja.
Und dann ist halt immer die Frage, welches davon ist jetzt erfolgreicher? Wonach definiert man dann Erfolg?
Ja, es ist, glaube ich, auch wirklich vielleicht eine andere Altersklasse.
Klar.
Ich weiß es nicht. Also, ja, ja. Magic würde ich ja, das ist ja so kompliziert, da muss man
schon. Das ist halt über die Jahre auch sehr kompliziert geworden. Was ich zum Beispiel noch nicht mal erklärt habe, war, wie der sogenannte Stapel, der Zauberstapel funktioniert, der dann es überhaupt ermöglicht, dass ich auf Sachen, die du machst, reagieren kann und dann wird das umgekehrt verrechnet und dann muss man beachten, in welcher Priorität da bestimmte Sachen machen. Also da kann man sich wirklich sehr, sehr reinmachen. Gibt es natürlich auch bei Yu-Gi-Oh! Da gibt es auch abstruse Regelverflechtungen zum Teil. Das finde ich sehr schön, in den Videospielen von den Sammelkartenspielen sind üblicherweise auch, gibt es immer einen Menüpunkt Rätsel oder so ähnlich heißt das dann, wo dir eine Situation, so wie beim Schach, es wird dir eine Situation vorgegeben und du musst jetzt innerhalb des nächsten Zuges oder so gewinnen. Und dann musst du natürlich genau gucken, okay, welche Effekte haben die? Du musst die Regeln sehr gut kennen. Wie kann man die kombinieren? Und dann gibt es einfache Rätsel, wo du nur die Karten auf der Hand hast, die auch nötig sind. Und dann gibt es später schwere Rätsel, wo auch ganz viele Finden dabei sind. Sachen, die dich irgendwie, wo du denkst, das muss doch so und so gehen und dann später nicht. Also habe ich vorhin bei Yu-Gi-Oh! Bei den Yu-Gi-Oh! Für die Nintendo Handheld-Geräte habe ich Yu-Gi-Oh! Gerne mal gespielt. In Karten eigentlich nicht. Aber da fällt mir gerade ein, hier zum Beispiel haben sie natürlich dann auch so ein Cross-Marketing. Hier habe ich so ein Yu-Gi-Oh! DS, also für den Nintendo DS, so ein Spiel. Und was sie da immer reinpacken, sind wiederum Sammelkarten.
Ah, ja.
Sogar hinten auf der Packung beworben. Hier sind exklusiv irgendwie diese Karten drin. Und umgekehrt, auf den Sammelkarten sind immer noch so Codes drauf in der einen Ecke. Die man wiederum in den Spielen benutzen kann, um die Karten zu bekommen. Also da haben die sehr gute Cross-Promotion gemacht. Wer das eine hat, kann auch das andere bekommen.
Ja. Ja.
Und kann natürlich dann die gesamte Welt ausschöpfen und entsprechend kaufen.
Ja.
So. Du hast ja schon gesagt, Magic ist ja ziemlich kompliziert. Das hat Wizards natürlich auch gemerkt und hat ein anderes Sammelkartenspiel, Duel Masters, das auch auf einem Anime basiert oder vielleicht parallel dazu entwickelt wurde, kreiert, wo das Spielkonzept sehr, sehr stark an Magic erinnert. Es gibt auch diese fünf Farben, aber ein Problem haben sie gelöst, dieses Mana-Problem haben sie sehr elegant gelöst. Jede Karte ist gleichzeitig eine Mana-Quelle. Also kann man auch stattdessen als Mana-Quelle spielen.
Das heißt,
wenn du hast halt keine Länder auf der Hand, sondern sagst, okay, ich habe jetzt bestimmte Karten, manche davon sind so teuer, dass sie mir am Anfang des Spiels gar nichts bringen, also spiele ich sie stattdessen als Mana-Quelle, also als quasi Land, also im Magic-Jargon.
Das ist eigentlich eine gute Idee.
Das ist eine super Idee. Klar, ich meine, bei Magic war der Zug abgefahren, nachdem sie es das erste Mal erfunden hatten.
Naja.
Da konnte man es nicht mehr ändern, aber bei dem hier haben sie es geändert und das fand ich eine gute Idee.
Man könnte Karten schaffen das ist ja das Schöne bei diesen offenen Spielen. Man könnte Karten schaffen, die es ermöglichen, jede Karte als Mana-Karte zu nutzen.
Ja, gut, aber das würde, glaube ich, bei Magic ein bisschen zu viel kaputt machen. Dann,
ja, sein.
Also,
das muss man ja mal abwägen.
Ja, also es gibt, glaube ich, schon Karten, die bestimmte Sachen, bestimmte Mana-Effekte machen, aber die kann man dann auch nur wieder in bestimmten Farben spielen und sowas.
Ja, ja.
Also da in der Hinsicht gibt es auch natürlich eine Berechtigung für verschiedene Sammelkartenspiele, weil dann auch bestimmte Konzepte unterschiedlich ausgelegt werden können. Mhm. Ein anderes interessanter Punkt noch bei Duel Masters ist, dass du keine Lebenspunkte hast, sondern am Anfang fünf Karten aus deinem Deck verdeckt hinlegst. Du weißt nicht, welche es sind. Die sind dir halt erstmal verloren. Und der Gegner greift dir diese Schilde an. Und immer wenn er eins angegriffen hat, dann wird es zerstört und du kriegst diese Karte auf die Hand. Das heißt, das ist ein sehr interessanter Gegeneffekt. Eigentlich bist du ja im Nachteil, weil du gerade deine, deine Versicherung, deine Überlebenschance verringerst, aber gleichzeitig hast du eine Chance zurückzuschlagen, weil du gerade eine Karte zu bekommst. Und die kann auch noch, bestimmte Karten haben auch noch sehr starke Effekte, wenn, wenn sie eben in so einem, auf so eine Weise auf deine Hand kommen. Also sehr, sehr interessante Ideen, wie man das ganze Konzept und die Probleme, die es halt bei anderen Spielen gibt, noch aufwerten kann.
Ja.
So, dann kommen wir noch zu den, zu dem eigentlich jetzt neuesten, das, das mir bekannt ist, Hearthstone. Weiß nicht, ob dir das was sagt, Hearthstone, Heroes of Magic, das ist jetzt so der letzte Schrei. Also World of Warcraft sagt dir was.
Ja.
Und die Firma Blizzard hat gesagt, hey, wir könnten doch mal ein Sammelkartenspiel machen, also ein virtuelles. Und nehmen dafür die Warcraft-Welt. Also die ganzen Charaktere, die da sind. Wir nehmen die ganzen aus unserem eigenen Spiel, die Sound, die Charaktere, die, den ganzen, die ganze Geschichte, Hintergrundgeschichte und machen daraus ein Spiel.
Oh.
Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, 2 Jahre alt, 1,5 Jahre alt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Erst war es in der Beta-Phase, da wurde dann geprobt und immer wieder die Karten zurückgesetzt. Und irgendwann ist es dann veröffentlicht worden und wird jetzt so immer mal wieder erweitert. Also auch es ist ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, an sich kostet es nichts, es erstmal zu spielen. Du kannst aber Geld ausgeben, um Karten zu kaufen. Musst es aber nicht. Du kannst auch, es gibt immer so, täglich kriegst du eine Quest, die dir, wenn du sie erledigst, also gewinne fünfmal oder sowas. Oder spiele 20 kleine Kreaturen. Oder schaue einem Freund beim Spielen zu. Für diese Quest kriegst du dann Ressourcen, Ingame-Ressourcen, Gold. Mit dem Gold kannst du dir Karten kaufen. Oder du nimmst echtes Geld, kaufst damit Karten. Geht natürlich deutlich schneller. Das ist ja das Konzept von Free-to-Play-Spielen, dass es einfach sehr langsam ist. Wobei, ich finde, haben sie noch ganz gut die Kurve bekommen bei Hearthstone.
Was ist denn da, der Hearthstone steht hier Heroes of Warcraft? Heroes of
Warcraft, das ist
ein Sammelkartenspiel. Heroes of Warcraft ist ein Computerspiel, das ist amerikanische Spieleentwickler.
Ja, Blizzard, das ist eine schlechte.
Es zählt zum Genre der Online-Sammelkartenspiele.
Ja, genau, das ist es.
Aber Online-Sammelkartenspiele
virtuell. Ist ja nicht. Das ist ein Sammelkartenspiel. Aber jetzt sind wir gerade von den echten Kartenspielen auf die virtuellen.
Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, ja.
Entschuldigung, hätte ich nochmal betonen
sollen. Du musst es nochmal sagen sollen, dass es jetzt virtuell wird, weil ich das nicht begriffen hat.
Okay, ja, also es geht um
ein Computerspiel. Aber hätte ja auch Karten drucken können.
Klar, aber wie gesagt, ich meine, für Magic gibt es ja auch das Ganze virtuell nochmal und auch nochmal in diesen abgepackten Versionen und für Yu-Gi-Oh! Habe ich auch schon gesagt, für Nintendo-Konsolen und sowas. Genau, und das ist halt ein reines, also während die anderen ja immer so beides sind, es gibt die Karten, die richtigen Karten und es gibt die virtuellen Karten, gibt es hier halt nur das eine. Und das hat auch entsprechende Effekte auf die Möglichkeiten, auf die Sachen, die sie machen können. Allen voran Regelkonformität. Während wir beim Kartenspielen immer spielen können und sagen können, ja, wie, wir spielen es jetzt so und irgendwann kommt einer rein, der ist eigentlich besser, der halt ein bisschen besser sich in den Ring auskennt und sagt, Moment, das geht doch gar nicht, was macht ihr da? Oder so. Und da ist natürlich das hier sehr elegant. Die Regeln werden halt vom Spiel überwacht. Und
Das ist natürlich günstig.
Es ist.
Das stimmt.
Es ermöglicht auch ganz andere Effekte. Zufallseffekte und Merkeffekte. Also es gibt zum Beispiel, also zum einen natürlich Zufall, irgendwie eine beliebige Kreatur wird vernichtet oder kriegt Schaden. Das gibt es bei Magic auch, aber sehr eingeschränkt und dann immer unter sehr umständlichen Machen. Denn wie legt man jetzt fest, welche getroffen wird, ohne dass man das ganze Spiel irgendwie auseinandernehmen muss und die Karten irgendwie verdeckt mischen muss oder sowas? Also da sind diese Zufälle sehr begrenzt. Und es gibt dann auch Fähigkeiten, zum Beispiel, je länger du diese Karte auf der Hand hast, desto stärker wird sie. Und das kannst du natürlich auch nicht normal machen, also in einem normalen Spiel. Denn was weiß ich, ob du mir das Richtige erzählst, dass du das schon von Anfang an auf der Hand hast. Kannst du ja auch gerade gezogen haben und irgendwie mit deinen Taschenspielertricks irgendwie da die verschoben haben, dass ich nicht sehe, welche es war. Klar, das baust du hier natürlich alles aus. Dadurch sind ganz andere Effekte und auch ganz ulkige Effekte möglich plötzlich. Es ist ziemlich schnell. Es ist auch deutlich, also erstmal vor allem am Anfang deutlich einfacher zu handhaben als jetzt so Magic. Weil die auch halt, wenn du das Spiel startest, wenn du einen Account anlegst und das Spiel startest, dann kommt erstmal ein Tutorial, das dir wirklich in mehreren einzelnen Partien, so wie jetzt mir, bei mir jetzt erklärt, so bestimmte Schritte. Und dann hast du, sozusagen kommst du so ein bisschen in die Welt hinaus, darfst dann auch mal gegen Computergegner nochmal allgemein spielen mit einem Deck. Dann kannst du auch gegen andere Spieler spielen. Also das Hauptspiel besteht daraus, gegen andere Spieler zu spielen, zufällig zugeordnet. Entsprechend deinem Rang in der Rangliste. Also, dass du möglichst Gleichstarke bekommst, das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil die Rangliste nicht allzu lang ist und da auch, also das Spiel ist jetzt schon alt genug, dass auch die Schwächeren oder die Spieler, die weiter hinten liegen, das wird auch immer mal wieder zurückgesetzt, dass auch die stärkere Karten haben und man sich dann ärgert, dass man selbst noch nicht die ganzen seltenen Karten hat. Ja. Was ist sonst noch zu sagen? Die Klassen, es gibt anders als bei, sonst haben wir immer nur, unser Deck hat sich unterschieden zwischeneinander und eventuell haben wir uns überlegt, welche Farbe wir spielen jetzt bei Magic. Hier ist es so, du musst ja am Anfang einen von 9 Helden aussuchen und der bestimmt so ein bisschen deine Spielstrategie. Der Magier kann halt Feuerbälle und sowas und Eiszauber machen, um deine Kreaturen zu lähmen, also er kann direkten Schaden auf dich zaubern. Der Jäger kann Fallen legen, die dann deine Kreaturen vernichten. Der Priester kann heilen, kann seine eigenen Kreaturen und sich selbst heilen und hat auch entsprechende Karten. Also gibt es dann, ist dann getrennt in Karten, klassenspezifische Karten, die halt dann diese Effekte haben und allgemeine Karten, aus denen sich alle bedienen dürfen. Und natürlich nur die du hast. Und auch dadurch gibt es dann so einen gewissen, eine gewisse Vermischung und auch verschiedene Strategien, die dann auch so ein bisschen vorgegeben wird. Da wird man so ein bisschen an die Hand genommen. Und auch eben zum Lernen hast du am Anfang erstmal nur einen Helden zur Auswahl. Den nimmst du, wenn du mit dem gespielt hast, dann wird der nächste freigeschaltet. Dann kannst du den nehmen und alle mal ausprobieren. Dann erst kannst du richtig anfangen im Grunde. Jo, anders als bei Magic oder Yu-Gi-Oh! Behalten die Kreaturen Schaden. Bei Magic hatte das eine ganz einfache Ursache, dass sie immer diesen Schaden, den sie in der Runde bekommen haben, verloren haben. Man muss sich nicht so viel merken. Also einen Zug lang sich zu merken, okay, der hat jetzt so und so viel Schaden, der hat so und so viel, das geht ja noch. Hatten wir auch mit diesen Blocken. Einmal gehen. Aber so über mehrere Runden, okay, und der, dann müsste man wieder mit irgendwelchen Markern arbeiten, die da hinlegen oder Würfel. Genau. Das wäre wieder anstrengend. Hier, bei dem Spiel natürlich problemlos. Das Spiel merkt sich eh dann alles, wie es ist. Ja, zeigt es dir an. Ja, da brauchst du nicht viel zu machen.
Ja.
Und und du kannst den Gegner direkt angreifen und natürlich kann es sein, dass er Kreaturen hat, die dich blocken, dann musst du erst die töten. Also er kann nicht direkt blocken, so wie bei Magic, sondern er kann halt manche Kreaturen, an die kommst du nicht vorbei, die musst du dann erst beseitigen, bevor du an ihn kommst. Und so weiter. Ja. Und noch finde ich noch ganz nett, also einfach so um verschiedene Aspekte, wie so ein Sammelkartenspiel noch gebaut sein kann. Leeres Deck, sonst bei den anderen Spielen hieß es ja immer, du hast sofort verloren. Hier bekommst du sukzessive mehr Schaden. Immer wenn du eine Karte ziehst, du kannst keine Karte mehr ziehen, du versuchst die erste Karte zu ziehen, kriegst einen Schaden. Beim nächsten Mal, wenn du es versuchst, kriegst du 2 Schaden. Immer eins mehr, sodass du natürlich auch irgendwann verlierst zwangsläufig, aber nicht sofort verloren hast. Was jetzt natürlich auch damit dann zusammenpasst, dass es weniger Karten sind. Das sind nur 30 Karten pro Deck. Ja, anders, du musst keinen Mana ausspielen, sondern es sammelt sich automatisch mehr an. Am Anfang hast du eins, in der ersten Runde hast du nur einen, dann kommt der nächste 2 dazu, dann hast du 2 zur Auswahl, 3, 4, es gibt bis 10 und entsprechend kann man auch sehr gut vorhersehen, wie lange es dauert, bis ich eine bestimmte Karte spielen kann oder wann ich kann. Und dann weiß man auch schon, okay, der Magier braucht 7 Mana, um seinen komischen Vernichtungszauber...
Das heißt dann schaffen. Nicht Mana da.
Das heißt auch Mana da.
Ja?
Mana ist ein allgemeiner Begriff aus allen Rollenspielen eigentlich. Oh, das ist die magische Energie, die gab es auch
magische
schon
Energie.
Vor... Ja, ist so. Auch bei allen möglichen Rollenspielen auf dem Computer hast du immer...
Das ist ja interessant. Mal gucken, ob das auch die Wikipedia weiß.
Das wäre tatsächlich interessant. Ich denke aber schon.
Ja, Mana... Ah, religiöse Praxis. Ah ja, da kommt's her.
Da kommt's her, aber Mana-Spiele.
Mana-Spiele.
Ja.
Im Fantasy-Genre, vor allem Rollen- und Sammelkartenspiele, als Energie bezeichnet zur Anwendung von Magie benötigt wird. Okay.
Ja, also ganz berühmter Spruch aus Diablo zum Beispiel, ich brauche Mana. wenn man also Mana schon verbraucht hat und noch einen Zauberspruch wirken wollte. Ja.
Kommt von Hawaiisch die Macht. Mana, die Macht.
Ah, die Macht, ja, auch nicht schlecht. Aber ich kenne es halt nur praktisch nur unter dieser Bedeutung im Rollenspiel und Fantasy-Genre. Jo, also, ja, ist sehr lustig und man kann eben auch ohne zu bezahlen das spielen. Das ist schon den Geldbeutel, allerdings nicht die Zeit. Man braucht halt eine Weile, um sich das zusammenzusparen.
Das ist leider das Problem.
Aber das ist auch bei anderen Sammelkartenspielen so, muss man halt auch so sehen.
Ja.
Da noch als Randnotiz, es gibt auch kurz vor diesem Hearthstone wurde auch ein virtuelles Kartenspiel rausgebracht oder zumindest in der Beta-Phase rausgebracht namens Scrolls. Und zwar von der Firma Mojang. Das sind dieselben Leute, die Minecraft gemacht haben. Minecraft sagt ja was und die haben halt dann irgendwann angefangen, noch ein Sammelkartenspiel, ein virtuelles zu bauen, Scrolls, das auch nach bestimmten Regeln funktioniert. Hat sich jetzt die letzte Ankündigung war, dass sie die Weiterentwicklung einstellen
und das dabei gelassen, also
weil es einfach weil der Erfolg einfach wegblieb. Also und da kann man eigentlich ziemlich leicht sagen, Hearthstone hat ihnen da einfach den Markt weggegraben, denke ich mal. Dass man kann halt, die Spielerschaft kann sich halt nur auf so und so viele Sammelkartenspiele verteilen.
Ja, ja.
Weil eben Zeit und Geld da knapp sind. Und
ja.
So wie ich es empfunden habe, ist Scrolls auch ein bisschen behäbiger als Hearthstone. Hearthstone ist eingängiger, leichter. Also kann dann auch sehr komplex werden mit diversen Effekten, aber das ist von Anfang an anders. Da hast du bei Hearthstone, bei Scrolls ist es so ein bisschen eine Mischung aus eben Sammelkartenspiel und Schach, weil du ein Feld hast mit bestimmten Feldern, da kannst du an deine Kreaturen draufsetzen und dann kannst du sie verschieben und musst deine Lebenspunkte sind so kleine Figuren, so kleine Idole am Ende, die du verteidigen musst und gleichzeitig natürlich die des Gegners erledigen.
Hat das was mit dem Computerspiel The Elder Scrolls zu tun?
Nein, da gab es aber einen lustigen Patentstreit oder Namensrechtestreit.
Also man denkt ja sofort daran.
Die Macher von Elder Scrolls haben halt Klage eingereicht gegen Mojang, dass sie doch das umbenennen sollen, weil Verwechslungsgefahr besteht. Ja. Und das wurde dann vor Gericht irgendwie oder entschieden und wurde gesagt, nee, das ist weit genug weg voneinander.
Weit genug weg, könnte ich auch sagen.
Und vor allem, weil The Elder Scrolls hat ja auch immer noch irgendwelche Untertitel meistens für ihre richtigen Spiele. Zum Beispiel nennt man es ja auch meistens nicht Elder Scrolls jetzt die neuesten Ableger, sondern Skyrim, weil das halt der eigentliche Titel ist.
Aha.
Es gehört nur zur Reihe von Elder Scrolls.
Ah, verstehe.
So wie man das davor Morrowind nannte. Oblivion, glaube ich auch, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also diese Scrolls, hat auch wieder in Betracht gezogen, dass halt der Computer die Regeln übernimmt und man dann nicht so viel machen muss. Und deshalb konnten da sehr viele zusätzliche Mechanismen auch eingenommen werden.
Ja, klar.
Sehr interessant. Da, um dieses Problem mit dem Mana zu lösen, haben sie da gemacht, okay, jede Karte kannst du auch als Mana, also auch in deinen Mana-Vorrat machen. Oder jede Karte kannst du auch ablegen und dafür zwei neue ziehen. Das heißt, du hast nicht nur das Problem nicht, dass du zu wenig Mana haben könntest, sondern du hast auch das Problem nicht, also da heißt es sogar ausnahmsweise mal Ressourcen, kein Mana, und du hast das Problem nicht, dass dir irgendwann die Karten ausgehen, sondern immer wenn du eine ziehst, kannst du aus der auch zwei machen. Hat halt auch den Vorteil. Und da so versucht man halt immer wieder mit jeder neuen Iteration des Konzepts Sammelkartenspiel, versucht man halt da gewisse Schwachstellen von anderen auszubügeln und damit vielleicht auch dann Kundschaft zu gewinnen. Denke ich mal. Die hatten auch dieses Konzept, dass man an sich nicht unbedingt bezahlen muss, sondern es auch so schaffen kann, indem man mehr spielt. Man kann aber auch bezahlen, um schneller zum Erfolg zu kommen und seine Sammlung zu vervollständigen. So, das wäre jetzt der Abschnitt Sammelkartenspiele. Dann würde ich jetzt noch einen Abstecher machen in die
Bevor du das machst, möchte ich noch was zum Besten geben hier,
so
als kleinen Pausenfüller. Was ich nämlich gefunden habe, es wurde ja gesagt, dass halt die Schule darunter leidet. aber was gibt es? Es gibt über zwei Sammelkartenspiele, nämlich Magic und
Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich.
Yu-Gi-Oh! Gibt es Artikel in der lateinischen Wikipedia.
Wow.
Und der über Magic hat sogar plus eins, also besonders gutes Latein. Also da war man fleißig.
Aut Congressus, ach
Magia,
schön.
Magia, also no, Magic, ja. Magia, aut Congressus. Also the gathering. Man muss schön übersetzt. Und da ist das also erklärt. Es Magia, aut Congressus heißt Ludus qui Cartulis, Lusoriis Colligendis, Agitur. No, und so weiter. Also ich lese das jetzt nicht alles vor. Aber ja, es ist halt erklärt. Und das andere, das hat jetzt nicht so, da muss wohl ein Schüler dabei gewesen sein bei Yu-Gi-Oh! Also nein, weiß man nicht. Es sind sehr ausführliche Artikel, da ist eine ganze Menge Informationen.
Oh, bei den ganzen Booster.
Genau, Edition, aber es ist nicht lateinisch plus eins.
Ja, na gut, muss ja auch jemand erstmal verteilen, diesen.
Yu-Gi-Oh! Ist Catharum Ludus. Kazukis Takahashi, ich würde das nicht so schreiben, sie haben es also hier mit C alles geschrieben, aber dann no, naja, gut, egal, es ist richtiges Latein auf jeden Fall. Kazukis Takahashi, Manga eustem nominis deductus, eus domus, effectrix Konami, appellator.
Ja, schön.
Schön, sogar mit einem kleinen Bildchen daneben.
Ja, stimmt. Ich muss mal häufiger darauf achten, ob es Artikel auch in der lateinischen.
Es ist total witzig.
Also ich kann nur leider kein Latein.
Ja, das muss man nicht. Kann man trotzdem verstehen.
Ja, ich habe auch Harry Potter 1 auf Latein zu Hause, aber ich kann es nicht lesen.
Und dann hat sich noch ein falscher Artikel dahin in die Kategorie Bildkartenspiele verirrt, nämlich die Kartenspieler von Caravaggio. Aber das sind keine Bildkarten, da sieht man nicht, was das für Karten sind. Das ist auch in der gleichen Kategorie, da ist was schiefgelaufen.
So, okay. Dann kommen wir mal noch zu einem verwandten Konzept, also auch Sammelkartenspiel, aber kombiniert mit Elementen des Tabletops. Ah, hier hinten habe ich sie.
Moment, wo sind wir?
Das Behind. Ach so. Das heißt irgendwie, was habe ich da geschrieben? Tabletop TCG, also Trading Card Game. Mhm. Da ist das Konzept relativ simpel. Behind nennt sich das. Also die Geschichte dahinter ist, es ist unsere moderne Welt, aber in Wirklichkeit behind, also im Hintergrund, in den, wie nennt man das, mit den Strippenzieher im Hintergrund. Also in Wirklichkeit gibt es aber fünf Organisationen, die so im Hintergrund die Fäden ziehen und das Weltgeschick lenken. Unter anderem Werwölfe, Vampire, Geister, eine Schwesternschaft und ein Tempel. Und die Tempelritter. Mhm. Und die Spieler nehmen sich halt jetzt eine dieser Fraktionen, nehmen sich davon Helden, die dann durch Marker repräsentiert werden. Sage ich jetzt mal hier. Sind halt so Charaktere, die haben dann Attribute. Die sind erstmal fest, die sind schon von Anfang an auf dem Spielfeld. Mhm. Und dann, je nach Szenario, das wir spielen, müssen wir verschiedene Sachen machen. Da bauen wir dann einen größeren Teil vom Tisch. Zum Teil gibt es da auch Matten dann, wo noch Gebäude eingezeichnet sind, Bäume und so. Aber man kann auch auf einem ganz normalen Tisch spielen, hat dann so ein paar Marker, mit denen man irgendwelche Hindernisse darstellen kann. Und so wie vorher auch, zieht man halt aus seinem Deck dann Karten. Die haben sehr viele verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel haben sie hier an der Seite so eine Leiste. Mhm. Die ansagt, wie weit ein Charakter mit dieser Karte laufen kann. Also man hat hier diesen Chip, ich finde jetzt gerade leider nicht, ob sie irgendwie ver...
Mal kurz fotografisch festhalten, dass man das sehen kann. Ich mache ein paar Karten dahin.
Ich weiß mal, ob ich noch hier diese Marke finde, aber ich fürchte, die sind jetzt hier irgendwo in dem Chaos verschollen. So, also wir nehmen jetzt mal an, das hier wäre so ein Marker. Diese SD-Karte. Und dann kann ich also sagen, okay, mit dieser Karte kann ich mich zweimal diese Entfernung, die an der Seite, also kleines Lineal an der Karte angegeben ist, bewegen. Dann lege ich die so an und sage, okay, eine Bewegung, zwei Bewegungen, dann hat er sich soweit bewegt, kann noch Aktionen ausführen oder so und Sachen machen. Außerdem kann ich natürlich die Karten direkt spielen, die haben ja auch irgendwelche Effekte. Kann mir also irgendwie im Kampf helfen oder sonst irgendwelche Effekte haben. Und wenn ich angreife gegen andere Kreaturen, gegen andere Spieler, Figuren von den Spielern. Dann kommt auch noch, das ist ganz auch eine nette Idee, du hast hier dein Deck und du ziehst dann, wenn du angreifst, sagst du, okay, mein Charakter ist so stark und ich spiele auch noch diese eine Karte von der Hand, dadurch wird er stärker und ich spiele auch noch und ich decke auch noch immer die eher oberste Karte vom Nachziehstapel auf, wo ich ja nicht weiß, was kommt. Mhm. Und addiere das auch noch dazu, um so ein bisschen Zufall noch reinzubringen. Der Gegner macht das Gleiche zum Verteidigen. Er guckt, okay, ja, mein Charakter hat so viel Verteidigung. Ich spiele noch diese Karte von der Hand. Die macht, gibt ihm mehr Verteidigung. Und ich ziehe noch eine, so als Schicksal, als Zufallselement noch von dem Deck. Das kann eine sehr hohe sein. Hat natürlich auch Einfluss auf den Deckbau. Also üblicherweise ist es so, dass die Karten, die eine sehr hohe Schicksalszahl haben, die da gezählt wird, tendenziell eher schwächer sind, damit es halt so einen Ausgleich hat. Das heißt, du musst auch schwächere Karten reinnehmen, damit du eben bei diesem Nachziehen, bei diesem Zusatzbonus-Effekt nicht ganz hinten dran bleibst. Naja. Und dann je nach Szenario kann es entweder sein, du musst alle Gegner abschießen. Es kann aber auch sein, du musst irgendwas eskortieren. Du musst lang genug in einem bestimmten Bereich bleiben. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Und die Wikipedia ist da auch recht ergiebig an Informationen über das Spiel. Das ist nämlich ein deutsches Spiel und wurde von der Community mitentwickelt. Und zwar mehr oder weniger gezwungenermaßen. Die Weiterentwicklung wurde von der Firma selbst quasi eingestellt und die Community hat dann angefangen, halt untereinander, okay, zu diskutieren, was könnte man für Karten noch entwickeln, was könnten für Effekte sein, und dass es ausgeglichen wird. Und das haben, und dann wurde es gedruckt, neue Erweiterung auch. Und, und das ist wohl noch immer sehr beliebt, dieses ganze, dieses Spiel. Mhm. Auch wahrscheinlich wegen dieser Variabilität, die man machen kann. Und dieses Tabletop-Element, denke ich mal, auch ist da sehr interessant bei.
Ja. Naja, ich finde ja überhaupt, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, man könnte ja sowas alles heutzutage auch selbst machen. Ich meine, wir haben alle Mittel zur Verfügung. Und ich meine, es gibt natürlich Spieleentwickler, klar, kennen wir ja auch. Aber man könnte sich einfach hinsetzen oder irgendwelche Leute, die das interessiert, auch so eine Community bilden und dann selber Sachen
produzieren. Kann man machen, aber ist halt auch anstrengend und aufwendig und da muss man sich halt auch dann was überlegen und man hat natürlich auch nicht ganz so viel Erfahrung darin, ausgeglichene Spiele zu machen. Hätte dann aber natürlich den Vorteil, dass man, und na gut, ein Problem ist auch noch, dass dieses Sammelkartenkonzept ist natürlich ziemlich kommerziell, das sieht man von vornherein. Es hat diese Kommerzialität hat aber auch den Vorteil, dass eben nicht jeder auf alle Karten Zugriff hat. Das kann auch von Vorteil sein, weil dann halt, dann kommt halt auch Diversität dadurch rein. Natürlich jetzt so Turnierspiele, davon reden wir nicht, sondern halt auch so ein bisschen casual zwischeneinander.
Das stimmt schon.
Und wenn jetzt wirklich jeder einfach auf alle Karten Zugriff hat oder einfach sie sich ausdruckt, machen manche, ist ja auch okay. Ja. Aber dass es sich nicht durchsetzt, kann ich auch verstehen. Weil das Konzept der Seltenheit und die Aufregung, wenn du neue Karten bekommst und zufällig ziehst und was habe ich jetzt dabei?
Ja, klar.
Ist natürlich das ist auch natürlich ein auch Teil des Spielspaßes, muss man sagen. Aber ein teurer.
Ja.
So, genau. Gehen wir mal von den Trading Card Games weg. Kommen zu einer verwandten Art. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die nicht vorher gab. Ich vermute nicht. Das sind die sogenannten Living Card Games. Also zum einen gibt es die Unterscheidung zwischen Dead und Living. Also ich habe ja schon gesagt, viele der Anfangs-Sammelkartenspiele wurden eingestellt. Wenn eine Firma für ihr Produkt keine neuen Karten mehr druckt, dann zählt dieses Spiel als tot. Es kommen halt keine Karten mehr raus, es ist alles bekannt. Natürlich Living, Magic lebt natürlich, denn es werden immer noch Karten gedruckt und so. Das Living Card Game ist aber nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, direkt sogar sogar ein Markenname. Aber das Konzept ist sehr simpel. Anstatt so wie, so wie bei Magic.
Richard Garfield hat damit was auch zu tun.
Sicher? Mit Living Card Game?
Ich habe nach Living Card Game gesucht und der erste Artikel ist Richard Garfield.
Aha.
Da steht drin, Living Card Game nicht direkt beteiligt. Ach nee, Moment. Android Netrunner, Living Card Game, so.
Ah ja, okay, genau. Das ist nämlich eine Kategorie von Spielen, wo du auch dir ein Deck baust aus einem begrenzten, also aus einem Sammelsurium an Karten, Aber die neuen Karten, die du haben willst, die ziehst du nicht zufällig, sondern es gibt Produkte von der Firma, da weißt du ganz genau, was drin ist. Und zwar auch, und auf die Weise gibt es halt diese Karten auch nur. Mhm. Und so kommst du theoretisch mit einem völlig überschaubaren Maß an Geld an alle Karten ran. Mhm. Also, heißt nicht, dass es unbedingt so günstig ist, aber du weißt, worauf du dich einlässt. Während bei den Boostern, da weiß man nie, was kommt. Also ja, im Rahmen natürlich schon. Mhm. Kann über Wahrscheinlichkeiten reden. Von denen, ich habe jetzt nicht viel davon gespielt. Ich habe beide Spiele, zum Beispiel das Herr der Ringe Living Card Game, also das Kartenspiel Living Card Game. Da spielst du eben auch wieder eine Gemeinschaft von mehreren Leuten, die haben ihr Deck und spielen dann gegen die Mächte des Bösen, gegen Sauron oder sowas. Mhm. Und müssen gemeinsam eben gegen das Spiel spielen, also ein kooperatives Spiel. Aber wo auch jeder sein eigenes Deck bauen kann, nach bestimmten Maßstäben. Vielleicht will man eher mehr Elfen drin haben, die bestimmte Fähigkeiten benutzen oder so. Und wenn du halt mehr Karten haben willst, dann guckst du, okay, was gibt es für Produkte? Ah, Elfenerweiterung oder so. Ich denke mir jetzt gerade Sachen aus, aber das Konzept ist ja dann klar. Dann kaufe ich mir die, da weiß ich, was ich kriege, da kann ich genau mein Deck bauen, so wie ich es jetzt mir überlegt habe. Das hat der Unterschied eben zu diesem Sammelkartenspiel. Ah, ja. Beim Living Card Game muss man halt eigentlich nicht viel tauschen, denn es ist halt keine große Vermischung von dem, was die Leute haben.
Ja.
Das andere ist das Game of Thrones Living Card Game. Das ist sogar noch, glaube ich, älter als die Fernsehserie. Und kommt jetzt auch in der neuen Auflage dann demnächst. Mhm. Auch wieder das Konzept. Du übernimmst eines dieser Häuser aus der Welt von Game of Thrones. Mhm. Hast dann halt entsprechende Effekte, die zu deinem Haus passen. Also die, weiß nicht mehr, wie sie heißen.
Ich weiß es auch nicht.
Egal, also die einen jedenfalls haben sehr viel Geld, können damit irgendwie sehr viel anfangen, sehr viele Effekte in dem Spiel machen. Mhm. Die anderen haben starke Karten, die viel aushalten. Und die nächsten machen irgendwie mit Lug und Betrug Sachen. Und also es ist, bei dem Spiel hatte ich wirklich ein Gefühl der Überforderung, als ich das erste Mal gespielt habe, weil es da halt gleich von Anfang an Kartenvariabilität ist halt nicht groß, ist halt nicht so groß. Das heißt, die Karten, die da sind, sind halt eher mächtiger und haben mehr Fähigkeiten als jetzt das, was ich uns hier zusammengestellt hatte, wo halt viel gar keine Fähigkeit hatte, einfach damit man die Übersicht nicht verliert. Ja, klar. Und da war es halt wirklich, also da gibt es dann irgendwie noch den irgendwas Stapel, der jede Runde aufgedeckt wird und einen globalen Effekt hat und dann kommt wieder ein neuer in der nächsten Runde und dann kann man auf drei verschiedene Sachen den Gegner angreifen und zum Schluss gewinnt der die meisten Machtpunkte hat oder so. Also ist sehr interessant, komplex und halt ein Living Card Game. Das heißt, da stürzt man sich halt auch nicht so in finanzielle Schwierigkeiten.
Ja, klar.
So, dann würde ich jetzt zur letzten Kategorie kommen. Mhm. Auch eng verwandt. Das Building Game, Deck Building Game. Mhm. Also, habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, ja, zusammengefasst. Da kommst du nicht mit einem fertigen Deck hin, sondern du baust es dir während des Spiels. Mhm. Und der berühmteste Ableger davon ist Dominion. Mhm. War Spiel des Jahres 2009, also schon ein bisschen älter. Seitdem sind auch schon 10 Erweiterungen oder so rausgekommen. Und es ist insofern auch ein Living Card Game, als dass du genau weißt, also diese Erweiterungen sind fest, da sind dann eine feste Anzahl von Karten drin und du weißt genau welche und die haben dann alle bestimmte Aspekte oder bestimmte Fähigkeiten halt, die zu dieser Edition passen. Und das Konzept, ich kann ja mal kurz hier gucken, jetzt kommen wir nämlich zu dem anderen. Also normalerweise kommt es in so einer großen, so wie übliche Spielpackung, in so eine große quadratische Box. Mhm. Und da sind aber eigentlich nur Karten drin. Die Box ist deshalb so groß, weil da so eine Plastikeinlage ist, so eine Plastikeinlage mit vielen Fächern. Das heißt, du kannst die ganzen Karten, die am Anfang in so einem Block sind, kannst du dann einzeln da reinsortieren, weil die nämlich jede Karte oder viele der Karten gibt es 10-mal. Das hat dann nämlich, das hat dann mit dem Spiel zu tun. Also, das heißt, man nimmt sich dann hier, je nachdem, was man spielen will, vielleicht auch zufällig, nimmt man sich ein paar dieser Karten, legt sie in die Mitte, bis man 10 Stapel hat. Mhm. 10 Stapel a 10 Karten. Mhm. Die sind in der Mitte. Das ist so der gemeinsame Vorrat, aus dem man sich bedienen kann. Mhm. Am Anfang hat man ein kleines Deck nur aus Geldkarten und Siegpunktekarten. Mhm. Am Ende des Spiels zählt, wie viele Siegpunkte du im Deck hast. Also im Deck, auf der Hand, ist alles zusammen. Gehört alles zusammen. Also wie viel hast du gekauft, wie viele Siegpunkte und möglichst hohe Siegpunkte hast du zusammengebracht. Während des Spiels selbst stören dich die Siegpunkte. Denn es sind Karten, also zumindest im Anfangsspiel noch, sind es Karten, die keinen Effekt haben während des Spiels. Das heißt, du hast zwar Siegpunkte, aber eventuell verpasst du die Chance, noch mehr Siegpunkte zu bekommen. Denn mit der Karten kannst du nicht anfangen, die sind tot auf deiner Hand. Das heißt, es gibt dann, das ist eine interessante Dynamik. Am Anfang versuchen die Leute halt möglichst andere Karten, die ihnen helfen, zu bekommen. Später, dann, ab irgendeinem Moment fängt es an, zack, jetzt hat der Erste genug Geld zusammen, dass er sich auch die teuersten Siegpunktkarten leisten kann. Und dann fangen eigentlich alle an, sich das zusammenzusuchen. Das Spiel ist vorbei, wenn entweder drei beliebige Stapel von diesen 10 beziehungsweise noch mehr von diesen 10 leer sind oder der mit den höchsten Siegpunktwerten. Das heißt also, es gibt auch da ein Zeitlimit, wenn halt die höchsten Siegpunkte weg sind, was häufig dann der Fall ist, wodurch das Spiel endet, dann ist es vorbei. Mhm. Ja, und währenddessen musst du halt überlegen. Also du hast am Anfang Geld und also so Kupfer, das billigste Geld, das wertloseste Geld auf der Hand und Siegpunkte, um es ein bisschen durchzumischen. Kannst du überlegen, okay, ich habe jetzt drei Geld, jetzt nehme ich mir irgendwie eine Karte für 3 und lege die in meinen Ablagestapel. Und meine ganzen Handkarten, die ich jetzt eben auf der Hand hatte, kommen auch auf den Ablagestapel und ich ziehe 5 neue vom Deck nach. So, dann bin ich irgendwann wieder dran, wieder Geld. Ich kaufe wieder was, das kann auch wertvolleres Geld sein, also man kann Geld mit Geld kaufen in dem Spiel, das ist vom Spielkonzept her sehr logisch, weil man dann auch die teureren Karten sich leisten kann, wenn man höherwertiges Geld hat. Aha. Nachdem ich dann also, okay, ich habe jetzt auch die zweite Runde wieder was gekauft, wieder auf meinen Ablagestapel, wieder alle meine Handkarten und alle ausgespielten Karten auf den Ablagestapel, ja, jetzt müsste ich Karten nachziehen, habe aber keine mehr. Jetzt wird der Ablagestapel gemischt, ist mein neues Deck und davon ziehe ich wieder. Und jetzt sind natürlich die Karten, die ich gekauft habe, da drin. Das heißt, ich fange an, mein Deck zusammenzubauen nach einer Strategie, die ich mir überlegt habe und die irgendwie von den Karten abhängt, die halt in der Tischmitte liegen. Und aus dem Vorrat bedienen sich alle. Das ist dann noch so ein bisschen natürlich so wie bei Magic, es gibt dann diverse Einschränkungen. Du darfst nur eine Karte, also es gibt dann Handlungskarten, die dich zum Beispiel neue weitere Karten ziehen lassen. Du darfst nur eine Handlung, eine Aktion vollführen pro Zug und du darfst nur einen Kauf vollführen pro Zug. Das heißt, selbst wenn du sehr viel Geld hast, also ausspielen kannst, dann kannst du theoretisch erstmal nur eine Karte davon kaufen. Und sei es eine ganz günstige, dann verfällt halt das restliche Geld. Aber all diese Regeln können natürlich dann durch Karten wiederum gebrochen werden. Das heißt, du kannst dann Karten machen, die dich mehr Aktionen machen lassen. Das Dorf ist da ein, wer Dominion kennt, der kennt das Dorf. Das ist eine Karte, die dich mehr Aktionen machen lässt und dich noch Karten ziehen lässt. Also das ist, ja, das findest du sogar hier.
Ja, Dorf, da habe ich gesehen.
Das Dorf.
Das sind jetzt all die Karten, die dazugehören.
Das sind jetzt die aus dem Grundspiel und aus dem zweiten Grundspiel.
Sind die selber laminiert?
Die sind nicht laminiert, die sind auch wieder in Hüllen. Aber die sind ein bisschen dünner, die Hüllen, deshalb.
Achso, das sind so ein bisschen laminiert, da jetzt sieht man es, dass es eine Hülle ist.
Ja. Also das, wie ich ja gesagt habe, du mischst immer, wenn dein Deck leer ist, mischst du deinen Ablagestapel. Das heißt, es wird sehr viel gemischt bei dem Spiel.
Und wieso hast du die alle so geordnet?
Damit, wenn ich jetzt ein Spiel spielen will, dann muss ich mich nur noch entscheiden, welche möchte ich jetzt. Also mit welchen Karten möchte ich spielen. Man spielt halt nur mit einem kleinen Auswahl von diesen, die es hier gibt. Also was immer dabei ist, ist das Geld und sind die Siegpunkte. Klar, ich meine, das ist so das Grundkonzept. Die Siegpunkte braucht man zum Gewinnen und das Geld braucht man zum Kaufen. Aber alles Weitere, das ist ja, das macht auch die Variabilität dieses Spiels aus, dass das kann immer wieder anders sein, je nachdem, welche Karten du nimmst. Es gibt natürlich dann in der Anleitung so Empfehlungen, so fürs erste Spiel nimmt mal das und fürs nächste nimmt mal, kannst ja mal das probieren und man kann aber auch, es gibt hier auch einen Satz, habe ich jetzt hier gerade nicht anscheinend. Es gibt hier auch einen Satz von Karten, also jede dieser Karten hier, die hier sind, gibt es auch nochmal mit einem blauen Rahmen. Die kann man auch so mischen. Ziehen zufällig und dann die einfach nehmen. und sagt dann, okay, boah, wir stellen unser Spiel jetzt einfach zufällig zusammen. Mhm. Und dadurch, dass natürlich jeder aus demselben Vorrat sich bedient danach, ist es insofern ausgeglichen. Dann kommt natürlich ein bisschen Zufall rein. Klar, man mischt ja immer wieder das Deck. Zieht man jetzt die Karten, die man haben möchte? Funktioniert die Kombination, die man sich erhofft hat? Zum Beispiel, was sehr leicht passieren kann, am Anfang stürzen sich alle auf die Dörfer, falls es das Dorf gibt, weil die halt mehr Aktionen geben. Das heißt, wenn du später mehr Karten auf der Hand hast und aber kein Dorf, ja, dann sind die meisten davon wertlos, in dem Fall. Mhm. Und das ist also...
Und das Spiel hat man dann komplett gekauft. War das, ja,
das Spiel, also jetzt hier so alles, was so blau ist, gehört jetzt eigentlich in eine, ist in einer Schachtel gewesen. Das sind so 200, 300 Karten oder so. Das meiste davon das Geld und die Siegpunkte. Und dann halt noch diese Königreich-Karten, die eigentlich die Unterschiede machen. Und das Rote? Das Rote ist dann die erste Erweiterung.
Ach so.
Also ich habe, und dann gibt es natürlich noch diverse weitere Erweiterungen, die dann auch neue Effekte reinmachen. Und auch normalerweise spielst du die Karten aus und legst sie sofort ab. Und dann ziehst du halt neue. Damit halt immer wieder, damit du auch durch dein Deck auch durchkommst. Es gibt dann auch später Karten, die bleiben dann auf dem Tisch liegen, bis irgendwas passiert oder eine Runde oder so. Und das gibt dann, das gibt dann natürlich neue Möglichkeiten, neue Effekte, aber mit dem Grundspiel ist man grundsätzlich erstmal schon gut bedient. Ist wahrscheinlich nicht umsonst das Spiel des Jahres geworden. Also das Konzept.
Ja, das klingt alles sehr, sehr gut. Ist halt auch wirklich auch sehr originell. Ja, das muss man schon sagen.
Das Einzige, was halt ist, man muss sehr viel mischen. Also wenn man es mit jemandem spielt, der nicht mischen kann oder nicht mischen möchte, da hat man nicht...
Lassen Sie sich denn gut mischen in den Hüllen?
In den Hüllen lassen Sie sich aus meiner Sicht sogar besser mischen.
Ja, weil die glatt sind.
Weil die glatt sind. Also natürlich, wenn du sie sehr lange benutzt, dann sind die irgendwann auch schmierig. Mhm. Aber auch dann, finde ich, lassen sie sich besser mischen als Normalkarten. Und sie nutzen sich halt nicht ab. Das heißt aber auch nicht, dass man die Hüllen nehmen muss.
Die Hüllen waren nicht dabei. Die hast du dann durch einen Drittanbieter
bekommen. Die habe ich durch einen Drittanbieter und da muss man noch ein bisschen aufpassen auf die Größe. Es gibt diverse Kartengrößen. Die Magic-Größe ist die sogenannte Standard-Card-Size. Es gibt dann noch die USA-Standard und die USA-Mini und die Euro-Standard und die Euro-Mini und die Chimera und die Tarot. Und also das sind dann so gewisse Größen, das sind noch die Konformen. Und dann gibt es noch diverse andere, die nicht dazugehören. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man die richtige Größe erwischt, wenn man sich die bestellt oder so. Aber was da macht zum Beispiel Fantasy Flight Games, das ist ein Spielerhersteller, der auch vergleichsweise teure, aber auch ziemlich hochwertige Spiele, Brettspiele macht. Die haben zum Beispiel auf ihren Verpackungen, also die vertreiben selbst auch Hüllen.
Das ist mir vorhin schon mal untergekommen.
Und vertreiben auf ihren Verpackungen. Auf der Rückseite stehen Zahlen in bestimmten Farben, in so kleinen Kreisen oder Rechtecken. Und das heißt dann, okay, wir haben einen bestimmten Satz, eine bestimmte verschiedene Größen an Kartenhüllen. Und die haben wir farblich sortiert. Also eine bestimmte Farbe steht dann ja für eine bestimmte Größe. Wenn du jetzt für jetzt dieses Spiel, das du jetzt hast, das du jetzt von uns gekauft hast, vollständig einhüllen möchtest, dann musst du von uns, also von unseren Karten halt, wenn du das nehmen willst, 2 von den gelben und 3 von den grünen Packungen kaufen. Dann hast du auf jeden Fall genug und in den richtigen Größen, um das zu machen. Ist insofern gut, dass man halt dann nicht aus Versehen irgendwie in die falschen Größen macht, vor allem weil bei den Brettspielen dann immer verschiedene Kartengrößen gerne mal dabei sind.
Hast du das denn so oft gespielt? Warum hast du denn, ich meine, bei dem Magic, das war ja sozusagen, da warst du ja wirklich voll engagiert. Na gut, aber hast du das jetzt hier so oft gespielt, dass sich das lohnt, das in diese Dinger zu
stecken? Das ist eine andere Frage. Also bei Magic ist ja auch so, da steckt man nur das Deck, das man spielt, in die Hüllen. Die anderen Karten, hast du gesehen, die sind dann irgendwelchen Kartons, die werden ja auch selten angefasst. Bei dem hier, das ist halt die Frage. Also zum einen kann man sagen, okay, wenn die Karten irgendwann mal kaputt sind, kaufe ich mir halt ein neues Spiel. Kann man machen. Also ich würde jetzt sagen, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so oft gespielt, wie ich gedacht hätte. Wir haben halt andere Spiele, die wir dann stattdessen spielen. Aber an sich, dass sie halt spielbereit sind, ist schon ganz gut. Wenn ich mische sie halt lieber so, muss ich sagen. Und natürlich, und man weiß ja auch nicht, kommt auch drauf an, natürlich, mit welchen Leuten man spielt, wenn die gerne irgendwie fettige Sachen noch oder Getränke zu sich nehmen während des Spielens. Hm. Das gibt es ja auch in Spielabenden.
Wer sind denn diese Wir, die du jetzt genannt hast?
Wir, in dem Fall sind das, ist halt in meiner Arbeitsgruppe ein paar Leute, die dann so wöchentlich spielen, aber dann halt Dominion. Dominion haben wir halt einige Male auch gespielt. Mhm. In letzter Zeit ein bisschen was anderes. Aber ich will jetzt nicht über die anderen.
Nur, dass man halt so ein bisschen.
Aber da habe ich auch einige der Spiele, die wir besprochen haben, kennengelernt. Also nicht die Sammelkartenspiele selbst, sondern halt die Living Card Games zum Beispiel.
Aber die Living Card Games, da diese Firma, die du gerade genannt hast,
Fantasy Flight Games, ja. Die hat da
wohl erfunden haben.
So eine Art Patent.
Der Artikel, es gibt keinen Artikel Living Card Games. Ich habe vorhin gesucht.
Ja.
Aber es gibt einen Unterabschnitt Living Card Games unter dem Artikel dieser Firma.
Richtig, genau. Ja, also habe ich auch irgendwie gelesen, dass die da entweder Patent drauf haben oder zumindest irgendwie Marke oder sowas auf den Namen. So wie, hatte ich noch am Anfang gar nicht erzählt, warum es, also zum Beispiel findest du ja Sammelkartenspiele, verlinkt im Englischen auf Collectible Card Games. Mhm. Und dann steht da in Klammern, also known as Trading Card Games. Mhm. In der Praxis kannte ich eigentlich nur Trading Card Games und die Abkürzung TCG. Und ich hatte gelesen, dass das nämlich auch ein Problem, ein Patent- oder Markenproblem war, dass nämlich irgendeine Firma sich Collectible Card Game gekrallt hat und dann haben alle anderen das halt Trading Card Game genannt, damit das nicht so, damit sie da nicht irgendwelche Patente oder sowas verletzen.
Ja, und Trading Card Games, das trifft es eigentlich sogar noch besser, weil natürlich die Idee ja ist, dass man halt handelt. Ja.
Ja. Also zuerst dachte ich noch, das wäre irgendwie so ein konzeptioneller Genre, Unterschied zwischen, oder ein anderer Augenmerk von englischen deutschen, aus der englischen oder der deutschen Sicht vielleicht, was sich die deutschen Briefmarkensammler und die
amerikanischen,
da habe ich halt dann diese Sache mit dem, also zum einen, dass es halt auf Collectible Card Game verlinkt, finde ich schon sehr sprechend und zum anderen, dass es, eben diese Geschichte mit dem mit diesem Rechts, mit den Rechtsunsicherheiten, so sollte man es wohl nennen.
Mhm. Ja.
Das Konzept des Deckbuilding Games sollte jetzt eigentlich klar sein.
Genau.
Wir können gleich auch nochmal ein paar Bilder machen. Dann komme ich jetzt zum allerletzten, das ich auch nur durch Zufall. Also Zufall. Ich weiß nicht, du siehst vielleicht mein T-Shirt.
Ja, da habe ich schon die ganze Zeit gefragt. Wir haben es ja schon auf dem Foto.
Kennst du das Humble Bundle?
Humble Bundle kenne ich, ja.
Genau, und da gab es das Humble Card Bundle oder so hieß es. Mhm. Dann habe ich ganz gut reingebuttert.
Das war jetzt der Humble Bundle auch noch hier.
Ja.
Dann linken.
Und hab halt dieses T-Shirt hier mit dem niedlichen Panda, der irgendwelche Sammelkarten in einem Beutel hinter sich herträgt, die dann da rausfallen und wo die Monster rauskommen. Und dazu war noch dieses Spiel hier. Das kam beides zusammen an und ich dachte mir, da ist ja mal allerhand drin in so einem Bundle. Da guckt man sich da einiges erstmal an und das andere kommt halt dazu. Dann kam dieses Spiel hier an und ich war ganz überrascht. Da steht sogar drauf, Deckbuilding Game. Mhm. Das heißt Star Realms. Und diese Packung hier ist das gesamte Spiel für zwei Spieler.
Mhm.
Und so wie bei Dominion auch, beginnt halt jeder mit den gleichen Anfangschancen.
Mhm.
Es gibt halt Karten, auf denen Geldwert drauf ist. Mhm. Es gibt Karten, also es sind in dem Fall Raumschiffe. Das sind halt dann Handelsraumschiffe, die dir Geld geben. Es gibt Raumschiffe, die Schaden verursachen. Und bei Dominion war es ja noch so, du musst Siegpunkte sammeln. Wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Und es ist auch nicht allzu aggressiv. Also es gibt nicht so viele Karten, die irgendwie viel mit. Also es gibt dann in den späteren Editionen mehr Karten, die interagieren, aber es ist nie wirklich bösartig. Eigentlich versucht man nebeneinander her seinen eigenen Plan zu verfolgen und möglichst schneller zu sein als die anderen. Mhm. Und dann die anderen höchstens mal Karten abwerfen lassen, aber nicht irgendwie sie richtig stark hindern oder so. Hier ist es anders, hier schießt du mit den Angriffsschiffen halt die Lebenspunkte des Gegners runter von 50. Und der Clou ist hier aber, anstatt so wie bei Dominion, dass du irgendwie dass du, ups, dass du einen irgendwie so mehrere Stapel hast, von denen du dann immer beliebig wählen kannst. Mhm. Das ist hier anders. Du hast einen gemeinsamen Stapel, wo die kaufbaren Karten drin sind. Der wird gemischt und dann werden immer nur 5 ausgelegt. Das heißt, ich lege jetzt ja einfach mir wahllos aus. Hier hast du, also jetzt hier sind die Preise, das heißt, hier sind jetzt 2, die 2 kosten, eine, die 5 kostet, eine, die 4 kostet, eine, die sogar 8 kostet. Klar, am Anfang können wir uns die 8er und sowas noch nicht leisten, aber so vielleicht die 2er, 5er und so. Dann haben die diverse Effekte. Und sobald wir eine davon kaufen, wandert die wieder in unseren Ablagestapel, wird dann irgendwann später in unser Deck gemischt und es kommt eine neue an ihre Stelle. Das heißt, es wird auch ein bisschen rotiert. Aber man muss sich halt auch vorher nicht überlegen, welche Karten man jetzt nimmt zum Spielen, so wie bei Dominion, wo man sich vorher dann, oh, welchen Satz nehme ich denn diesmal an 10 Karten, sondern hier nimmt man immer dieselben, die aber dadurch, dass das Deck sehr groß ist, auch immer wieder andere Spiele ergeben. Und mit diversen Synergien. Und dann kann es sein, dass man eine Farbe eher präferiert, weil die dann untereinander sich verstärken. Und dann kauft der andere halt eine andere Farbe oder beide versuchen dieselbe Farbe zu kaufen, was natürlich Probleme macht, klar. Ja, ja, also diese Deckbuilding-Games sind sehr lustig und auch, und das hier ist halt auch ziemlich preiswert, während man bei Dominion ja auch ziemlich viel ausgeben kann, ist das hier noch, es ist auch, also war ein Kickstarter-Spiel, wurde von Magic-Profis erfunden und spielt sich auch ziemlich gut und kann, also vor allem, wenn die Leute dann, also wenn die Spieler dann die Karten einigermaßen kennen, geht es auch recht schnell. Also weil man dann einfach sieht, okay, was ist meine beste Strategie und dann nach und nach, zack, 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 gibt es auch als Android-Spiel und so, wo man gegen den Computer spielen kann oder auch gegen andere Leute übers Internet, funktioniert auch ziemlich gut. Ja, also das kann ich wirklich ziemlich empfehlen, ist auch, weiß nicht, 12 Euro oder so. Mal ausnahmsweise.
Was hat es jetzt mit deinem T-Shirt aus?
Das war dabei. Das war in diesem Humble-Bundle mit dabei. Also es kam dieses T-Shirt und es kam dieses Spiel. Von dem T-Shirt wusste ich, von dem Spiel hatte ich schon wieder vergessen.
Ah ja, verstehe.
Ja, und das
passt. Was kam noch? Also es sind ja immer mehr Sachen beim Humble-Bundle.
Na gut, normalerweise wird dir aber nichts zugeschickt. Das war jetzt eine Ausnahme.
Ja, ja, beim Humble-Bundle
ja, normalerweise ist das diverse. Software. Also da war, es gibt ja Dominion auch online. Dafür war was dabei. Es war für Scrolls, das ich erwähnt hatte, waren irgendwie Karten oder irgendwie Gold oder sowas dabei, irgendwie irgendwelche Freischaltungen und für diverse andere Sammelkartenspiele, also oder Kartenspiele.
Ja.
Genau, einen Überblick habe ich da jetzt aber auch nicht.
Ja.
Jo, dann.
Du hast da noch weitere Links da unten. Das ist noch was zu sagen?
Kickstarter geht halt um dieses Star Realms Ding, der Link da unten ist nicht wichtig, nein. So. Und überhaupt das Material, das war nur eine Erinnerungsliste für mich, die kam wieder raus.
Ach so, okay.
Was ich alles einpacken wollte.
Ah ja, in deinen Zauberbeutel.
In meinen Zauberbeutel, ja.
Wo immer mehr rauskommt.
Das
müssen wir nachher noch alles aufschichten, da brauche ich noch ein Gesamtfoto von deinem.
Ja, ich, ich habe auf ADN kann man auch das Ganze in der Box sehen. Es war lange Zeit im Keller gelagert und habe ich jetzt rausgeholt. Aus der hintersten Ecke. Also Staub befreit. Scheint
es länger nicht mehr so gespielt zu haben. Also
richtig, naja.
Wir haben den Eindruck, dass es mit deiner Dissertation vorangeht.
So kann man es auch sehen.
Naja, ich meine, Spielen ist ja immer was auch so eine Art von Prokrastinieren ist.
Willst du jetzt einen Vorwurf draus machen?
Nein, Prokrastinieren gehört ja dazu. Also ich meine, ich glaube, kein großer Geist kann bestehen, wenn er nicht prokrastiniert.
Okay, das ist auch dieses Zitat irgendwie, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt oder so.
Ja, auch das. Das ist aber ein Homo ludens, genau.
Also
der Mensch,
spielen,
der immer tut.
Ja, es gibt auch sehr viele andere Spiele, da könnten wir auch nochmal Abende füllen hier.
Du machst auch einen Podcast, ne?
Ja, ich mache auch einen Podcast. Da geht es allerdings nicht um Spiele.
Ich dachte, da geht es um Spiele.
Nee, da geht es gerade nicht um Spiele.
Oh, da solltest du einen machen über Spiele.
Ach so, möglicherweise meinst du einen anderen. Ich hatte mal mit einem Freund einen Podcast über Videospiele gemacht.
Den meinst du? Ja, den meine ich.
Die Mehrspielerquote, die ist aber eingestellt worden.
Aha.
Und
außerdem, also richtig eingestellt.
Richtig
eingestellt. Also es gibt ja so Podcast, wo dann nichts erstmal kommt und plötzlich
Gibt's da
ein Revival.
da müssen schon ganz komische Sachen passieren, bis die Mehrspielerquote wieder erscheint. Aber man kann sich die alten Folgen vielleicht noch anhören.
Keine Ahnung. Ist Mehrspielerquote, dann, muss ich natürlich dann.
Die waren, das Gute ist natürlich an der Mehrspielerquote, die Spiele, die wir berät haben, waren meistens damals schon nicht neu. Sodass man da auch nicht so viel verpasst irgendwie an Aktualität.
Mal gucken, ob ich das finde bei Google.
Ansonsten, oh Gott, nachher ist das WordPress noch kaputt und ich habe da wieder mal irgendwas nicht bemerkt.
Ja, dann musst du
da muss ich was machen, ja. Ansonsten mache ich aber noch die Gruppentherapie. Das ist halt so ein Laber-Podcast. Laber-Podcast mit Verbesserungspotenzial. Es ist noch die Frage, ob wir es jemals ausschöpfen können. Und da rede ich halt eigentlich mit drei Freunden. Jetzt die letzten Male war der dritte leider, hat es nicht geschafft, war zu beschäftigt. Rede ich halt mit Clemens, mit einem Kumpel.
Über 20 Folgen sind das in der Mehrspielerquote.
Ja, das war wöchentlich, halt 2012, glaube ich. Und jetzt die Gruppentherapie, die ist halt weniger themengebunden. Meistens reden wir über irgendwelche Sachen, die wir erlebt haben, über irgendwelche Kinofilme, die wir gesehen haben.
Ja, da habe ich mal reingehört. Über
Statistik habe ich auch mal geredet. Ich habe eine Statistikvorlesung besucht und habe da so ein paar Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dann ausgebreitet.
Ja.
Es sind da längst ziemlich lange Folgen. Also so 2 Stunden. Ja,
Laber-Podcasts sind halt irgendwie nicht so mein Ding. Das sage ich jetzt, ja, okay. Obwohl ich selber Laber-Podcasts mache.
Na gut, nun also muss man auch sagen, da sind ist auch
schon ein Laber-Podcast.
Ja gut, das muss ich zugeben. Konnte ich noch nicht prüfen.
Ja, gut. Das konnten viele.
Aber das hier zum Beispiel ist zwar auch sehr lang, aber es ist ja themengebunden.
Es ist themengebunden, es ist kein Laber-Podcast. Also wir haben ist normalerweise vorbereitet, es gibt ein Pad oder irgend sowas. In diesem Fall hast du das sogar sehr gut vorbereitet.
Daran mangelt es übrigens in meinem Podcast an Vorbereitung.
Ja, das ist immer so ein...
Ja, aber es macht Spaß. Also,
ja klar, nee, es soll ja Spaß machen. Es soll ja auch den Leuten Spaß machen, die es machen. Also ich meine, warum machen die es? Weil es ihnen Spaß macht.
Klar.
Von daher ist das schon auch wichtig, dass das, das ist, also es geht eher um diese Leute selbst. Gut, Feedback ist auch wichtig, deshalb verlinke ich das hier auch, dann hast du vielleicht noch mehr Hörer.
Oh je.
Könnte ja sein. Oh je. Aber wie gesagt, Laber-Podcasts habe ich mal gehört und es ist oft so, dass ich bei Laber-Podcasts dann irgendwie ausschalte. Weil,
ist ja okay. Also das muss ja auch nicht für jeden sein.
Ich kann mich
nicht
so gut konzentrieren auf sowas auch. Also es ist ein berühmtes Beispiel ist ja auch, na gut, ich nenne jetzt keine Namen, aber die bekannten
Namen. Ja, die bekannten Namen, richtig.
Und da habe ich dann wirklich, ich habe dann also am Anfang gehört und so, und dann ist es halt oft so, dass ich dann eingeschlafen bin und so, weil es irgendwie nicht richtig weitergeht. Das
passiert mir glücklicherweise nicht. Aber
dann, oder auch, es hat mich einfach auch manchmal so geärgert, dass es dann so ein bisschen stockt, wenn es gerade, ist halt nicht so schön.
Probleme kenne ich, aber ich höre selbst gerne welche. Laber-Podcast, die nicht so themengebunden sind oder nur schwach. Und ich hatte halt Lust, also den habe ich zusammen mit der Mehrspielerquote angefangen mit einem Kumpel da haben wir gesagt, okay, deiner ist der Videospiel-Podcast, der ist themengebunden und bei uns in der Gruppentherapie, da reden wir explizit nicht über Spiele, um halt dem nicht wegzukommen. Und das ist noch übrig geblieben. Ich weiß nicht, vielleicht hebe ich das auch irgendwann mal auf. Aber dann wird halt 90% wahrscheinlich über Spiele geredet, was dann auch ein bisschen schade wäre.
Ja, man kann auch abschweifen. Das ist ja auch, also ich bin ja auch, ich schweife ja auch gerne ab. Also
haben wir
heute nicht so. Nee, haben wir heute nicht so.
Oh, ein bisschen.
Oh, aber sehr, sehr wenig. Also ich habe sonst, hab sonst schon noch mehr abgehört.
Es hat die Themen tangiert, ich gebe es zu.
Ja. Genau, und dass ich mal was Lateinisches hier besten gegeben habe, das musste einfach sein. Also, ich meine, das ist auch eine Kuriosität.
Das stimmt.
Ne? Ja. Und gerade im Zusammenhang mit den Verboten, die ich halt ärgerlich finde, ist das, glaube ich, auch, musste man das mal erwähnen.
Da du aber schon schlafende Podcasts erwähnt hast, ich habe tatsächlich einen schlafenden Podcast. Fragen kostet nichts. War eigentlich mal oder soll eigentlich ein Interview-Podcast sein, aber ja, wie das halt so ist. Da. Es gibt eine Folge über Jonglieren und das war es auch erstmal. Ich habe irgendwie
die verlinken.
Nicht den Nerv bisher gefunden,
ich habe ja auch
weiter zu verfolgen.
Podcast-Ideen, wo man einfach auch, es ist auch immer schwierig, du brauchst ja auch passende Gesprächspartner und so. Und das ist auch eine ganz schwierige Sache.
Und man will ja auch nicht immer dieselben, die schon in den anderen Podcasts waren, wieder genau, abgrasen.
Genau, genau. Und sonst, also ich habe zwei Pläne. Über den einen Plan will ich nicht sprechen, weil der, das hängt jetzt noch von bestimmten Leuten ab. Also das steht unmittelbar bevor, aber da ist auch so ein bisschen das Partnerproblem da. Und das andere, ich will natürlich irgend noch mal was über Sprachen machen. Und da fehlt mir eben auch noch ein guter Gesprächspartner. Ja. Das ist natürlich auch immer, also ich möchte halt wirklich auch jemanden haben, der sich mit Sprachen auskennt, ne, in irgendeiner Form. Ne? Also ich habe ja schon mal so ein, zwei Folgen auch gemacht und einmal schon mal mit Tim was gemacht in seinem Podcast in CAE über Sprachen. Aber ich fände es gut, wenn man so zwei Leute hat, die sich da auskennen, sodass man dann vielleicht mal einzelne Sprachen vorstellen kann und so. Und also irgendwie so ein bisschen fachbezogen. Also das wäre noch so eine Sache, die ich gern machen möchte. Und da würde ich gerne einen festen Gesprächspartner haben, der eben auch
regelmäßig kann.
Das ist das Hauptproblem.
Ja, ja.
Es ist ja nicht so, dass man nicht Leute findet, die willig sind und gut sind. Das ist gerade bei dem Projekt, wo ich jetzt näher nichts dazu gesagt habe. Da gibt es Leute, die sind, die möchten das wirklich mit mir machen, aber mit denen kriegt man keinen Termin, weil sie ausgebucht sind und ich eben auch.
Ja. Ich kenne das mit dieser Beständigkeit ist auch bei uns ein Problem. Eigentlich sollte Gruppentherapie dreiwöchig sein, aber ich glaube so, der Durchschnitt ist ja vierwöchig oder schlimmer. Mhm. Aber naja, gut. Mhm.
Ja, aber das ist wirklich, wirklich ein großes Problem mit dem Termin. Das liegt jetzt nicht nur an den anderen. Ich habe das jetzt ein bisschen, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Es liegt eben auch an mir. Ich bin ja auch nicht gerade wenig unterwegs und habe entsprechend dann immer Schwierigkeiten, Termine zu finden. Und wenn jetzt noch ein anderer dazu kommt, der in so einer ähnlichen Situation ist, dann kommt man irgendwie nicht zusammen. Ist das Problem auch vom Neusprechfunk? Wir könnten ja dauernd einen Neusprechfunk machen. Material gibt es echt genug. Nur das wollen auch. Das Problem ist halt nur, dass wir halt keine gemeinsamen Termine finden.
Habe ich auch als Eintrag auf deinem Blog gesehen.
Ja, naja, wir versuchen es halt immer wieder. Und dann beim dritten Versuch platzt dann der Termin mal nicht und wir machen es.
Ja.
Na, und naja. Das ist halt leider nicht so schön.
Naja. Dein vieles Gereise kann man ja auch in der vorigen Folge der Liedkultur nachhören.
Ja. Ach ja, Reisen. Da geht's um Reisen. Das stimmt. Ja,
ich sag mal, Bahncard 100, die muss man ja nutzen.
Die muss man nutzen.
Ja.
Das stimmt. Das muss man machen.
Ja.
Aber unterwegs podcasten ist halt auch wieder schwierig. Wir haben zwar jetzt hier ein sehr mobiles. Naja, dieser Zoom H6 ist halt sehr klein.
Ja, aber die Kopfhörer. Die
Headsets, Headsets. Und ohne Headsets will ich es auch nicht machen. Man hat halt irgendwie auch so ein bisschen so einen Minimalanspruch.
Kann ich absolut verstehen. Ja? Geht mir genauso.
Ja. So, gibt es noch abschließend was Wichtiges zum Thema zum Thema Sammelkartenspiele oder ja, Verwandtes,
also,
muss man ja inzwischen sagen.
Sie machen Spaß, viel Spaß. Aber sind auch teuer.
Ja, also, das ist eine gute Zusammenfassung.
Und da, also zum einen kann man sich halt beschränken, indem man halt sagt, okay, ich spiele jetzt nur mit Freunden halt irgendwie so vorgefertigte Decks, gibt es auch zu kaufen. Mhm. Decks, die direkt gegeneinander spielen sollen und die auch dann natürlich hoffentlich einigermaßen gleich stark sind. Kann man sich halt beschränken, dann muss man aber damit leben, dass man sie nicht erweitern kann oder erweitern sollte.
Ja.
Und die andere Sache sind halt die, diese virtuellen, diese Free-to-Play-Varianten, Hearthstone vor allem, eingängig, eigentlich. Ja. Und da muss man dann damit leben, dass die, wenn man später hinzukommt, dass die anderen Spieler halt auch deutlich stärkere Karten, auch die stärkeren Karten halt schon haben, die seltener sind, an die man sehr schwer rankommt.
Ja.
Also schwerer rankommt, also entweder viel Geld ausgeben muss oder halt entsprechend lange spielen muss.
Ja.
Aber sie machen Spaß. Das sollte
Was
man
spielst nicht du denn noch so außer Sammelkartenspielen?
Videospiele.
Videospiele? Okay,
dann also
wegen des Podcasts. Was
diverse. Also, jetzt als letztes. Für die, die es wissen, also die wissen, was ich meine, XCOM spiele ich gerade, das ist ganz nett, also als Videospiel.
Mhm.
Und ansonsten hatten wir verschiedene Brettspiele vor allem. Zu dem besagten XCOM, das ich als Videospiel spiele, gibt es auch ein Brettspiel, das kürzlich rausgekommen ist. Das habe ich mir gekauft, weil mich das Konzept interessierte.
Schreibt man XCOM, dann werde ich es
XCOM.
XCOM?
Ja. Und das ist eine ganz nette Umsetzung eigentlich des Konzepts, dass halt außerirdisch angreifen und du musst die Erde verteidigen.
Enemy Unknown?
Ja, Enemy Unknown.
Ja, immer so ein Untertitel.
Ja, das liegt daran, da gibt es auch dann noch Enemy Within und Enemy irgendwas. Without. Und demnächst wird XCOM 2 rauskommen. Also okay. Viele. Und das Brettspiel haben wir neulich gespielt. Pandemie spielen wir sehr gerne. Ist ein kooperatives Spiel. Ich spiele sehr gerne kooperative Spiele. Dieses XCOM ist auch kooperativ.
Pandemie, das klingt wie Viren.
Genau, es ist die, man spielt auf einer Weltkarte. Es gibt vier Krankheiten und die Spieler müssen gemeinsam versuchen, diese Heilmittel zu entdecken. Dann haben sie gewonnen. Oder wenn sie sich zu schlecht anstellen oder Pech haben, dann hat das Spiel gewonnen, weil die Menschheit dahingerafft wird von den Seuchen. Mhm. Was noch? Dominion hatte ich schon erwähnt. Battlestar Galactica ist auch ein kooperatives Spiel, wo es Verräter auch gibt, die das zum Teil gar nicht wissen, dass sie Verräter sind, bis sie es dann rausfinden. Es gibt wirklich eine Fülle an Brett- und Kartenspielen, die alle auch sehr schön sind.
Also du bist ein bisschen der Spielertyp.
Richtig, ja.
Ich ja nicht so.
Ja, du reist.
Ich reise. Ja, da kann man nicht so viel spielen dabei. Ja, schön. Also viel gelernt, fand ich sehr interessant. Und jetzt gucke ich nochmal schnell in den Chat. Den habe ich zwischendurch ja kaum nichts mehr. Die Leute sind alle schon im Bett.
Alle schon weg eingeschlafen, oder?
Das Wochenende. Also von daher sollten sie mal.
Ja, aber sie sind unterwegs wahrscheinlich.
Genau.
Jetzt geht's auf in die Bars und.
Jetzt auf in die Bars. Nein, in Berlin geht es jetzt erst in die Bars.
Sag ich ja.
Provinz ist man wahrscheinlich schon wieder zu Hause lang.
Kann man jetzt einschalten und uns verabschieden hören.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank.
Gern.
Vielen Dank auch an die Hörer, die sich zum Teil im Chat beteiligt haben. Shownotes haben wir selbst gemacht.
Und ich hoffe, es war erträglich, das Lehrspiel hier für die Zuhörer, meine ich.
Ja, ja.
Für dich, klar, du hast ja immer was zu sehen gehabt.
Das war auch sehr spannend, dass wir da auch gleich mal so ein Probespiel machen konnten, für mich zumindest. Also für die anderen, wir haben es da immer versucht zu beschreiben, aber es ist natürlich schwierig, wenn man es sieht. Es ist vielleicht dann doch eine Sache, die man vielleicht mal als Video machen müsste.
Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Ja.
Und jetzt haben wir es gemacht. Zum Glück gibt es ja Kapitelmarken.
Ja, genau.
So, es sollte mehr Player geben, Podcatcher geben, die das unterstützen.
Ja. Gibt es welche, die das nicht unterstützen?
Ja, leider. Meiner.
Nehmen einen anderen.
BeyondPod nehme ich. Und das kann das nicht oder noch nicht.
Habe ich sogar auf meinem Android-Tablet.
Es hat leider ein paar Funktionen, die ich bei anderen bisher, also zumindest bei den paar, die ich ausprobiert habe, vermisst habe. Aber vielleicht, ich muss mal probieren. Vielleicht hat sich ja mittlerweile was geändert.
Ja.
Mal wieder Versionen probieren.
Genau. Ja, also herzlichen Dank.
Gerne
mal wieder. Wir müssen dann nachher nochmal sprechen, was du sonst noch für Themen drauf hast. Denn du bist ein wirklich guter Podcast-Partner.
Danke.
Muss man sagen.
Gern.
Ja. Also, bis dann und tschüss.
Tschüss.